Aufmerksamkeit.
No, es Bücher und Schnitzelbracker. Wem hermann da grad? Johann Strauss Sohn oder doch den ihrem Papa? Kennt man schon wissen? Müsst man vielleicht sogar. Also? Gepflegte Halbbildung im Dreivierteltakt. Deshalb gibt's die Big Show von Sportradio 360. Herrlich. Und für noch gepflegteres Name-Dropping?
Hallo, servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller.
Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch.
Hallo, hier ist Roger Fedor.
Hier ist Joachim Lambi.
Die Big Show. Jetzt. Und es war übrigens der Jüngere.
Es ist die Big Show 719, auch wenn der Moderator dieser Sendung zwischenzeitlich mal was anderes behauptet hat. Nein, es ist die Big Show 719, Sportradio 360, und wir legen los mit zwei Teilen zur Frauenfußball-Europameisterschaft. Mit Oliver Fasnacht von Eurosport und nach längerer Zeit mal wieder. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich über Oliver natürlich auch sehr, sehr, sehr. Habe mich sehr gefreut, dass Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung am Start ist. Dann wird es sehr heimelig, quasi unser Österreich-Teil. Diesmal mit Martin Konrad. In Österreich geht's ja los mit dem ÖFB-Pokal. Aber es gibt auch ein paar andere Themen, die spannend sind aus österreichischer Fußballsicht. Teil 4, Boxen mit Tobias Drews. Alexander Usyk, wie auch immer man ihn ausspricht. 90.000 Zuschauer am Wochenende in London. Tobi war nicht darunter, hat aber natürlich alles gesehen. Motorsport, zunächst ein Solo für The Voice. Da sprechen wir über die MotoGP und ein kleines bisschen über Rallye. Dann die Formel 1 in Teil 6 mit Stefan Ehl und The Voice. Wir schalten in die Alpen für Teil 7. Sebastian Kaiser und Christoph Leuchtenberg sind dort mit der Tour de France unterwegs. Und die großen Fragen sind ja, nein, die sind überhaupt nicht geklärt. Also Pogacar wird die Tour gewinnen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, es sei denn, es passiert dem armen Kerl irgendwas. Aber das müsste eigentlich passen. Ansonsten aber gibt schon noch ein paar Fragen, die wir auch klären wollen. Dann Teil 8, Baseball mit Axel Goldmann und mit Tom Eberlein. Axel hat aber auch noch ein paar Anmerkungen zum aktuellen Coach des 1. FC Köln. The Remains of the Week, Teil 9, und dann hinten raus Tennis mit dem Davis Cup Kapitän mit Michael Kohlmann. Bevor es losgeht, in eigener Sache auch noch ein Spendenaufruf. Gerne spenden. Über PayPal, producer@sportradio360.de, Producer natürlich mit C geschrieben, @sportradio360.de. Aber ich fliege am kommenden Mittwoch nach Kanada, wo ich bisschen beim Tennis sein werde, und fliege die Woche drauf dann zunächst nach Boston zu Heiko und dann International Tennis Hall of Fame, US Open. Bin dann insgesamt 6 Wochen in Nordamerika. Das heißt, ich werde versuchen zu liefern, wir werden versuchen zu liefern, aber schon jetzt vorausgeschickt, es könnte teilweise improvisiert sein, aber okay, dafür sind wir bekannt, berüchtigt, und schauen wir mal, wie die nächsten Big Shows sich entwickeln, aber jetzt erstmal jene mit der verbürgten Nummer 719. Es ist die Big Show 719 und es geht los mit Fußball. Es geht los mit einer schönen Dreierrunde, wie ich finde. Zum einen, wir haben vor 2 Wochen mit ihm gesprochen und mit Anna Dreher. Das ist Oliver Fasnacht, Eurosport Sky. Guten Morgen, lieber Oliver.
Guten Morgen, lieber Jens. Guten Morgen, lieber Holger.
Und Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung ist auch mal wieder bei uns am Start. Holger, ich freue mich. Guten Morgen.
Hi, guten Morgen.
Ich möchte sportlich anfangen, bevor wir zum Atmosphärischen kommen. Holger, ist es zu sehr an den Haaren herbeigezogen? Ist es zu offensichtlich, dass, wie sich jetzt das Aus der deutschen Mannschaft gestaltet hat, dass man Parallelen zieht zu 2002 bei den Männern, wo Oliver Kahn die deutsche Mannschaft gemeinsam mit dem Kopf von Michael Ballack ins Finale gebracht hat und dann aber halt den entscheidenden Fehler gemacht hat, so wie es jetzt halt auch der deutschen Torfrau passiert ist? Oder ist das absolut hanebüchen und verboten, Holger?
Es ist lustig, weil ich gestern exakt über das nachgedacht habe. Und ich war damals sogar, ich bin ja schon so alt und so lange dabei, war damals auch Zeuge bei dem Finale in Asien. Absolut. Ich habe immer gedacht, mit dieser fantastischen Torfrau Berger, hoffentlich passiert nicht noch irgendwas Schlimmes, weil die das natürlich auch immer drin hat. Ich hatte eher daran gedacht, dass sie mal vielleicht beim Abspielen Fehler macht oder so. Aber ich habe mir gedacht, ja, das stimmt, weil selten eine Mannschaft so sehr durch die Leistung ihres Torwarts oder ihrer Torwartin in diese Position gebracht worden ist, wie diesmal. Also das war schon wirklich ähnlich zum Kahn. Und absolut war auch mein Gedanke und war eine Parallele. Und ich fand es dann auch, ja, ich war dann auch für den Moment ein bisschen traurig, als es dann tatsächlich passierte.
Oliver, dieses Gegentor ist in einer Phase passiert. Ich sag's ganz offen, ich war kurz vorm Wegnicken, weil ich irgendwie den Eindruck habe, da passiert auf beiden Seiten nichts. Und ich habe noch den Schrei von Christian, wirklich, ich habe es im ORF gesehen, sehr unaufgeregt kommentiert. Die deutsche Mannschaft ist gelobt worden für ihren Kampfgeist, für alles drum und dran. Aber man hat gehört, wie Christian Wück ungefähr, als die spanische Mannschaft den Ball noch in der eigenen Hälfte gehabt hat, hast du gehört im TV, wie Christian Wück reinbrüllt, hinter den Ball.
Hinter den Ball, ja, genau.
Hinter den Ball, ja. Mhm. So. Und dann war die Situation eigentlich schon fast geklärt, bis dann dieses Tor passiert ist. Man kann Berger keinen Vorwurf machen, oder muss man ja einen Vorwurf machen, Oliver? Sie hatte dann auch die Schuld auf sich genommen, was natürlich überhaupt nichts mehr hilft. 10 Minuten.
Ja. Spielende. Ja, aber du hast ja gesagt, wir wollen erst mal im Sportlichen sein, bevor wir zum Emotionalen kommen. Jetzt sind wir ja in einer Mischung, in einer Melange sozusagen von Sportlichen und Emotionalen. Also er hat gerufen hinter dem Ball und ich habe gerufen, hau ihn auf die Tribüne. Und wenn sie das macht, Sidney Lohmann, passiert gar nichts und Deutschland ist im Elfmeterschießen. Und das ist dann der Moment, in dem eben dieses einfachen Fußballspielen oder in der richtigen Situation das richtige Tun dann eben auch ein Unterschied ist. Und da kann man jetzt genauso sagen, ja gut, aber es ist dann einfach auch schön wieder gespielt, schnell weitergespielt, die ganze Art, wie dieses Tor fällt. Und dann ist eben dann noch Berger da, die da etwas abdeckt, was sie gar nicht abdecken muss. Also diese Quertorverteidigung funktioniert ja gar nicht da, wo sie steht. Und man sieht ja auch sehr schön auf dem Standbild, dass beide Spanierinnen, die gelauert haben, abgedeckt gewesen wären. Also das ist nicht ihre Aufgabe gewesen, sich so zu positionieren. Trotzdem bleibt als Grundthema, Lohmann, hau das Ding auf die Tribüne, dann ist alles fein. Und das hat sie nicht gemacht. Alles, was danach passiert, ist dann das weitere Spiel, eine weitere Kette. Und die endet, wie so oft im Fußball, eben bei der Torfrau oder beim Torhüter. Und die spielt da natürlich eine gravierende Rolle. Logischerweise sieht man ja auch, wie es passiert. Denn sonst passiert, glaube ich, auch in der Szene nicht viel.
Ja, da bin ich bei dir jetzt, Holger. Ich habe natürlich wieder den Fehler gemacht, nebenbei ein bisschen in den angeblich sozialen Medien herumzuschauen. Und da war ein kleiner Tenor, auch von den sachlicheren Stimmen, war dann schon, naja, die Ausrichtung von Christian Wück wäre zu defensiv gewesen in diesem Spiel. Kannst du dieser Kritik etwas abgewinnen?
Ja, das mag sein, dass es so ist, aber was soll er machen? Also man darf ja auch eins nicht vergessen, wenn man sich diese Mannschaft anschaut, da fehlen ja ganz zentrale Spieler, ne? Also es geht ja nicht nur um Julia Quinn, die im ersten Spiel ausgefallen ist, verletzt worden ist. Es geht auch um Oberdorf, die gar nicht dabei war. Es gibt eben diese zahlreichen Umstellungen in der Abwehr. Das hat ja auch sowas, das hat ja sowas Tragisches, diese Reise dieser Mannschaft bis in dieses Halbfinale hinein. Und Natürlich, klar, ich habe das jetzt gestern auch nochmal geguckt, da sind ja teilweise Spielerinnen dabei, die in ihrem eigenen Team gar nicht im Stamm spielen, die da hinten gespielt haben. Das ist sicherlich so gewesen. Ich hatte auch das Gefühl, das hätte man anders konstruieren müssen. Aber ehrlich gesagt, was wir da machen? Es ist jetzt nicht das letzte Aufgebot, fand ich, aber es ist das vorletzte Aufgebot. Und klar, das kann man kritisieren, aber die Situation ist nun so, wie sie ist. Es war eindeutig, worauf die Mannschaft dann sich verständigt hat, dass man irgendwie durchkommt und dass man es auch dann möglicherweise ins Elfmeterschießen schafft, was ja auch fast gelungen wäre. Klar, einen Vorwurf draus zu konstruieren, fände ich jetzt falsch, muss ich sagen. Das fände ich zu heftig. Die Mannschaft hat, glaube ich, aus den Möglichkeiten, auch aus den personellen Möglichkeiten, die sie gehabt hat, das Optimale gemacht. Und das war bei mir am Ende auch das Gefühl. Klar, die Spanier haben natürlich, wir reden ja immer, klar, Weltklasse-Spielerinnen, es gibt diesen einen Moment, es war ja damals bei der WM 2002 auch so, mit Ronaldo. In dem Fall war es jetzt einfach so, dass jetzt die größte Spielerin der Welt aktiv einfach da genau den Moment erwischt hat und zugeschlagen hat. Das war so. Das kann man dann auch im Nachhinein nicht mehr drehen. Und ich glaube, es am Ende wird es auch die Bilanz sein. Ich hoffe, es bei den Spielerinnen auch die Bilanz ist, dass es jetzt ein Schritt war auf einem längeren Weg. Und dass es natürlich das Positive eindeutig das Negative überwiegt.
Ja, Oliver, es gibt, ich meine, ich habe hier bei dir, bei Marc Heinrich, bei der Anna auch hingehört, vor dieser Europameisterschaft wäre Deutschland eben nicht im allerengsten Favoritenkreis gewesen. Da ist ein Halbfinale, auch dieses Spiel gegen Frankreich. Da würde mich von euch beiden auch gern nochmal interessieren, ob das wirklich so gut war, wie ich es danach gelesen habe. Aber eine Halbfinalteilnahme, da kann das DFB-Team eigentlich schon zufrieden damit sein.
Ja, ich finde, sie sind weitergekommen, als man es gedacht hätte. Wir haben natürlich schon das Thema zu defensiv und so. Ich weiß ja nicht, wo du was wie gelesen hast. Ich lese sowas dann lieber nicht, was ja schon gesagt. Da wird dann auch viel Quatsch geschrieben. Gerade zum Thema Frauenfußball wird unglaublich viel Blödsinn geschrieben von Leuten, die sich das ganze Jahr über nicht einmal mit Frauenfußball beschäftigen. Lass uns in dem Fachlichen bleiben, der Mannschaftszusammensetzung. Ich habe immer ein bisschen ein Problem, schon richtig faktisch, aber wer weiß, ob Oberdorf dann auch eine gewesen wäre, die nochmal in einer anderen Funktion oder wenn sie wirklich komplett fit gewesen wäre, das ist mir ein bisschen zu spekulativ. Wir hatten sie nun mal nicht. Es ist nun mal Fakt, dass in der Bundesliga, in den Teams auf wichtigen Positionen selten die ersten Spielerinnen auch deutsche Nationalspielerinnen sind, dass eben viele Teams dort nun mal mit sehr exzellenten internationalen Kräften arbeiten. Und dann muss ich halt schon fragen, also dann muss man halt sehen, wer wird nominiert und wer nicht. Und das mag zwar jetzt in der Grundsituation gestern oder auch im Viertelfinale gegen Frankreich, gegen einfach sehr biedere Französinnen und gestern die Spanierinnen, die, wenn der Plan A nicht funktioniert, ja immer schon Probleme hatten. Und der Plan A hat lange Zeit nicht funktioniert, hat auch gegen die Schweiz übrigens sehr lange nicht funktioniert. Und ich habe auch das Spiel gegen Italien kommentiert. Italien hat es sehr gut gemacht gegen Spanien. Da konnte man schon sehen, womit sie Probleme bekommen, nämlich genau oftmals auch mit diesen Dreier-Fünfer-Ketten und mit einer sehr guten Defensivarbeit eines Gegners. Aber da muss ich einfach nur sagen, verstehe ich nicht, warum Caro Simon nicht nominiert wurde. Und ich bleibe dabei, das ist ein schon zwar nur ein Name, aber ich würde den einen Namen jetzt mal in den Ring werfen. Es gibt keine Kombination, die besser funktioniert als Caro Simon und Bühl zusammen auf der linken Seite. Kett ist eine, die natürlich auch defensiv spielen kann, die aber ja auch verletzt war lange Zeit in der letzten Saison. Deswegen hat mich das schon noch ein bisschen überrascht und also die Nichtmitnahme von Simon war für mich also eine ganz eklatante Fehlleistung in der Nominierung dieses Kaders. Und darüber hinaus muss man auch sagen, weiß ich nicht, Delbritz hat bei Lyon nicht so viel gespielt, hat zuletzt gar nicht mehr gespielt. Klar, es ist ein gutes Team, aber die haben jetzt auch nicht alle Ziele erreicht, sind in der Champions League relativ desaströs zu Hause dann ausgeschieden gegen ein starkes Arsenal, den späteren Sieger. So, da haben wir also ein paar Namen, über die man sprechen könnte. Und in der kompletten Aufstellung finde ich, dass Lohmann viel mehr Rollen, eine größere Rolle hätte spielen müssen schon vorher. Das kann natürlich passieren, wenn eine dann in so einer Situation nicht weiß, was sie machen soll, weil ihr dann eben in dem Moment der Rhythmus fehlt. Also es sind schon ein paar Themen, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie Holger es sieht. Ich finde, man muss auch vielleicht mal über das System der deutschen Nationalmannschaft, also über das Spielsystem sprechen. Das finde ich, hat auch in den ersten Spielen nicht so gepasst aus meiner Sicht. Ich würde da auch gerne mal Dreier-, Fünferkette sehen.
Holger, fühle dich ruhig angesprochen, aber ich, weil Oliver sagt, der Plan A der Spanier funktioniert auch nicht immer. Aber mir gefällt dieser Plan A, weil den sogar ich erkennen kann, was die Spanier wollen. Dass der nicht immer funktioniert, okay, geschenkt, das ist bei den Männern ja auch so. Aber ich bin natürlich jetzt kein Fußballexperte, aber ich sehe eben keinen Plan bei Deutschland, außer dass in den beiden Spielen gegen Frankreich und gegen Spanien die Defensive sehr stabil gestanden ist. Bisschen Glück war bei beiden dabei, aber okay, genauso gut hätte Deutschland ja in der letzten Minute der regulären Spielzeit das 1-0 schießen können. Aber ich kann da zumindest keinen Plan erkennen, Holger, der zumindest attraktiv wäre für mich, der ich jetzt bei Weitem nicht so tief im Frauenfußball drinnen bin wie der Oliver.
Ich bin sicherlich auch nicht so tief im Frauenfußball drin wie der Oliver, aber du hast ja gerade nochmal das Frankreich-Spiel angesprochen, ob das denn wirklich so gut war, wie das die Leute besprochen haben, immer wie die sozusagen die Kritik war. Und ich fand das interessant, wenn ich da als jemand bin, der so halb im Frauenfußball vielleicht drin ist, aber auch ein Stück weit immer noch der vielleicht neutrale Beobachter und auch mal gefragt hat, wie das auf mich wirkt, das ganze Spiel. Und ich muss echt sagen, dass ich selten in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, da meine ich jetzt Männerfußball und Frauenfußball, so gepackt worden bin von einem Spiel, von der Dramaturgie dieses Spiels, ob sich das jetzt aus Plänen ergibt oder aus der Situation, wie bei diesem Deutschland-Frankreich-Spiel. So, da kommen ja wieder, darüber ist ja auch besprochen worden, da kommen ja wieder ganz alte Begriffe werden ja wieder hervorgespült aus dem Inneren, deutsche Tugenden und all dieses Widerstandsfähigkeit, nennen wir es mal Resilienz, wie das ja heute genannt wird. Alle wissen, dass es Resilienz heißt, deswegen die Field-Reporter sprechen jetzt auch fast immer noch über Resilienz, auch in der ARD. Ich fand es total bemerkenswert und es hat mich wirklich, wirklich gepackt, dieses Spiel. Wie mich wirklich selten ein Spiel gepackt hat. Ich habe mir das am Fernsehen angeschaut, ich hatte dann auch so ein, weil ich eine Geschichte vorbereitet habe, für die Geschichte passte es auch besser, wenn sie das Ding gewinnen, das ist klar. Wir denken ja immer auch mit unseren Geschichten. Aber ich war wirklich, es war genau 0 Uhr, als es zu Ende war. Ich habe dann auf die Uhr geguckt und ich war wirklich ganz froh und ich fand es auch verdient. Die Französinnen waren biederer, als ich mir das vorgestellt habe, das ist klar. Dagegen zu halten, sich mit allem reinzuschmeißen, ja, dann am Ende diese fantastischen Szenen, wo dann Interviews geführt werden mit den Trainern und dahinter steht dann immer noch eine, die hat irgendwie so ihr Bein im Gips oder im Halbgips oder ist dann irgendwie bandagiert oder sowas. Das war dann aber gar nicht die Julia Gwynne, das waren dann auch zahlreiche andere. Das war so ein bisschen wie bei Monty Python, wo dann einer durchläuft hinten und noch zeigt, ich habe hier auch noch einen Krückstock, den ich hochhalten kann oder so. Das war wirklich von der Dramaturgie des Moments, fand ich das außerordentlich, fand ich das außergewöhnlich und deswegen fand ich auch die Besprechung dieses Spiels oder die positive Besprechung total angebracht, weil ich echt auch selber gemerkt habe, ich bin wieder total dabei. Natürlich hat man dann auch wieder, man hat ja mal die Bezüge zum Männerfußball, das ist klar, das haben wir über 2002 geredet und ich habe tatsächlich auch an 1982 gedacht, das berühmte Spiel Deutschland gegen Frankreich bei der WM in Spanien. Die Nacht von Sevilla, was ja 8-7 ausgegangen ist, dieses war 7-6. Das ist natürlich alles, diese Querbezüge sind alle Unsinn und das ist mir alles schon klar, aber es flackerte, so ganz kurz flackert es in mir auf und ich fand das Spiel wirklich bei allen Schwächen, die es gehabt hat, bei aller fehlenden Brillanz, das wissen wir alles, das haben wir alles gesehen. Ich fand es trotzdem oder gerade vielleicht auch deswegen fand ich es wirklich packend. Und es wird mir tatsächlich auch noch lange in Erinnerung bleiben, dieser Fernsehmoment.
Oliver?
Also dürfen wir ja eines nicht vergessen bei allem. Also das hätte gestern auch sein können, dass in der 94. 90 plus 4 die Ikata Koi bei dem Versuch, den wieder aus dem Tor raus in Position zu kommen, mit dem Schuh um Zentimeter im Netz hängen bleibt. dann wird es wahrscheinlich 1-0 für Deutschland stehen und wir sprechen über Deutschland im Finale. So ist mir das fast ein bisschen zu wenig gewürdigt worden gestern im Kommentar. Es war eine Mörderaktion von Katakoy. Die spanische Torfrau hat da gestern, ich meine, das war wirklich auch Glück, logisch, also es kann wirklich Zentimeter bleibt sie hängen, passiert was. So hat sie in einer Schnelligkeit die Situation überrissen, erstmal sehr, sehr stark diesen ersten Ball gehalten, diesen abgefälschten von Bühl. Und dann ist sie für den Nachschuss bereit und ich habe mir in dem Moment gedacht, naja, jetzt steht's 1-0. So wie sie da jetzt im Tor hängt, das wird sie nie abdecken können. Und sie hat es abgedeckt. Also das war, weil dann irgendwie über Vergleiche gezogen wurden, ist das so stark gewesen wie die Berger-Parade gegen Frankreich? Ja, ich finde, das war echt verdammt stark, weil sie auch nochmal im zweiten Nachfassen das Richtige tun musste. So, das waren aber Zentimeter am Finaleinzug vorbei. Deswegen kann man natürlich sagen, ja, das ist alles schön und ich sehe einen Plan bei Spanien. Aber sind wir ehrlich, dieser Plan wäre fast nicht aufgegangen. Und das ist ein Riesen, und so wie Holger es gerade schon gesagt hat, das ist etwas, was wirklich in der Art und Weise geradezu vorbildlich gewesen ist, wie die Frauen da gekämpft haben, denn es ist trotzdem immer noch Spanien gewesen. Aber das ist eben etwas, was auch die Schweiz geschafft hat, sehr, sehr weit in die zweite Hälfte hinein, mit dem Unterschied, dass die Schweizerinnen nicht diese Chancen hatten im Umschalten wie wir, also wie die Deutschen, aber letztlich im Defensiven das auch sehr gut gemacht haben. Und Italien ist um Zentimeter an einem Handelfmeter-Ausgleich vorbeigeschrammt. Ja, es war ein Spiel, in dem für Spanien es nur noch darum ging, 1 oder 2. Aber es war im Übrigen das erste Spiel, in dem Bonmati von Anfang an gespielt hat, weil sie ja noch vor 3 Wochen mit einer Hirnhautentzündung im Krankenhaus gelegen ist. Und sie war es dann letztlich auch, die in diesen Spielen gegen Italien, die Schweiz und gegen Deutschland die überragende Spielerin gewesen ist. Aber so vom Grundsystem her, glaube ich, das, was sie gespielt haben, wird gegen England nicht reichen im Finale, wenn ich schon mal so ein bisschen vorgreifen darf. Wenn es nur das ist, was sie spielen können, denn es hätte ja fast auch schon gegen Deutschland nicht gereicht.
Ja,
und der Frankreich-Moment im Übrigen, Entschuldigung, absolut. Also für, was heißt absolut? Gibt ja nicht in absolut. Aber Holger, völlig richtig, war ein besonderer Moment. Und zwar eben genau, weil das Team in Unterzahl so lange dagegen gehalten hat, gegen allerdings, muss man wirklich sagen, enttäuschend planlose und ideenlose Französinnen.
Ich möchte nur, also um den ersten Teil abzuschließen, Oliver, was du sagst, dieser Zentimeter, der den Deutschen gefehlt hat, wenn man sieht, den Ausgleich der Engländerinnen gegen Italien und wenn man das in der langsamen Zeitlupe sieht, wie viel da gestimmt haben muss, dass dieser Ball, ich glaube, an 3 Spielern vorbei, durch die Beine durch, tatsächlich ins Tor gegangen ist. Sonst, ja, es hat nicht viel gefehlt auf ein Finale Deutschland gegen Italien. Zum Atmosphärischen kommen wir gleich nach einer kurzen Pause mit Holger Gerz und mit Oliver Fasnacht.
Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Handball und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, die Big Show 719 geht weiter. Oliver Fasnacht und Holger Gerz sind in der Leitung. Wir sprechen über die Frauenfußball-EM in der Schweiz. Volle Stadien. Holger, ich glaube, deine Seite 3 vom Dienstag fasst vieles zusammen, was diese Veranstaltung ausmacht. Ich habe wirklich noch nie so viel Frauenfußball geschaut wie in den letzten 2 Wochen. Ich finde es charmant, diese ganze Veranstaltung, es gibt Dinge, die ich feiere, wenn Spielerinnen tatsächlich aufstehen, nachdem sie gefoult worden sind und nicht eine halbe Stunde liegen bleiben und sich verarzten lassen. Der Einsatz ist großartig, aber zum Atmosphärischen ist die Schweiz vielleicht auch genau das richtige Austragungsland für dieses Jahr jetzt hier gewesen. Irgendwo finde ich das. Es passt einfach. Es ist friedlich. Selbst wenn eine Mannschaft verliert, da flippt keiner aus. Auf der Tribüne nicht, die Spielerinnen sowieso nicht. Kann man's, was macht diese Veranstaltung aus?
Also ich glaube, es ist jetzt auf die Schweiz runterzubrechen, wäre auch ein bisschen
zu platt.
Wäre ein bisschen zu platt. Ja, ich glaube zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft in Australien, da war ich nicht, aber was ich gehört habe, was ich am Fernsehen mitbekommen habe, war die Stimmung auch exzellent und die Zugewandtheit des Publikums. Ich erinnere mich auch an die Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland. Da wurde auch viel aufgefahren und da war auch schon bemerkenswert. Also ich finde, das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, liegt am Austragungsort. Das passt sicherlich ganz gut. Natürlich auch deswegen, weil die Schweiz ja auch in so einer Aufschwungbewegung ist und natürlich das ganze Ding auch mitgetragen hat. Das ist klar. Aber ich glaube, es dadurch nur auf den Austragungsort zu reduzieren, wär verkehrt, wäre etwas zu kurz gegriffen und ist charmant. Allein finde ich es auch nicht. Ich finde schon, wenn man sich ältere Spiele nochmal anschaut, von vor 5 und 10, vielleicht auch vor etwas längerer Zeit, ich finde den Aufschwung oder die Entwicklung, die dieser Frauenfußball gemacht hat, bemerkenswert. Also ohne, dass ich jetzt der Vollexperte wie Oliver wäre. Ich sehe es jetzt nur aus der Rolle des unbefangenen Zuschauers. Und da finde ich, man hat ja manchmal so, wenn man sich Sport anschaut, wie mir fiel es bei Olympia 24 ist zum Beispiel ein. Ich habe früher bei der SZ, als ich anfing in den 90er Jahren, Volleyball betreut. Und fand das jetzt unglaublich, wenn man dann Volleyball damals geguckt hat, das noch in Erinnerung hat und dann schaust du 20, 25 Jahre später doch mal wieder so Volleyballspiele, hast zwischendurch keine gesehen. Auch da finde ich es unfassbar, die Schnelligkeit, die Energie, die in diesem Spiel drin steckt. Das hat mich umgehauen, als ich das erste gesehen habe in Frankreich. Wahnsinn, was aus einer Sportdisziplin gemacht worden ist, wie sie sich entwickelt hat. Aber so ähnlich empfinde ich es tatsächlich auch beim Frauenfußball. Ich habe hier Sequenzen gesehen, immer wieder in Spielen, die mich wirklich beeindruckt haben. Also ein paar Spielerinnen haben wir auch schon genannt, aber auch sonst auch dieses Dagegenhalten fand ich wirklich, wie gesagt, bemerkenswert. Darüber sprachen wir schon. Also charmant ist es nicht nur, es ist natürlich charmant und das sind auch klar, natürlich sind die Nebengeschichten interessant. Natürlich ist es schön, was die da erzählen und dann ist der Opa von der Berger auf der Tribüne und all das, was man da mit erzählt bekommt. Aber das ist es nicht nur, das ist es auch. Aber ich finde es auch sportlich mittlerweile so, dass ich sagen kann, ich habe in diesen Spielen wenig Phasen gehabt, wo ich gesagt habe, ich wäre jetzt weggenickt oder sowas. Ich habe es wirklich gesehen und war auch tatsächlich, das muss ich sagen, beeindruckt davon, was da mittlerweile einfach geboten wird. Und das ist jetzt vielleicht auch, ja, darüber reden wir ja gleich noch, der Anlaufpunkt. Also Oliver hat es ja völlig richtig gesagt, was alle quatschen dann mit und labern und gucken. Also ich muss einfach für mich, wenn ich sage, Richtung und habe jetzt wirklich sehr viele Spiele gesehen, auch sehr bewusst viele Spiele gesehen und ich kann einfach nur sagen, nee, ist etwas, was ich mir gerne anschaue, was ich auch völlig angezeigt finde, das den Leuten abends um 20.15 Uhr im Fernsehen zu präsentieren und wissen wir alle, sind ja nicht alle einig, die Einschaltquoten sprechen ja für sich.
Oliver, ich habe mir das gestern übrigens, was Holger gesagt hat, ich meine, die zwei, drei Sequenzen, wo Spanien auf den langen Ball gesetzt hat und so in der zweiten Halbzeit und wo die Spanierin mit der Nummer 9, sage ich einfach, weil ich den Namen nicht parat habe, Esther war es, glaube ich, den Ball runtergepflückt hat, aus vollem Lauf und dann Berger den Ball abgewehrt hat. Das war einfach fantastisch schön anzuschauen. Warum aber? Und warum zieht dann, wenn so viele Leute vorm Fernseher sitzen und die Qualität des Spiels immer besser wird, warum denkst du, hat die deutsche Fußball-Bundesliga dann der Frauen dennoch solche Probleme, Stadien richtig vollzukriegen? Oder ist das auch nur eine Frage der Zeit? In manchen Ligen, natürlich nicht bei jedem Spiel, aber in England sehen wir das ja manchmal, wir sehen es in Spanien manchmal, da sind auch richtig große Stadien richtig voll. In Deutschland, wenn ich so ab und zu die Zusammenfassungen mir anschaue, doch Lücken auf der Tribüne. Frage der Zeit.
In Deutschland sind große Stadien richtig voll, wenn du jetzt den Satz richtig weiterführen würdest.
Ja, aber nicht permanent. Nicht, wenn Hoffenheim gegen Frankfurt spielt.
Ja, große Stadien. Du sprichst ja von großen Stadien. Die Frauen spielen ja nicht immer im großen Stadion. Aber wenn die großen Stadien Austragungsort sind, dann sind sie richtig voll. Ihr werdet oder du wirst sehen, dass tatsächlich die Idee des HSV, glaube ich, tatsächlich aufgehen wird, dass alle Spiele im großen Stadion stattfinden werden.
Okay.
Es ist grundsätzlich so, dass ich habe jetzt die Zahl nicht parat, weil ich jetzt auf die Frage nicht vorbereitet war, kann man nicht sagen, aber mir fällt sie gerade nicht ein, vielleicht hat Holger, hast du sie gerade kurz im Kopf, aber was die Steigerung der Zuschauerzahlen angeht, ist dies eindeutig. Also das heißt, diese Ableitung ist mir dann tatsächlich etwas zu platt, oder eben zu typisch, dass man dann sagt, ja, aber warum kriegen sie die Stadien nicht voll? Also es ist schon so, dass wir in Deutschland nun mal eine andere Situation haben, als sie in England über Jahre gewachsen ist oder auch in den USA zum Beispiel. Und das sieht man im Übrigen auch, finde ich, an der Nationalmannschaft und an den Auftritt der Nationalmannschaft. Er hat wirklich schon recht, man muss was Neues gestalten oder man muss etwas gestalten, weil diese großen Jahre, in denen ganz klar Deutschland tonangebend war und tatsächlich, also muss man sagen, schon zum Teil das Nonplusultra gewesen ist, Rekord-Europameisterinnen und so weiter und auch sozusagen im Vergleich, Weltvergleich damals unter anderem mit den USA eine eigene Liga zum Teil dargestellt haben. Diese Zeiten sind halt nun mal vorbei und die Liga muss sich weiterentwickeln und die Liga muss sich dahingehend weiterentwickeln und es wird nicht einfach, indem man auch die deutschen Spielerinnen auf Schlüsselpositionen einsetzt. Und das ist schwer, weil du willst auf der einen Seite ja auch internationalen Wettbewerb in Teams haben, die in der Champions League bestehen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass es auch immer komplizierter wird, auch auf diesen Positionen auch die starken Ausländerinnen zu bekommen, weil einfach andere Ligen deutlich mehr zahlen. Und so sieht man halt schon eine Selbstverständlichkeit bei den Engländerinnen zum Beispiel, finde ich. Also eine Selbstverständlichkeit von Spielerinnen, die bei Chelsea Meisterinnen geworden sind, mit Arsenal Champions League-Titel geholt haben in dieser Saison gegen Barcelona und zwar völlig verdient. Lyon wirklich entzaubert und vorgeführt haben im Rückspiel in Lyon. So spielen die in der Nationalmannschaft. Und das ist ein Unterschied und dafür muss man sagen, sind wir eben auch weit gekommen, finde ich, wirklich weit gekommen. Und Entschuldigung, dass ich jetzt so eine lange Kurve drehe, aber also die Sache mit Zuschauerinnen und Zuspruch, die würde ich bitten, etwas differenzierter zu sehen. Das hat sich deutlich geändert und es ist halt nun mal so, dass England da eine Sonderstellung einnimmt. Da wo Stadien wirklich komplett voll sind, aber eben auch in kleineren Stadien gespielt wird und nicht immer nur in den großen Stadien. Und die sind dann trotzdem auch ganz gut gefüllt. Aber ich weiß, was du meinst, weil du siehst halt auch so Abendspiele mit zum Beispiel TSG Hoffenheim vor 1000 Fans oder so, wo du denkst dir wahrscheinlich, naja, so viel ist es ja nicht. Aber auch das ist ein längerer Weg.
Das, was Oliver beschrieben hat, jetzt Holger, du hast vorhin Volleyball angesprochen, aber das habe ich jahrelang immer von meinen Handballern gehört, dass die deutsche Handballnationalmannschaft deshalb international Schwierigkeiten hat, weil die Top-Positionen, die wichtigsten Positionen, nämlich die Rückraumpositionen, bei den besten Mannschaften von Ausländern besetzt sind, bis dann Julian Köster und Juri Knorr in jüngerer Vergangenheit und Renas Uschins dahergekommen sind. Ja, so. Jetzt stehen also die Engländer gegen die Spanier, Holger, Spanierinnen, Engländerinnen gegen die Spanierinnen im Finale dieser Fußball-Europameisterschaft. Am Sonntag in der Schweiz. Freuen wir uns auf das nächste große Ereignis? Können wir es kaum erwarten? Oder sind wir dann in zwei Wochen, die zweite Fußball-Bundesliga beginnt nächste Woche, kehrt Fußball-Deutschland dann wieder anderen Dingen die Aufmerksamkeit zu? Es gibt eine Basketball-Europameisterschaft im Herbst, die ansteht, die jetzt plötzlich im Privatfernsehen übertragen wird. Zieht diese Begeisterung, diese Massenbegeisterung, und das ist ja auch ein Handballphänomen, ja, dass da 10 Millionen Leute das Halbfinale einer Europameisterschaft anschauen, dass aber die übertragenden Fernsehsender, im Moment ist es halt ein Streamingdienst, Probleme haben, Leute vor den Stream zu bekommen. Also geht die große Öffentlichkeit dann einfach zum nächsten Dorffest weiter, Holger? Was denkst du?
Also ich kann das schlecht Prognosen abgeben. Ich kann immer nur sagen, oder da kann absolut das bestätigen, was Oliver gerade gesagt hat. Vielleicht auch aus meiner Perspektive als halb Bremer, der ich ja immer noch bin.
Ganz Bremer, bitte, Holger.
Ganz Bremer. Aber regional halb Bremer nur noch verwurzelt. Auch da, also Werder setzt ja jetzt auch immer mehr auf die Frauen. Livia Peng, die Schweizer Torfrau, hat ja auch bei Werder gespielt, geht jetzt nach England. Und da habe ich auch wirklich dieses Bewusstsein für Frauenfußball, das Interesse an Frauenfußball auch deutlich mitbekommen. Da hatten wir zum Beispiel ja so ein Highlight, auch das Pokalspiel Hamburg SV gegen Werder, was gespielt worden ist in Hamburg. Die Spielerinnen sagten danach, eine Spielerin wurde interviewt, die sagte danach, wie fühlten sie sich denn vor diesem vollen Haus in Hamburg? Und dann sagte sie, das bedeutet mir unnormal viel. Das fand ich auch herrlich, diese beteiligt sein. Ich finde auch, dass man da den Blick, dass man da durchaus differenzierter draufschauen soll. Also ich bin der Meinung, dass das in Bremen nur als ein Beispiel, und da gibt es ja auch viele andere, sagen wir Union Berlin, das Thema auch noch was kommt. Also es geht ja, ist eine spannende Saison, die auf uns zukommt. Ich glaube, dass das nicht nur ein vorübergehendes Phänomen ist. Es ist ja auch nicht so, dass der Frauenfußball zwischen den großen Meisterschaften total am Boden liegt und kein Interesse erwohnt. Das ist ja Quatsch. Das behaupten Leute. Und vielleicht kommen wir noch darauf, warum sie das behaupten. Also bei mir ist auch noch so, wenn ich jetzt wieder an mich selber denke, im Moment der richtige Zeitpunkt, und ich habe es auch ein bisschen aus ein paar Beiträgen im Netz manchmal rausgehört. Klar, diese Vergleiche Männerfußball, Frauenfußball verbieten sich einerseits, andererseits liegen sie auf der Hand. Und ich glaube schon, dass also der Überdruss dem Männerfußball gegenüber, ja, der sich manifestiert, also jetzt zum Beispiel war ja sehr interessant, Club-WM und Frauen-EM, da sind ja auch Zahlen, die es gibt, ja. Muss man ja klar sagen, da hast du Streaming und so weiter und so weiter. Jetzt musst du auch differenzierter sehen. Aber nur wenn ich mich selber betrachte, dann stelle ich fest, mein Interesse am Männerfußball, so wie er sich darstellt, ist nicht gänzlich erlahmt, aber es ist tatsächlich deutlich, deutlich weniger geworden, als es mal war. Und auch da bin ich sicherlich nicht der Einzige. Und deswegen ist im Moment auch, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt. Ich glaube, das eine hängt auch mit dem anderen zusammen, dass die Frauen dieses Interesse hervorgerufen haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich das auch in der Bundesliga weiterentwickelt. Man muss auch nicht immer so wahnsinnig ungeduldig sein, finde ich, ja. In der Draufschau, dass man sagt, das ist doch gar nicht. Und teilweise, wenn man so die Kommentare hört, Oliver hat völlig zu Recht den Hinweis gegeben, man muss die Kommentare wahrscheinlich komplett ausblenden, was da im Internet geschrieben wird. Das mache ich in Zukunft vielleicht auch öfter. Das ist einfach vollkommen ungerecht und vollkommen an der Realität vorbei. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da eine gute Entwicklung weiter in der Frauenbundesliga gibt. Das ist für mich keine Frage.
Ja, schau, ich meine, es ist doch so, wie man's selber empfindet. Ist es nicht wunderbar zu sehen, dass eine Spielerin, die mit der Schiedsrichterin diskutieren will, weggeschickt wird und sie geht. Und da kommen nicht fünf andere oder zehn andere dazu, die sich wegschubsen, die dann auch der Meinung sind, sie müssen dann da stehen bleiben. Das ist mal das eine. Brauchen wir wirklich feindschaftliche Atmosphäre in den Stadien? Ist es nicht wunderbar? Also ich sage das wirklich jetzt ein bisschen rhetorisch gefragt vielleicht, aber ich finde es, ich lasse das mit der Frage, weil es auch so ein blödes Stilmittel ist es nicht toll oder so. Mir gefällt es. Ich vermisse keine Schmährufe. Ich vermisse keine Aggressivität. Ich vermisse es nicht und hatte gestern kurzzeitig Angst, dass ein paar gestörte deutsche Fans irgendeine Parallele zum Deutschland gegen Spanien, Männer und Cucurella, und ich kann es nicht mehr ertragen, in welcher Peinlichkeit Leute die Bühne Fußball benutzen, um ihr eigenes, kleines, billiges Leben irgendwie kaschieren zu wollen. Entschuldigung, wenn ich so böse sage. Das sind Kleingeister, ich kann es nicht mehr hören, und nein, ich habe auch kein Verständnis mehr dafür, dass man ja nun mal der arme oder irgendwie der böse Cucurella, nee, es ist ja der Schiedsrichter gewesen, der die Entscheidung getroffen hat. Und gestern gab es so einen ganz kurzen Moment, wo es mal Pfiffel gab. Und ich habe kurz überlegt, wer ist so bescheuert, beim Frauenfußball jetzt diese Bühne zu nutzen?
Genau.
Und ich kann nur hoffen, natürlich war das scheiße, was die Spanierinnen gestern gemacht haben. Wenn man das sieht, sie laufen feiernd am Bus mit Samba-Trommeln irgendwie, keine Ahnung, an dem deutschen Bus vorbei. Ist heute zu sehen. Natürlich ist es nicht eine feine Art und es ist auch nicht sympathisch und man muss sie auch nicht alle sympathisch finden übrigens. Ja. Man darf auch weiterhin, ohne misogyn zu sein oder so bezeichnet zu werden, auch gegen Frauen mal was sagen. Oder bestimmte Frauen nicht sympathisch finden. Aber das Grundding ist doch, das ist ein Fest, die wollen Fußball spielen. Da wird keine zehnfache Eskimo-Rolle gezeigt. Das sind einfach so, die stehen auf, spielen weiter oder es geht nicht weiter. Aber wenn es nicht weitergeht, geht's nicht weiter. Und wenn sie spielen, versuchen sie eben natürlich auch mit Trash-Talk. Da findet auch eine Menge an Trash-Talk statt, an Dingen, die über das Normale hinausgehen. Das sind zum Teil auch harte Zweikämpfe. Aber es ist alles auf eine saubere Art und das brauche ich. Ich brauche keine feindselig aufgebaute Stimmung und ich brauche keinen Fußball, der in Real-Time immer weniger wird durch immer mehr Gequatsche trotz der klaren Regeln. Deswegen, es ist eine Wohltat, nur den puren Fußball zu sehen und der, finde ich, war und ist ganz hervorragend. In allen Bereichen, kämpferisch, spielerisch, taktisch, das sind Lösungen, da ist der Italiener, der eine tolle Taktik bringt, da ist ein intensives Spiel Italien-Portugal, in dem wirklich jeder Zentimeter beackert wird, dann gab es sehr feine Situationen, dann gibt es diese Comebacks der Engländerinnen, die bis zuletzt dran glauben, die Schweden, die den Deutschen wirklich eine Klasse besser waren und wo ich wirklich ein bisschen enttäuscht war, dass sie tatsächlich... eigentlich mit eines der spielstärksten Teams dieser EM. Dann gibt's die Finninnen, die gegen alle, die sagen, aber Island kommt natürlich weiter, gezeigt haben, nee, wir sind auch ein gutes Team, auch taktisch wiederum top eingestellt und so weiter. Sorry, ich kann gar nicht aufhören, weil es mich einfach so mitreißt und natürlich auch irgendwie mein Ding ist und ich immer der Kämpfer bin gegen zu plattes Schwarz-Weiß-Beurteilen von Frauenfußball. Denn am Ende bleibt, wir dürfen Frauenfußball nicht mit Männerfußball vergleichen. Aus körperlichen Gründen schon allein geziemt es sich, das nicht zu tun.
Ja, absolut nicht. Ich meine, keine Sportart. Man darf auch die Tennisspielerinnen nicht mit den Tennisspielern vergleichen. Es ist aus körperlichen Gründen. So, Holger, jetzt hast du natürlich ein Thema angeschnitten, das ein großes Thema ist, aber lass es uns trotzdem nochmal angehen. Warum denkst du, du hast es, glaube ich, in deiner Seite 3 auch beschrieben, dass es dann doch diesen Wunsch gibt, dieses Bedürfnis von gar nicht mal so wenigen Leuten, den Frauenfußball klein zu reden oder klein zu halten?
Also erstmal die Frage, sind es gar nicht mal so wenige, vielleicht sind es doch wenige.
Aber laute wenige.
Laute wenige, und da sind wir, glaube ich, tatsächlich, ich mache mir diese Gedanken auch immer, ich finde das ja geradezu, das ist ja fast so eine Form von Besessenheit von diesen Leuten, ne? Und ich glaube, es ist, wenn man jetzt den ganz großen Bogen mal schlägt, dann könnte man auch das große Thema Kulturkampf da durchaus mit ins Rennen schicken. Also ein Element des Kulturkampfs ist ja, du siehst etwas, was real ist, und da sagst du, das ist gar nicht real, ich streite das ab. Also fangen wir mal ganz oben an bei Donald Trump, der Klassiker, der hat eine Wahl verloren, sagt aber, sie ist mir geklaut worden, und das wird wiederholt von Trump selber und von seinen Leuten. Und am Ende entsteht so eine Parallelrealität, ja, dass man sagt, naja, vielleicht ist ja doch was dran. Oder jetzt Frauke Brosius, das ist der Klassiker im Prinzip auch, da ging es ja auch gegen eine Frau. Er wird behauptet, sie habe sich dafür ausgesprochen, Abtreibung bis zum 9. Monat straffrei zu belassen. Wir haben die Diskussion ja gerade alle mitbekommen. Das ist überhaupt nicht wahr, das stimmt nicht. Ja, aber es wird behauptet von rechten und neurechten Menschen. Und am Ende ist da auch so, ja, was ist denn so, wie ist es denn? Und bei den Frauen ist es ja auch tatsächlich so, dass immer wieder von den wenigen, aber lauten Stimmen behauptet wird, das interessiert die Leute nicht, kein Mensch guckt sich das an, das ist total langweilig, ja. Und die Realität ist auch da eine vollkommen andere, ja. Und es ist natürlich auch nicht, es sind ja nicht nur anonyme Menschen im Internet, die das behaupten, sind Politiker. Bei der AfD gibt es das immer wieder, das ist klar. Dann gibt es natürlich auch bestimmte Publizisten, bei News zum Beispiel, die das auch immer befördern. Ja, dann gibt es Wissenschaftler. Es gibt einen, der schreibt immer rein, Live-Übertragungen schaden dem Frauenfußball. Punkt. Das hat er schon vor diversen Meisterschaften. Das ist irre, ne? Und ich glaube, es ist einfach, da muss man klar sagen, das geht tiefer rein. Das ist halt der Fußball soll ein Männersport sein, soll ein Männersport bleiben, soll es wieder viel mehr werden, als es vielleicht in der letzten Zeit war. Das sind ja die Kämpfe, die Reporterinnen gehabt haben, die Schiedsrichterinnen gehabt haben. Und dieser Backlash, diese Rückwärtsbewegung, die wir gesellschaftlich haben in vielen Bereichen, ja, und die sich natürlich dann auch gegen Frauen richtet, die manifestiert sich meiner Ansicht nach im Frauenfußball auch. Ich habe das neulich mal aufgeschrieben in der Seite 3 und habe dann übrigens aber das vielleicht zum Jens vielleicht noch zur Frage, sind das viele Leute, die da belfern und geifern gegen den Frauenfußball? Es sind Laute, vielleicht nicht so viele. Ich habe aber in den Reaktionen auf diese Geschichte, und das war tatsächlich neu, erstmal gemerkt, es interessiert die Leser auch. Die kam am Dienstag, eine Seite 3 über Frauenfußball am Dienstag. Dienstag ist nicht so der Top-Lesetag bei uns eigentlich. Mhm. Gab enorm viel Reaktion und es gab bis auf 2, die gesagt haben, ja, ihr hoken Arschlöcher da bei der SZ, ihr verteidigt das, ne? Bis auf 2 gab es eine Menge, die gesagt haben, total richtig, das anzusprechen, total bemerkenswert, was die Frauen dort spielen, total sehenswert gewesen, große Unterhaltung. Ja, und das war tatsächlich schon eine Veränderung. Also da hat man schon gemerkt, es gibt doch sehr viele, die sagen, pass mal auf, wir stellen fest und registrieren, dass das einfach etwas ist, was man sich anschauen kann. Das andere ist einfach nur Geblöke. Ja, und in Teilweise ist es natürlich auch das Geblöke in einer Weise, klar, man kann sagen, wir lesen das nicht. Aber teilweise ist es natürlich auch so, dass dir der Atem genommen wird, wenn du diesen Scheißdreck liest. Ja, also nur ein Beispiel noch, dann höre ich auch auf damit. Julia Gewinn trägt den Regenbogen. Kennen die Regenbogendebatte. Hat es vorher erklärt, warum sie ihn trägt. Auf ganz, ganz behutsame Weise. Also das Ding nicht politisieren, aber auch nicht erzählen, die Geschichte so. Fußball hat mit dem Umfeld überhaupt nichts zu tun. Hat sie gut, finde ich, gut einmoderiert. Kommt sie mit dem Regenbogen. Und dann verletzt sie sich im ersten Spiel. Und dann bricht im Internet eine Welle, eine Woge, ein Wellchen los, wo die Leute ernsthaft sagen, ja, das ist Karma, das ist die Strafe, Haltungsgewinn, jetzt verletzt und mit der Deutschlandbinde wäre das nicht passiert. Und da kann man einfach nur sagen, das ist natürlich dummes Zeug, ja. Aber der Gedankengang dahinter, es ist so infam, das lässt einen wirklich teilweise absolut sprachlos zurück, ja. Aber ist natürlich auch ein Zeichen der Zeit und ist natürlich auch ein Beispiel für die harte Gegenwart, in der wir gerade leben.
Ich habe es gelesen und ich möchte mich jetzt auch gar nicht hinstellen als jemand, der seit Jahren den Frauenfußball feiert, überhaupt nicht. Oliver war der Erste, der mich vor vielen Jahren, damals noch in den David Alaba Studios, in meinem kalten Keller darauf hingewiesen hat und da hatte ich null Interesse daran und mein Interesse ist über die Jahre auch gewachsen jetzt, was nicht heißt, dass ich die deutsche Aufstellung des Spiels gegen Frankreich von vor ein paar Tagen ebenso herunterbeten könnte wie jene der österreichischen Fußballnationalmannschaft 1978 in Córdoba, beginnend mit Friedel Konzilia, endend mit Hans Krankl, was ein wunderbarer Übergang ist zu unserem nächsten Segment, wo dann Martin Konrad wartet von Sky Sport Austria. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Oliver Fasnacht. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 719.
Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
Herrschaften, Big Show 719. Fußball mit Martin Konrad. Das ist für mich immer eine ganz, ganz große Freude. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen. Die Freude ist auch meinerseits.
Gestern bin ich aus München zurück nach Kitzbühel gefahren und es war schon so spät, dass ich nicht mehr zum Tennis gegangen bin. Zeppe ein kleines bisschen durch die TV-Station und bleib bei Servus TV hängen, Martin, und hatte natürlich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass die Champions League Quali für die Salzburger schon losgeht, dann schaue ich mir das an, sehe dort unter anderem Stefan Leiner, die Salzburger gewinnen mit 4-1, mein erster Takeaway ist, den muss man erst einmal schlagen in der Meisterschaft. Ich weiß, nach einem Spiel schwierig, aber das zweite ist, haben die Salzburger ein bisschen ihre Philosophie geändert, weil Stefan Leine ja doch ein Routinier ist, oder ist das der eine Routinier, der die anderen jungen Buben dadurch die Meisterschaft wird führen müssen und möglicherweise in die Champions League?
Also diese Frage ist relativ einfach zu beantworten, nicht ein bisschen oder ein wenig, sondern sie haben sie gerade, was die Erfahrung betrifft, deutlich verändert, denn nicht nur Leiner wurde verpflichtet, sondern auch der Innenverteidiger Rasmussen, ein Däne, der auch schon Mitte 20 ist, oder eher schon über Mitte 20, und mit Onisivo und Vertessen gibt es ja ohnehin zwei, also Vertessen ist 24, glaube ich, und Onisivo ist bekannt, gibt es ohnehin schon zwei, die im Jänner noch verpflichtet wurden in der vorhergegangenen Transferzeit, die auch schon etwas mehr Erfahrung gebracht. Und das heißt, genau da wurde ja angesetzt, dass Spieler verpflichtet wurden. Das ist noch nicht vorbei, das Transferfenster und die Transferzeit, die neben den vielen, teilweise auch sehr talentierten, etwas jüngeren und vor allem unerfahrenen Spielern, dass die da auch noch ein wenig Erfahrung an der Seite haben und Unterstützung. Und das ist natürlich jetzt auch passiert. Übrigens diese zwei in der Defensive, wo ja Handlungsbedarf war, wurden ja schon verpflichtet im eigenen Transferfenster Anfang Juni, weil ja Salzburg auch bei der Club-WM gespielt hat. Insofern sind die jetzt ja schon nicht gestern das erste Mal bei einem Pflichtspiel im Einsatz gewesen, sondern schon zum vierten Mal.
Also wir wissen ja noch gar nichts. Der ÖFB-Pokal geht jetzt los an dem Wochenende. Sturm spielt in Bischofshofen, nicht weit von hier. Ich werde trotzdem nicht hinfahren, glaube ich. Aber Stand jetzt, nach der Transferperiode, sind die Salzburger dann schon in diesem Jahr der Meisterschaftsfavorit oder alles offen?
Also ob sie Favorit sind, würde ich jetzt mal nicht sagen. Das hätte ich vor einem Jahr noch gesagt, wo ja alle von einem Betriebsunfall gesprochen haben, dass Salzburg eben 2024 nicht Meister geworden ist. Nachdem ja Salzburg nun das zweite Jahr in Folge nicht den Titel erringen konnte, sondern der SK Sturm, würde ich sagen, ist es eine Meisterschaft, die aus mehreren Gründen offen ist. Zum einen, die Transferzeit geht noch mehr als einen Monat. Und zum zweiten, auch das wissen wir, in Österreich, es kommt dann im Jänner eine Transferzeit, nicht nur in Österreich, aber im Frühjahr gibt es ja noch eine Punkteteilung, und insofern passiert da noch sehr viel, um jetzt hier zu sagen, wohin könnte die Reise gehen. Aber Stand heute, würde ich sagen, sind mehrere Teams auf einem ähnlich hohen Level, und vor allem gibt es eine Zweiteilung der Liga, weil es gibt 5 bis 6 Teams, wo die Qualität ganz einfach über den anderen zu stehen ist. Also insofern habe ich neben dem Meister, neben Sturm, wo im Moment die Qualität vielleicht nicht ganz so hoch ist wie noch im Mai, weil ja mit Scherpen, dem Torhüter, mit Wüttrich und mit Jalkoe 3 Stammspieler, darunter eben 2 Stützen, abhanden gekommen sind. Aber trotzdem ist Sturm eines dieser Teams, das natürlich um den Titel aus heutiger Sicht mitspielen wird. Salzburg hast du schon erwähnt. Rapid hat zugelegt, hat nicht nur auf dem Trainersektor, sondern auch auf dem Spielersektor. Die Austria ist praktisch gleich geblieben und hat jetzt auch noch Verstärkungen geholt. Und dann hast du mit dem WRC und dem LAS 2 Mannschaften, die ja im letzten Jahr unterschiedlich irgendwie auch gespielt haben, aber trotzdem 2 Mannschaften von der Qualität her, die über die anderen 6 zu stellen sind. Also so würde ich in etwa im Moment Ende Juli vor Beginn der Meisterschaft die Situation oder die Chancenverteilung einordnen.
Weil du Rapid ansprichst, also das mag man möglicherweise selbst im deutschsprachigen Ausland nicht so mitbekommen haben, aber die große Transfersaga im Sommer, die dann keine geworden ist, also mit keinem erfolgreichen Abschluss, aber da habe ich auch Peter Stöger, den ich übrigens extrem entspannt finde als Rapid-Trainer oder generell, der hat natürlich auch schon alles gesehen, aber die große Transfersaga war Marko Arnautović, kommt er denn zu Rapid? Ich habe keine Ahnung, wie realistisch das jemals war, Martin. Das wirst du mir hoffentlich gleich sagen. Aber meine Frage ist, angeblich verdient er bei Roter Stern Belgrad jetzt pro Jahr 2,5 Millionen Euro. Gibt es einen Fußballer in Österreich, gibt es mehrere Fußballer in der österreichischen Bundesliga, die deines Wissens nach ungefähr in diesen Dimensionen Geld verdienen?
Also zunächst netto. Das müsste man vielleicht noch dazu sagen.
Ja gut, drunter macht's da Nautl nicht, das ist schon klar.
Genau. Wobei wir wissen nicht, wie dann die steuerlichen Geschichten sind. Also deswegen müssten wir eigentlich korrekterweise von Bruttobeträgen sprechen und dann sind wir, glaube ich, bei rund 7 Millionen, ne? Auf 2 Jahre. Und also Gratulation an ihn und an seinen Bruder, also das Management, dass das noch möglich ist für jemanden, der dann doch im zweiten Vertragsjahr auch schon 37 ist. Und der natürlich auch wenn man die letzten ein, zwei Jahre auch sieht bei Inter Mailand, bei einem natürlich besseren Team, trotzdem nicht immer diese Einsatzzeit noch gehabt hat. Ob ein anderer Spieler besser verdient, ein österreichischer Spieler, allgemein bezogen?
Nein, aber in der österreichischen Bundesliga, gibt es da irgendeinen Verein, der für einen Spieler, weil die Salzburger zahlen ja niemanden 2,5 Millionen.
Also netto würde ich mal sagen, dass jemand 2 Millionen hat, das war bei Salzburg im besten Fall vielleicht in der äußerst erfolgreichen Zeit, dass Spieler gegeben hat, die dann auch Prämien. Ich würde gerade sagen, also da hast du dann immer Verträge gehabt, die natürlich im Millionenbereich waren, auch also brutto und natürlich dann auch netto. Aber das würde ich sagen, das ist ja, da bin ich bei dir in der österreichischen Bundesliga. Kommt dann immer darauf an, wie man das sieht. Mika Bierev hat auch eine Unterschrift bekommen, eine Signing-Fee. Die war auch im siebenstelligen Bereich, dass er bei Sturm dann noch dieses eine halbe Jahr gespielt hat. Wenn ich das hochrechne mit seinem Gehalt, dann ja, also es gibt 1, 2, 3, 4, 5 Spiele in den letzten 10 Jahren vielleicht, die ausnahmsweise auch auf diesem Level waren, aber natürlich bin ich bei dir. In Wirklichkeit ist es ein Vertrag, der für ihn in Österreich wohl nicht erzielbar wäre, also bei Rapid nicht und ich sage mal auch bei keinem anderen Club, nämlich auch bei Salzburg nicht, weil die ja trotzdem einen anderen Zugang haben und da nicht bereit sind, in dieser Weise in einen Spieler zu investieren mit solchen Summen. Ja, das muss dann schon ein Haaland-Typ sein, ja, um zu sagen, okay, das ist
dann ja, etwas. Der spielt ein halbes Jahr bei uns und dann geht er weg. Ja. Ein anderer großer österreichischer Spieler, und das möchte ich schon sagen, Martin, du kannst natürlich nicht deine Quellen offenlegen und das würde ich auch niemals von dir verlangen, vielleicht im privaten Gespräch, aber niemand ist so gut vernetzt wie Martin Kondrat. Das glaube ich wirklich sagen zu können.
Naja, na gut.
Hast du eine Ahnung, wo David Alaba im nächsten Jahr spielen wird? Weil er wird ja hoffentlich, also das heißt, ich hoffe für ihn, dass er gut genug ist, dass er bei Real Madrid spielen wird, aber da deutet er nicht viel darauf hin. Und dann die Anschlussfrage, komplett unrealistisch. Jetzt beim Laufen im Regen habe ich mir gedacht, die Salzburger, Alaba, zahlen ihm halt dann natürlich einen Bruchteil davon, aber dessen, was Real Madrid zahlt, aber da hat er Spielpraxis für die WM. Was macht der Alaba im nächsten Jahr? Einfach ins
Blau. Also siehst du insofern das Lob verhalten schon, weil mein Netzwerk da dann doch zu Ende geht.
Was sagt das Netzwerk, um Gottes Willen?
Das sagt das Netzwerk eben. Also das kann ich nicht beantworten. Das, was mir schon im Frühjahr, und ich war das Viertelfinale, wo Real gespielt hat gegen Arsenal und ausgeschieden hat? Ich glaube, ja, weil Arsenal ist ja dann im Halbfinale ausgeschieden. Genau. Also im Viertelfinale war ich in Bernabeu und was ich dort schon auch mitbekommen habe und das auch wir dann auch versucht haben, in unserer Berichterstattung auf Sky unterzubringen, ist, dass es schwierig wird für Alaba, und da war noch nicht klar, wer neuer Trainer wird, nach Ancelotti, dass es schwierig für ihn wird, dieses letzte Vertragsjahr zu erfüllen, aufgrund dessen, dass die Ansprüche dort enorm sind und er eben nicht bei 100%iger Fitness ist. Und selbst wenn er bei 100%iger Fitness ist, ist dann noch immer die Frage, ob es nicht aus der Sicht von Real bessere und damit Alternativen eben gibt, die einfach für deren Ziele wichtiger sind. Und nichts ist wichtiger als der Club, gerade bei Real Madrid. Das ist das eine. Das andere, weil du sie Salzburg-Österreich ansprichst. Also ich glaube, das ist ja alles illusorisch und utopisch. Und zwar aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, warum soll Salzburg kolportierte 10, 15 Millionen zahlen an Real Madrid? Möglicherweise will Real das nur haben, damit sie ihm nicht die Abschlagszahlung geben müssen, weil er ja nicht mehr einen Verein finden wird, der ihm 20 oder 25 Millionen im Jahr zahlen wird. Das muss man sich mal vorstellen, dieses Jahresgehalt. Er hat ja eine Dimension, die übersteigt das Jahresbudget von der Hälfte der österreichischen Fußball-Bundesliga-Clubs. Also insofern unvorstellbar und auch nicht möglich, zunächst einmal. Und das Zweite ist aber jetzt, glaube ich, auch das Inhaltliche, also ich bin nicht überzeugt, ob das für Salzburg jetzt dann auch der richtige Weg ist. Und das Dritte ist, das ist der Alaba selbst, der will wahrscheinlich auch nicht in Österreich spielen. Aber, und das kann man damit so zusammenfassen, er muss sich natürlich was überlegen, genauso wie Arnautovic, genauso wie Michael Gregoric, der bei Freiburg nicht erste Wahl ist. Sie müssen natürlich schauen, dass sie einen Club haben, wo sie spielen. Oder zumindest zu Einsätzen kommen. Aufgrund dessen, dass sie alle das große Ziel haben, ihr einziges Mal in ihrer Karriere bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei zu sein, nachdem Österreich zuletzt 1998 war, gibt es keinen aktuellen Fußballspieler, der dieses Gefühl hatte. Insofern haben alle ein Ziel, sich bei einem Club natürlich durch Qualität und Einsätze für den Kader und für die WM letztlich auch zu qualifizieren. Das heißt, er muss einen Verein finden, wo er natürlich Abstriche macht, aber wo er auch noch zu Einsätzen kommt. Und dann, sage ich einmal, braucht er sowieso nicht mehr Fußball spielen, außer er hat dann Spaß dran. Also das ist klar, weil er, da muss ich dann wahrscheinlich die Frage stellen, will ich jetzt Spaß haben, was will ich noch? Ja, weil dass er wahrscheinlich nicht mehr bei diesen beiden Vereinen spielt, wo er alles gewonnen hat, knapp 40 Titel, das wird es nicht mehr spielen. Also von dem her, keine einfache Entscheidung sicher, aber ich glaube, er ist schon einer, der in einer der Top-Ligen natürlich noch immer auch ja seine Leistung bringen kann. Aber es ist halt nicht mehr wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich nicht mehr eben dann auf dem allerhöchsten Niveau Real Madrid, Bayern München, oder nennen wir jetzt Paris Saint-Germain oder so weiter.
Das ist eben die Frage, ja. Wie weit mag er runtergehen, aber Spielpraxis braucht er ja. Jetzt hast du natürlich eine überragende Brücke gebaut, 1998. Ich lese ja immer, dass jeder den Herbert Prohaska mag. Ich bin ihm nach wie vor böse, dass er 1998 so sehr auf Andreas Herzog und Toni Polster gebaut hat und nicht das magische Sturmdreieck mit Hannes Reinmeier, Mario Haas und vor allen Dingen Ivo Vastic zusammenspielen hat lassen bei der WM in Frankreich. Aber wurscht. Herbert Prohaska wird jetzt 70 Jahre alt. Und ist ja zum Jahrhundertfußballer gewählt worden in Österreich. Und das ist für mich eine 50-50 Proposition irgendwo. Vielleicht ist es sogar mit allem beieinander. Wenn man sagt, okay, nehmen wir die Trainer mit rein, hätten wir vielleicht Ernst Happel auch noch dazu nehmen können. Dann eine 33-33-33 Proposition mit Hans Krankl selbstredend. Welche Bedeutung für unsere ausländischen Freunde hatte Herbert Prohaska oder was hat Herbert Prohaska ausgezeichnet als aktiven Spieler und auch postaktive Karriere, Martin?
Also als Spieler muss man einfach sagen, dass er ein außergewöhnlicher Fußballspieler war mit hoher Qualität und in einer Zeit, wo es ja nur zwei Legionäre maximal in einer der Top-Ligen gegeben hat, hat er es geschafft, nach Italien zu gehen. Er hat damals nach der WM schon gezeigt, dass es Möglichkeiten gibt, ist zunächst noch bei der Wiener Austria geblieben, die ja auch in dieser Phase damals nicht nur österreichischer Meister wurde, sondern auch in den Europacup-Semifinale war, nämlich bei den in der Champions League, würde man jetzt sagen, damals war es Meistercup und im Europacup der Pokalsieger, den hat es ja auch damals noch gegeben, im Finale war, also eine Mannschaft, die ja auch viele hervorragende Spieler hatte, von denen dann auch der ein oder andere ebenfalls in die deutsche Bundesliga beziehungsweise auch in andere Ligen gewechselt ist, rund um dieses WM, ja, diese WM-Geschichte 1978 und 82. Und er ist dann im 1980 nach Mailand gewechselt, zu Inter. Das hat ihn irgendwie auch, die haben ihn da richtig gut erwischt, unter Anführungszeichen nicht nur finanziell, sondern auch, er ist ja ein Mensch auch, der auch dieses Vertrauen benötigt und die gewisse Sicherheit. Und er hat dort bei Mailand gespielt, bei Inter, und ist dann interessanterweise auch von der AS Roma verpflichtet worden und hat dort dann ja 1982, 83 die italienische Meisterschaft in Scudetto gewinnen können. Ist dann ein Opfer geworden von verschiedenen Taktiken. Er hätte eigentlich bleiben sollen. Dann kam aber Falcao war schon dort, aber hat gesagt, er geht. Und dann haben sie den Cerezo verpflichtet, einen anderen brasilianischen Mittelfeldspieler, und dann hat der Falcao gesagt, er bleibt doch. Und dann waren plötzlich drei Legionäre und der Prohaska war halt dann sozusagen, die Frage war, was machst du? Weil das war nicht so, dass du dann auf der Bank sein konntest, sondern dann hast du eben nicht gespielt und hat dann eigentlich sogar noch andere Angebote gehabt aus mehreren Ligen. Auch noch aus Italien, aber irgendwie wollte er dann einfach zurück. Ebenso wie Hans Krankl damals bei Barcelona, auch dann plötzlich Allan Simonsen geholt worden und er mit dem Trainer Schwierigkeiten gehabt und dann hat er gesagt zurück und ist dann sogar zunächst zu Vienna gegangen und dann ist zu Rapid. Also im Nachhinein haben beide erzählt, hätte man vielleicht mit einer Nacht drüber schlafen, noch eine andere Auslandsstation wählen sollen. Aber der Krankl zum Beispiel hat ein Angebot an Kopf von AC Milan und bezeichnet es heute noch als seinen schwersten Fehler, dass er dort nicht zugesagt hat, weil dann hätte er auch noch in Italien gespielt. Also jedenfalls, das waren zwei Spieler, in dem Fall der Prohaska, die also wirklich herausragend waren und mit ihrer Technik und die auch, ich meine, die hat mit Ancelotti gespielt damals, mit Bruno Conti. Das war damals, wie gesagt, zwei Legionäre, war Stammspieler, da gab es ja nicht so viele Wechsel. Vorhin Roberto Bruzzo, ein bekannter Stürmer gewesen. Also das war dann auch eine Mannschaft, die im Legendär die Meisterschaft gewinnen konnte, später dann noch mit Francesco Tottis 2000, mit Capello als Trainer. Also das waren für die Roma natürlich, sind es dann so Einschnitte, die man nicht vergisst. Und deswegen ist der Bohaske auch heute noch bei der AS Roma ein Thema, weil einfach eben eine Zeit war, wo man eben sehr erfolgreich war. Und dann ist er, um das vielleicht, er war ein eleganter Fußballspieler, technisch hochbegabt, für die heutigen Verhältnisse wahrscheinlich zu langsam und auch vielleicht zu ballverliebt, hat nicht immer dieses schnelle Spiel gehabt, das hat mir immer manchmal vorgeworfen, dass das Spiel ein bisschen verschleppt, aber er war natürlich eben technisch herausragend und in der damaligen Zeit war ihm das Fußballspiel hauptsächlich so. Also insofern ein Fußballspieler, der vielleicht auch deshalb zum Jahrhundertfußballer gewählt wurde, weil er in der Zeit, als die Wahl ja war, sie begonnen hat, er auch unmittelbar davor eben als Teamchef mit der Mannschaft zur Weltmeisterschaft gefahren ist und dadurch vielleicht präsenter war als ein Hans Krankl oder, wie du gesagt hast, ein Ernst Happel, der übrigens auch ein hervorragender Fußballspieler war, der war ja 1954 und 1958 auch bei der Weltmeisterschaft mit Österreich. Und also ich will damit nur sagen, Bohaska sicherlich einer der herausragenden Spieler. Ich durfte den ja noch sehen. Also insofern kann ich natürlich da mehr dazu sagen als zum Beispiel zum Happel. Aber da hat man mir halt dann auch berichtet, dass er gut war. Es waren dann schon Ausnahmespieler, ja. Auch Betze, Jara, da gab es viele jetzt, ohne einen zu vergessen, Schachen und so. Wenn du eben dann den Weg auch geschafft hast, in dieser wirklich nicht einfachen, nämlich für Spielerzeit, weil heute hast du ja die Möglichkeit, überall hinzugehen. Damals musstest du einfach top sein, damit du überhaupt einer von zwei Legionären musst.
Ja, also diese Mannschaften, die der Martin gerade angesprochen hat, ich bin ja sogar noch mehrere Jahre älter als der Martin und ich habe gerade diese 78er-Mannschaft, aber dann auch die Mannschaften der Wiener Austria und ein bisschen später, wo Hans Krankl dann zu Rapid zurückgegangen ist, in Panenka. Das waren richtig gute Fußballmannschaften. Und da, also die Austria mit Gasserlich, mit Bohaska, mit Friedel Konzilia im Tor. Ja, ich schwelge jetzt ein bisschen, aber wenn man sich jetzt, ich habe mit dem Fredel Tatar ja auch einmal drüber gesprochen, wenn man sich anschaut, die WM-Qualifikation für 1978, Österreich spielt, glaube ich, in Leipzig gegen die DDR, 1-1. Ich glaube, wir sind einmal vors Tor gekommen und der Hartenberg hat einen reingenudelt und die DDR hat 26 hundertprozentige gehalten. Der Konzilia hat Bälle gehalten und der war nicht groß, der Friedel Konzilia. Das war einfach unglaublich. Glory Days waren das.
Muss man einfach sagen, oder 1978, wenn wir schon dabei sind, wer wurde Zweiter bei der Wahl beim Ballon d'Or? Hans Krankl. Ja? Also dann das kommt ja nicht von ungefähr, das wollte ich eigentlich damit sagen. Und insofern zeigt das schon, dass das eben Spieler waren, so wie auch letztlich, weil wir vorhin gesprochen haben, wie David Alaba, der natürlich der erfolgreichste österreichische Fußballspieler aller Zeiten ist, nicht? Mit knapp 40 Titel und der halt jetzt nicht in der Offensive war, aber in der Defensive. Ein herausragender Spieler, muss man ganz einfach sagen.
Klar, ja, überhaupt keine Frage. So, wir freuen uns, es regnet in Kitzbühel, das heißt in Bischofshofen wird es auch nicht viel weniger regnen. Ein bisschen gatschig für Sturm Graz am Freitag am Abend, aber das ist wurscht. Ich werde, na, vielleicht fahre ich doch hin. Martin, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich werde mich schon bald wieder melden. Jetzt machen wir eine kurze Pause in der Big Show 719.
Hoi, ik ben Robin Haase en jullie luisteren naar Sport 360.
De Big Show 719 geht weiter mit dem Kampfsport. Nicht nur Boxen heute, aber vor allen Dingen auch. Ich freue mich, dass wieder mal Zeit für unsere kleine feine Familienshow hat, der große Tobias Wetz. Hallo Tobias.
Die Freude ist auf meiner Seite.
Alexander Usyk, vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich hätte vielleicht bei meiner Freundin nachfragen sollen, die tatsächlich ukrainische Wurzeln hat, wie man ihn richtig ausspricht, aber ich weiß eines, ich glaube eines zu wissen. Tobias, er ist Undisputed Heavyweight Champion of the World. Hat, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, alle Gürtel auf sich vereinigt. Das ist ja nicht so oft vorgekommen, oder vielleicht doch. Wo rankt denn der Sportskamerad Usyk nach diesem Sieg gegen Daniel Dubois am vergangenen Samstag, war es glaube ich in London, wo würde man denn historisch einordnen?
Also erstmal, ja, genau, er hat die großen, wichtigen Gürtel. Jetzt muss man immer gucken, wenn man das vergleichen will, historisch, muss man immer beim Boxen ja ein bisschen diese Schleife drehen mit den vielen unterschiedlichen Gürteln. Wann gab es sie eigentlich und wann war man ab wie viel Gürtel sozusagen undisputed? Also dann kam irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er IBF und WBO dazu. Und dann gibt's ja auch Leute, die sagen, ja, aber Muhammad Ali war ja nie WBO-Weltmeister. Ja, das stimmt, das konnte auch nicht werden, weil es da den Verband noch nicht gab, aber das ändert natürlich nichts an dieser Undisputed-Rechnerei. Und hier ist es ja definitiv so, dass er halt der Mann im Schwergewicht ist. Also the man who beat the man, das ist ja so ein bisschen auch immer die Variante, die man da versucht anzuschauen. Also wer hat den wirklichen Champion damals geschlagen, jetzt mal ganz unabhängig von irgendwelchen Gürteln oder Politik, die da auch noch eine Rolle gespielt hat, sondern er hat die stärksten Leute besiegt und so weiter und so weiter. Und deswegen ist er jetzt auch ganz klar die Nummer 1. Wo rankt der in der Historie? Tja, also Top 10 in jedem Fall. Da, glaube ich, muss man nicht lange rumdiskutieren. Aber die genaue Positionierung macht die Sache dann natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Man muss ja bei ihm auch noch sagen, klar, Olympia, dazu noch Weltmeister im Cruisergewicht gewesen. Also so ein bisschen die Evander Holyfield-Route genommen im Schwergewichtsboxen, um dann am Ende jetzt im Schwergewicht eben auch die Großen, also auch richtig Großen, wie Tyson Fury zu schlagen, aber eben auch die sportlich und qualitativ unfassbar Guten. Und dann auch in der Art und Weise, wie man so einen Daniel Dubois, der ja gerade von einem Supersieg kam gegen Anthony Joshua, also Selbstvertrauen hatte, ein starker Puncher ist, wie man den Mann so schnell, so klar, so deutlich K.O. schlägt. Das sind natürlich auch nochmal Siege, die nicht nur am Ende ja Siege sind, sondern auch nochmal in ihrer Qualität und ihrer Deutlichkeit irgendwie da ein klares Statement sind. Also, wie gesagt, ich habe die Liste für mich persönlich noch nicht gemacht und das würde auch immer Tage dauern, weil man dann immer noch mal überlegt, tut man jetzt einem Jack Dempsey Unrecht und dann gucke ich wieder 10 Jack Dempsey-Kämpfe und traue mich nicht gegen Jack Dempsey oder gegen Joe Louis oder gegen Lennox Lewis oder dann will man einen Max Schmeling auch irgendwo aus deutscher Sicht gerne drin haben, wobei das wahrscheinlich schwierig wird in die Top 10, aber dann hast du Mike Tyson und einen Larry Holmes und oh, und dann wird es relativ schnell unübersichtlich. Und wie wichtig ist es, oder wie kann ich jetzt sagen, naja, der eine hat doch auch noch Riddick Bowe geschlagen, Evander Holyfield. Dann muss der doch eigentlich doch noch ein bisschen höher als Usyk. Ganz schwierige Sache, da muss man wirklich viel Zeit haben, weil man ansonsten als Boxfan so ein bisschen sein Tagesgeschäft vernachlässigt. Aber er ist auf jeden Fall einer der ganz Großen, der, glaube ich, auch in jeder Epoche des Schwergewichtsboxens sich einfach hätte durchsetzen können. Das ist ja auch nochmal eine ganz wichtige Aussage und einfach ein unfassbarer Sportler, der einfach eine Menge Spaß macht. Also in seiner ganzen Art wirkt er immer so ein bisschen ja verrückt vielleicht auch in dem einen oder anderen, weil er mit seinem Englisch versucht dann trotzdem große Sachen zu sagen, so wie jetzt mit diesem I push the horse und keiner weiß genau, was er meint, oder I am feel auf die Frage, wie er sich denn jetzt fühlt, und I am feel ist natürlich jetzt auch so ein geflügeltes Wort beinahe geworden. Also Alexander Usyk ist definitiv einer der ganz, ganz Großen des Sports und solange der weiter boxt, sollte man sich die Kämpfe nicht entgehen lassen, denn da hat man wirklich die Möglichkeit, Boxhistorie sozusagen wirklich mitzuerleben und man kann eigentlich nicht anders als ihn zu mögen und ein Fan von ihm zu sein, finde ich.
Der ist jetzt 38 Jahre alt. Ich glaube, der Kampf gegen Dubois war sein 24. und muss man da jetzt sagen, erst, also mir kommt das eigentlich wenig vor, dass du mit 38 Jahren, also er hat keinen dieser Kämpfe verloren, aber ist das normal, dass man mit 38 Jahren überhaupt noch boxt? Da sage ich selbst gleich mal, aber ist es auch normal, dass er erst 24 Profikämpfe bestritten hat?
Das ist insofern richtig, weil er ja nicht so viele Kämpfe auch in der Ukraine gemacht hat, sondern jemand, der, wenn man sich anschaut, jetzt London, davor Riad und so weiter, also eigentlich immer auswärts gekämpft hat, wenn man so will. Und die Situation, warum hat er denn so wenig Profikämpfe? Er hat halt über 350 Amateurkämpfe gemacht und das braucht ja auch ein bisschen Zeit. Also da ist natürlich die Grundlage gelegt worden. Amateurweltmeister, wie gesagt, Olympiasieger im Schwergewicht und so weiter. Und dann, ja, sind es trotzdem nicht so viele Kämpfe, das stimmt, aber halt dann qualitativ halt sehr, sehr hochwertige, weil er ja recht schnell dann eben auch im Cruisergewicht die Weltmeisterschaft anvisiert hat. Also da könnte man sagen, ein paar Kämpfe sind doch drin. Er hat ja auch nicht wirklich aufgehört mit 38, naja, Das wir 40 ist das neue 30. Nee, 30 ist das neue 40. Oder wie man das jetzt neuerdings so sagt. Also ich glaube, er kann noch 2-3 Jahre, glaube ich, kann er auf dem Niveau sicherlich noch weiter boxen. Es wird eher eine Motivationsfrage vielleicht sein. Also wenn du die Großen schon geschlagen hast, macht das Spaß, nochmal gegen Joshua anzutreten? Ja, momentan ist der ein bisschen raus. Nochmal gegen Tyson Fury? Ja gut, könnte sein. Muss man schauen, wer da alles jetzt sich anstellt. Oder ist es dann vielleicht doch mal der deutsche Agit Kabayel, der jetzt seine Chance bekommt? Und Körpertreffer mag ja der Usyk nicht so gerne. Von daher ist der Leberkönig Kabayel mit seinen guten Körperhaken vielleicht aber auch ein bisschen zu gefährlich. Von der Grundklasse her ist ein Usyk, glaube ich, nicht zu schlagen. Aber wenn wir über das Alter reden, kann natürlich immer sein, du wirst jetzt über Nacht ein bisschen älter oder kannst da nicht mehr ganz so die Vorbereitung so durchziehen. Da kann natürlich so ein junger, hoffnungsvoller Boxer mit Power durchaus was erreichen. Das hatte natürlich Dubois genauso auch gedacht und wir haben gesehen, wie es ausgegangen ist. Aber in der Theorie ist er jetzt insofern noch attraktiver geworden, Usyk, weil er natürlich als großer Preis sozusagen dasteht, der den schlägt. Der hätte natürlich wirklich selbst auch seine Legacy zementiert. Und auf der anderen Seite mit fast 40 denkt man immer, da kann ja vielleicht die Biologie auch ein bisschen mithelfen, nicht nur das boxerische Können. Also die Hoffnung, dass er jetzt schlagbar wird, wird immer größer und deswegen wird die Schlange von denen, die gerne gegen ihn kämpfen wollen, glaube ich, nicht kürzer werden momentan. Und er kann sich das jetzt so ein bisschen aussuchen, wen er da wirklich für wie viel Geld, wo, wann, wie kämpfen will. Aber um das Thema Ukraine und die kämpferische Ukraine in der Öffentlichkeit zu halten, glaube ich, wird er auch zumindest nicht aufhören, solange Putin nicht aufhört.
Okay, ja, das ist natürlich auch immer der zweite Aspekt, der bei Usyk mitspielt. Eine grundsätzliche Frage, wenn man liest, im Wembley-Stadion waren 90.000 Menschen anwesend, um diesen Kampf und natürlich auch die Vorkämpfe sich anzuschauen. Ist das ein Zeichen dafür, dass der Profi-Boxsport lebt? Ist das ein Zeichen dafür, dass in London ein Event wie dieses super funktioniert? Wofür ist das ein Zeichen, wenn es überhaupt ein Zeichen ist?
Also ich glaube, in England und in vielen anderen Ländern funktioniert das Boxen ja ohnehin. Und Wembley 90.000 ist natürlich irre. Aber England hat ja sowieso eine ganz andere Historie im Boxen und regelmäßige Veranstaltungen und viel mehr Promoter und so weiter. Also ich glaube, das Boxen lebt ja grundsätzlich noch. Sind vielleicht so ein oder andere Extremitäten sind vielleicht eingeschlafen. Ja, also wenn Deutschland jetzt gerade der Arm ist, dann ja, hat man da irgendwie drauf gelegen und kann ihn jetzt momentan nicht ganz so gut bewegen. Aber das heißt ja nicht, dass das dauerhaft so bleiben muss. Aber ich glaube, die Art und Weise, ich habe mir die Veranstaltung angeschaut, ich fand es ein bisschen schwierig. Also ich hatte mich gewundert, dass so viele Zuschauer da hinkommen. Also wenn, dann ja nur für den Hauptkampf eigentlich auch. Denn erst da fühlte es sich ja dann auch wirklich komplett. Und das Rahmenprogramm, da muss ich sagen, also Queensberry, Frank Warren als Promoter, das war anstrengend. Da fand ich jetzt, da war jetzt der Unterhaltungs Faktor nicht ganz so groß. Das ist beim Matchroom und in Hearns deutlich besser, zumindest von meinem Geschmack her. Einfach Kämpfe, die irgendwie besser gematcht sind und wo man irgendwie das Gefühl hat, das macht Spaß. Und da ist man häufig mal überrascht, dass so eine Southern Area Championship, also irgendwie so Südlondoner Meisterschaft im Bantamgewicht, was ja erstmal nicht so klingt, als ob man da irgendwie vor Begeisterung irgendwie sich Popcorn holt. Aber dann sind das ehrliche, gute Kämpfe von Jungs, die wirklich versuchen da irgendwie ein Statement zu setzen, dann ist das gut. Das habe ich hier jetzt ein bisschen vermisst. Das waren schon so Kämpfe, wo man gedacht hat, boah, wäre jetzt schön, wenn der vorbei wäre und es dann weitergeht. Und dann kam der nächste, wo man auch gedacht hat, naja, wäre schön, wenn der jetzt vorbei wäre, damit es dann weitergeht. Und deswegen wundere ich mich, dass da so viele Leute wirklich ausgeharrt haben oder so früher hingekommen sind. Aber im Grundsatz kannst du mit einer ordentlichen Boxveranstaltung natürlich immer noch die Leute mobilisieren, in England mehr als in anderen Orten. Aber wir hatten ja in Deutschland auch am Wochenende eine Veranstaltung in Heidelberg, wo auch, ich glaube, die Halle 4.000 Zuschauer, das ist nicht ganz die englische Größe, das ist nicht ganz die Größe von MMA möglicherweise momentan, aber 4.000 Leute darf man ja auch nicht unterschätzen, ist jetzt auch nicht immer im Boxen so gewesen und das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Also ich glaube, wenn man das vernünftig macht, kann man da nach wie vor Menschen begeistern und diesen eingeschlafenen Arm, um mal in dem Bild zu bleiben, wieder so ein bisschen zu schütteln und langsam wieder zu beleben.
Ich bin die Liste der verschiedenen Weltmeister jetzt mal schnell durchgegangen. Ich wusste nicht, dass es einen Verband gibt, der The Ring heißt, aber okay, das lassen wir mal außen vor.
Den gibt's auch nicht, das ist ja die Boxzeitung, also die Bibel des Boxens, die irgendwann mal gesagt hat, Freunde, mit den vielen Titeln, das können wir so nicht machen. Wir als Zeitung The Ring sagen, wer ist der richtige Champion. Und das ist im Grunde dieses Lineare, ja, dass man sagt, früher, genau, George Foreman hat den Titel gehabt, wie gegen wen hat er verloren, Ali verliert gegen, ach so, Leon Spinks holt ihn sich wieder, aber dann, wer wird's denn? Dann ist es Larry Holmes, dann ist es Mike Tyson, dann ist es Lennox Lewis und so weiter und so weiter. Das ist der richtige Champion, ohne noch zu gucken, wer war denn damals WBA, WBU und weiß der Henker bei welchem Verband auch noch Champion, sondern es gab ja auch einen italienischen Boxweltmeister, Francesco Damiani, während Mike Tyson Weltmeister war, außerhalb von, ich weiß gar nicht, Bari oder Rimini oder wo der herkommt, hat den ja auch keiner ernst genommen. Und wir auch. Ja? Ich meine, Mike Tyson ist halt, glaube ich, relativ klar, dass das die Nummer eins ist. So, lange Rede, The Ring versuchte eben auch da so ein bisschen Klarheit reinzubringen. Und das ist noch der Gürtel, den gibt's immer noch so als Ehrentitel oben drauf.
Okay, gut. Und da, ich habe aber bei der IBF im Mittelgewicht, Achtung, Triple G wird hier geführt als Super Undisputed oder Unified Weltmeister, aber der Mittelgewichtsweltmeister, wenn es denn stimmt, ist ein Deutscher, von dem ich noch nie was gehört habe, Vincenzo Gualtieri, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe. Tobias, ist das A wahr? Und wer ist der Vincenzo?
Dann muss ich sagen, hast du eine etwas ältere Liste?
Ja, die habe ich. Es muss eine alte Liste sein, ja.
Es muss eine alte Liste sein. Ja, wir hatten einen deutschen Weltmeister, das stimmt. Der war ja ein Junge, der damals noch auch von mit Graziano Rocchigiani trainiert hat und danach Weltmeister wurde und dann im ersten in der ersten Titelverteidigung, Titelvereinigung wäre es sogar gewesen, IBF, WBO, den Gürtel wieder hat abgeben müssen. Also da bist du ein paar Jahre zu spielen. Jetzt aber im Grundsatz
im Grundsatz bin ich gut dabei. Da wieder zweimal schon die Finger verbrannt in den letzten zwei Minuten mit der Ring und mit dem Sportskameraden Gualtieri.
Aber ja, brauchst du ja mich, das ist gut.
Das ist gut. Und wir haben dich natürlich auch, oder ich habe dich netterweise ja auch letztes Jahr im Dezember gesehen, im SAP-Garten, im BMW-Park haben wir uns versäumt, weil da hatte ich, glaube ich, familiäre Verpflichtungen, aber du hast ja angesprochen, MMA, what's next, Tobias, in Deutschland?
Ja, einiges. Also meine zur Offenheit in dem Falle gehört ja, ich bin mache Pressearbeit für Octagon MMA, deswegen erwähne ich das ab und zu auch mal. Ja, einige Veranstaltungen, jetzt demnächst Prag auf der Museumsinsel, das ist im August eine Veranstaltung, wo es dann mit dem Tippsport Game Changer Turnier, was ja so ein bisschen so die Champions League MMA-Kämpfer sein soll, im Mittelgewicht mit dem deutschen Kerem Engizek geht es da weiter. Und dann haben wir im September einmal Hannover mit Max Holzer, dem nächsten MMA-Superstar, und danach noch Frankfurt in der Festhalle-Veranstaltung. Also da ist eigentlich regelmäßig was los. MMA, ja, macht halt gerade echt eine Menge und läuft dem Boxen durchaus den Rang ab, aber zeigt eben auch, wie man es richtig machen kann. Es ist einfach, auch wenn man die Kämpfer zum Teil nicht kennt, einfach nicht langweilig. Es sind 4-5 Stunden gute Unterhaltung. Du hast es im SAP-Garten miterlebt, das kann man sich anschauen. Das ist so ein bisschen was, so stelle ich mir mal vor, wie man in Amerika Sport guckt, wo man immer hört, alle gehen hin, aber keiner, also da gucken die Leute schon zu hier, aber ne, dass man so zum Baseball geht und dann eigentlich eher so ein bisschen mit der Familie grillt und Barbecue macht, sowas in der Art, aber einfach dieses Erlebnis eben so schön findet und gar nicht so sehr guckt, ob da jetzt welcher Pitcher jetzt was wie macht. Und das ist so ein bisschen dieser Spirit, dass man weiß, ich gehe dahin, ich werde gut unterhalten und mal gucken, wer dann da kämpft. Das muss ich von vornherein gar nicht so genau wissen. Während beim Boxen natürlich ist immer nur punktuell ich gehe jetzt nur wegen Boxer A, B oder C dorthin. Die anderen Kämpfe interessieren mich nicht. Und das macht natürlich auch was mit so einer Veranstaltung und dem Gesamtgefühl. Aber ich glaube, also ja, wenn Boxpromoter mal so ein bisschen zum MMA rüberschielen, um zu schauen, was man da macht, kann und sich da vielleicht das ein oder andere abgucken, kann das nicht schaden. Aber um da jetzt noch einmal die Lanze fürs Boxen zu brechen, ich glaube nicht, dass der Sport dauerhaft weg ist oder dauerhaft nicht wieder seine Position in irgendeiner Form zurückerkämpfen kann. Dass diese Auf- und Abs hat es ja immer gegeben. Jetzt sind wir gerade eher im Ab, wie gesagt, aber da bin ich relativ zuversichtlich, dass da wieder was kommt.
Ja, also was mir beim MMA auch getaugt hat so richtig, war, dass halt manche Kämpfer auch ihre Fangemeinde mit dabei gehabt haben. Also da, wo du dann wirklich wie beim Auswärtsspiel von Eintracht Braunschweig den Sektor hattest, wo derjenige dann 100 Leute gehabt hat, die nur auf ihn gewartet, das fand ich dann schon auch stark. Und was für eine tolle Brücke.
Was eine tolle Brücke zu Eintracht
Braunschweig. Ja, zu Eintracht Braunschweig. Ich muss mal kurz nachschauen, ob sie überhaupt noch in der zweiten Liga spielen, aber ich entdecke sie. Ich entdecke sie. Mit welchen Erwartungen?
Du müsstest ja sogar froh sein, sie haben ja wieder ihr Trainingslager sogar in Österreich gemacht. Das heißt, du müsstest ja sogar so einen Softspot für Eintracht Braunschweig in deinem Herzen haben.
Kohle rübergebracht zu uns. Das ist gut. Ich glaube, Werder Bremen ist auch gerade da. 3.8. in Magdeburg geht's los. Magdeburg, der verhinderte Aufsteiger, wie ich sie gerne nenne. Mit welchen, es ist der Nicht-Abstieg das erklärte Ziel, Tobias, aus deiner
Sicht? Ja, ich glaube, wir werden die Liga diesmal komplett auseinandernehmen, ich war im Trainingslager, ich habe schon
angeschaut
in St. Johann in Tirol.
Wirklich? Ich bin in Kitzbühel. Ich sitze in Kitzbühel, St. Johann, und 10 Minuten entfernt.
Ja. Tja, hättest du im wie heißt es, Coasa-Stadion, hättest du sehr gute Bratwurst übrigens, muss man sagen, hättest du das dann miterleben können. Ich weiß es nicht. Also ich habe natürlich hier, ja, so Nicht-Abstieg ist das erklärte Ziel, und ich glaube auch, die Hoffnung hat man ja immer. Aber momentan, also mit einigen neuen Spielern, mit einigen neuen Ideen, mit so einer Grundstimmung, die doch Zuversicht verbreitet, die vielleicht größer ist als im letzten Jahr vor der Saison, wo es dann gleich mit, ich weiß gar nicht, 5-0 und so weiter losging, wo man dann ja gemerkt hat, hoppla, das könnte doch ein bisschen schwieriger werden, dünnes Eis, auf dem wir da stehen. Ich glaube, das wird eine bessere Saison, aber ja, es wird gegen den Abstieg gehen, aber da ja noch von Torben Hoffmann wieder da ist und geblieben ist und ein Lino Tempelmann und einige andere mehr, glaube ich, ist da jetzt so eine Achse zusammen, die, wenn es erstmal vernünftig läuft, so läuft, dass man eine etwas ruhigere Saison ohne diese Abstiegsrelegation planen kann. Und das ist das erklärte Ziel. Und wir haben ein neues Trikot, einen neuen Ausstatter. Das heißt, also ich werde auch mit einem frischen Trikot hier sitzen und immer die Daumen drücken. Und ich bin mir relativ sicher, das wird klappen dieses Jahr.
Ich werde unsere Zweitliga-Experten kommende Woche auf Herz und Nieren prüfen, ob sie das genauso sehen wie du.
Und sag ihnen, ich werd mir das anhören und ich will da keine Kritik hören. Ja. Ich will klare Einschätzungen und ein sehr positives, ja, die schaffen das schon.
Gut, dann werde ich mal schauen, ob ich glaube, Olli Seidler hat auch einen Softspot für Braunschweig. Vielleicht können wir den Olli organisieren für nächste Woche. Für diese Woche war's das mit Tobias Brevstrom. Ich danke dir herzlich. Kurze Pause in der Big Show 718.
Ja, hallo, hier ist der Pavel, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie am Radio hin, über am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstehen Sie nur mehr die Lautstärke.
Herrschaften, die Big Show 719 geht weiter mit dem Motorsport. Zunächst einmal ein Solo mit Stefan der Voice Heinrich. Grüß dich, der Voice.
Ja, lediglich. Wir vermissen Eddie, aber der hat verdiente Auszeit.
Ja, absolut. Eddie verbringt Zeit mit seinem Enkel, und das ist natürlich, das sind die wirklich wichtigen Dinge. Wohl dem, der schon Enkel hat.
So ist es.
So, womit fangen wir an? Fangen wir an mit dem, womit sich Eddie the Voice vergangene Woche beschäftigt hat. Brünn in,
Tschechien.
Tschechische Republik. Ich war mir nicht ganz sicher, ob wir nicht vielleicht doch in der Slowakei sind, aber nein. Tschechische Republik und the Voice, wir haben es eh schon geahnt. Und wir wollen ihm den WM-Titel auch nicht mehr streitig machen. Aber Marc Marquez, Woche für Woche wird's klarer. Mittlerweile spielt er sich fast mit der Konkurrenz.
Ja, ist keine Überraschung. Wir haben ja in den letzten 4 Wochenenden vor Brünn, vor dem großen Preis von Tschechien, der nach 5 Jahren Pause, Gott sei Dank, zur Freude aller im Fahrerlager und ich glaube auch von Millionen von Fans, endlich wieder zurück ist im MotoGP-WM-Kalender. Die Berg- und Talbahn dort ist fahrisch fantastisch, ist atmosphärisch sehr dicht. Wir haben es auch wieder gesehen, es war volle Zuschauerränge auf den Naturtribünen und den Tribünen bei Start und Ziel. Also es war wieder fantastisch. Und Er hat 4 Wochenende schon das Punkte-Maximum geholt mit super Trainingszeit, mit Sieg im Sprint, mit Sieg dann auch im Grand Prix. Das gab es im Übrigen für Ducati in der Geschichte, in der langen Geschichte der Kultmarke aus Italien noch nie, dass tatsächlich ein Fahrer 5 Grand Prix hintereinander gewonnen hat. Also er setzt ständig neue Rekorde. Die Verletzungen sind längst hinter ihm. Er hat sich tatsächlich mit der Entscheidung, Honda zu verlassen, riesengroßen Gefallen getan. Letztes Jahr mit der Vorjahresmaschine beim Gresini-Team konnte er sich an das italienische Monster rantasten. Jetzt in diesem Jahr fährt er unter anderem auch seinen Teamkollegen und den Ex-Doppelweltmeister Pecco Bagnaia in Grund und Boden. Er macht keine Fehler mehr. Er hat ganz offenbar auch verstanden, dass er seinen Fahrstil ein bisschen umstellen muss. Aber wenn du auch vor allem hinterher immer wieder die Interviews hörst, der ist eben wahnsinnig fokussiert. Der ist aber eben auch intelligent genug, um zu verstehen, dass es am Samstag ein Problem wieder mal mit dem Reifen Luftdruck gibt und dieser ominösen, viel diskutierten und gehassten Regel, die es in der MotoGP gibt, dass es einen Mindestreifendruck fürs Vorderrad gibt, und das ist ein kompletter Quatsch. Wir haben es an dieser Stelle, Jens, bei dir, bei Sportradio, Eddie und ich, schon oft verflucht und haben oft gesagt, es ist ein Unfug. Das werden wir leider im nächsten Jahr auch noch haben, denn Michelin als Alleinreifenausrüster zieht sich Ende nächsten Jahres zurück. Es wird dann einen neuen Alleinausrüster geben. Und deswegen will Michelin jetzt die Kosten nicht mehr auf sich nehmen, einen neuen Vorderradreifen zu bauen, bei dem es dann keine Schwierigkeiten mehr gibt. Es ist sportlich eine Farce und es entwertet ganz klar die Motorrad-Weltmeisterschaft. Für einen Reifenhersteller mit der Reputation, Michelin, der Reputation weltweit, ist es wirklich ein armes Spiel. Es ist ein ganz böses Bild und im Grunde ein PR-Desaster auch für die Marke, dass sie da nicht in der Lage sind, tatsächlich den Sport entsprechend zu unterstützen. Ich verstehe es einfach nicht, was da in den Köpfen der Franzosen vorgeht. Es ist eine Farce und Marc Márquez hat es wieder mal, wir hatten es ja schon einmal bei dir auch entsprechend gewürdigt, verstanden während des Rennens auf dem Dashboard, auf seinem Armaturenbrett, hat er gemerkt, dass die Drücke nicht mehr stimmen. Er hat sich zurückfallen lassen. Er hat dann genau gerechnet, wie viele Runden er jetzt hinten bleiben muss im Windschatten des Vordermanns. Und dann hat er, als es dann klar war, jetzt kann er nach vorne, ohne eine Strafe zu riskieren, ist er nach vorne gefahren. Und dann gab es eine weitere Peinlichkeit. Das können wir an dieser Stelle ja mal sagen, unter uns, Jens, unter uns.
Bitte.
Dass tatsächlich der Motorradweltverband den falschen Reifenluftdruck in dem System hat. Es gab hinterher nach dem Sprintsieg dann trotzdem eine Diskussion, eine Untersuchung, unter anderem gegen Marc Márquez. Die haben tatsächlich den falschen Luftdruck eingegeben in ihr elektronisches System. Das geht natürlich überhaupt nicht. Das darf einem Weltverband überhaupt nicht passieren. Es gibt gar keine Diskussion. Das wäre völlig undenkbar in jeder anderen internationalen Rennserie. Der MotoGP ist es passiert und das zeigt auch wieder mal, wie bescheuert diese Regel ist, mit der wir momentan leider leben müssen. Und wir haben 2 Sieger eigentlich, finde ich. Also A, der von dir angesprochene Marc Márquez, der tatsächlich von Sieg zu Sieg fährt und alle Rekorde einzureißen scheint und eigentlich nur eine Verletzung. Und wir klopfen auf Holz, Jens, dass die ihm nicht passiert. Nur das könnte ihn eigentlich schlagen. Aber ich finde auch, dass wir tatsächlich als Sieger ein bisschen feiern müssen nach vielen bösen Diskussionen. Jorge Martin ist zurückgekommen und war von Anfang an mit dabei, hat tatsächlich über 6000 Kilometer weniger auf diesen MotoGP-Maschinen 2025 als die gesamte Konkurrenz. Und da gilt fast so auch ein bisschen, er kam, sah und siegte zwar nicht, aber er war gleich vorne mit dabei. Das tut ihm gut. Nach diesen vielen Diskussionen der letzten Wochen und Monate über den Versuch, sich ja aus dem Aprilia-Vertrag rauszukatapultieren, über diese viele Politik. Es tut jetzt gut, ihn wieder auf dem Motorrad zu sehen. Es tut gut, ihn zu sehen, dass er offenbar tatsächlich die Genesung sehr ernst genommen hat und nicht zu früh zurückgekommen ist, diesmal nicht zu früh zurückgekommen ist. Er hat sich Zeit gelassen, alles ausgeheilt und er ist wieder da und er ist schnell.
Jetzt, wenn du sagst, der Einheitsreifenhersteller, wir hatten die Diskussion ja in der Formel 1 auch und ihr ältere Menschen erinnern sich auch dran, Indianapolis war es das Jahr 2004, ich weiß es nicht mehr genau, aber dieses Debakel, wo glaube ich,
Farce, ja.
die Goodyear die Reifen nicht hinbekommen hat und dann nur 6 Michelin-Fahrer gefahren sind, unter anderem eben die beiden Ferraris. Die anderen 4 Autos habe ich vergessen, aber egal.
Ist auch gut so, mit Recht vergessen.
Mit Recht vergessen. Ist es denn tatsächlich in der MotoGP auch, sind die Reifen dermaßen kritisch, sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Reifen dermaßen groß, dass wenn jetzt meinetwegen Pirelli und Michelin oder Goodyear oder wer auch immer, Fredestein in Gottes Namen, die Reifen, wenn da 2 Hersteller wären, wären die Unterschiede so groß, dass die Reifen dann auch mit zum entscheidenden Faktor werden könnten, wer Rennen gewinnt?
Ja, auf jeden Fall. Also auch wenn es das von dir zitierte Fredelstein, ich glaube, viele junge Leute
gibt's die überhaupt Hörer,
noch? Gibt's wissen die gar nicht, was es ist. Fredelstein Schleuderfroh. Jawohl, natürlich gibt's die noch.
Okay, gut.
Aber nicht im Motorsport. Aber völlig egal, Jens. Gute Frage, aber die Antwort ist ganz klar, es wäre einfach viel zu gefährlich, weil es wird genau wie in der Formel 1 und in allen Serien, in denen es im Grunde Markenvielfalt bei den Reifenherstellern gibt, wird es einen Reifenwettbewerb, einen Entwicklungswettbewerb geben, der teuer ist. Und was werden sie machen, um möglichst ihre Fahrer nach vorne zu bringen? Sie werden weichere und weichere Reifen backen. Und das bedeutet, dass die dann auch eher an die Grenze kommen. Dann wird es mehr Reifenschäden geben, es wird mehr Unfälle geben, es wird mehr Verletzte geben. Das kann sich die MotoGP überhaupt gar nicht leisten. Aber das ist tatsächlich ein jahrzehntelanger Konzern, der auf 2, auf 4 Rädern, auf der Rundstrecke, im Rallye-Bereich überall für Sensationserfolge gesorgt hat, sich nicht in der Lage sieht, für die MotoGP, die Königsklasse auf 2 Rädern, tatsächlich einen vernünftigen Vorderradreifen, der sicher ist und den man problemlos einsetzen kann, den nicht zu bauen, ist ein absolutes Trauerspiel und für mich ein absolutes Marketing- und PR-Desaster.
Einen dürfen wir auch noch erwähnen, oder wir erwähnen gleich einen ganzen Rennstall, und das ist KTM. Mhm. Ich meine, man muss mit kleinen Dingen zufrieden sein, und das ist halt einfach so. Bei der Tour de France kann man auch keine Etappen gewinnen, wenn Tadej Pogacar es ernst nimmt, und wenn Marc Marquez es in der MotoGP ernst nimmt, dann sind halt auch keine Rennen zu gewinnen, aber wieder ein 3. Platz für Pedro Acosta. Das ist okay, der Voice, isn't it?
Ja, auf jeden Fall. Im Sprint und im langen Rennen am Sonntag, also Podiumsplätze für KTM. Man kann sagen, Orange ist wieder erwacht. Und das zeigt aber auch, dass trotz aller Parolen, Durchhalteparolen der Verantwortlichen von KTM, natürlich diese große Unsicherheit über die Zukunft der Firma ganz klar auch die Entwicklung in der MotoGP stark beeinflusst hat. Die waren Anfang der Saison nirgendwo. Und haben jetzt wirklich intensiv gearbeitet, seitdem klar ist, es geht weiter in Mattighofen, die Firma ist gerettet, ganz offenbar ist der CEO, der aktuelle auch, jetzt in Brünn gewesen, hat sich umgeschaut, und dann war es natürlich toll, dem gleich zu zeigen, dass man tatsächlich Fortschritte macht, dass man vorne mit dabei ist, und das hilft dem Ruf von KTM, Ready to Race, fantastischer Marketing-Slogan im Übrigen, könnte von mir sein oder von dir, Jens. Bei aller Bescheidenheit. Also die sind wieder da. Es war allerdings eine sehr spezielle Rennstrecke oder ein spezielles Wochenende, denn die Rennstrecke ist neu asphaltiert worden. Eddie hat es ja vor einer Woche bei dir hier, Sportradio, auch schon erwähnt. Das war fantastisch für KTM. Das kam KTM entgegen. Und wir haben auch gesehen, es ist eben nicht die Überlegenheit von Ducati, die am Ende die Frage ausmacht, wer gewinnt, wer holt sich die größten Trophäen. In diesem Fall ist Ducati hinten ziemlich runtergefallen an diesem Wochenende. Wir haben nämlich KTM vorne, wir haben Aprilia vorne, wir haben Yamaha in den Punkten, und es war im Grunde nur Marc Marquez mit der Ducati, der tatsächlich am Samstag und Sonntag ganz vorne mitgespielt hat. Alle anderen hatten Probleme. Also da sieht man wieder, dieser Faktor Marc Marquez ist absolut entscheidend.
Ja, das ist auch komisch, dass, ich meine, Johann Zarco hat ein Rennen gewonnen mit der Honda. Das hat nur auf manchen Kursen funktioniert dann offenbar.
Und ja, das ist natürlich, aber du bist so im Abstimmungsfenster, es ist so klein, ähnlich wie ja tatsächlich, du hast ja vorhin den Vergleich auch schon mal gezogen, ähnlich wie in der Formel 1. Um den Sweet Spot zu finden, also die perfekte Abstimmung für den jeweiligen Fahrstil, für die Witterungsbedingungen, für den Untergrund, den entsprechenden Asphalt, für die Kurvenfolge. Es ist sehr heikel, es ist schwierig. Und wenn du natürlich dann so Selbstbewusstsein hast wie Marc Marquez, dann läuft es einfach. Er ist unverletzt, anders als sein Bruder Alex, der hadert und deswegen teilweise zu viel fordert von sich und dem Material. jetzt auch wieder stürze. Deswegen der Abstand ja jetzt schon 120 Punkte in der WM zwischen den beiden Brüdern. Das Ding ist natürlich gelaufen. Aber klar ist trotzdem, dass es noch eine Menge Arbeit gibt, unter anderem für KTM, um diese Leistung, die sie jetzt in Brünn gezeigt haben, in Zukunft zu bestätigen. Ich glaube, dass sie tatsächlich ein paar Dinge gefunden haben. Man muss aber auch sagen, dass ja einige der Fahrer, die hatten in diesem Jahr ein Line-up bei KTM, bei dem man alle gesagt hat, mein lieber Mann, das sind vier Fahrer, die alle schon Grand Prix in der Königsklasse gewonnen haben. Und dafür war das Ergebnis tatsächlich bei weitem nicht so, glaube ich, wie Motorsportchef Piet Beirer und die anderen Verantwortlichen es haben wollten. Sie hatten ordentlich Turbulenzen. Dann haben wir hier bei dir, Jens, ja auch schon gemeldet, dass Kurt Trieb, der Motorenpapst von KTM, dem Lockruf von Honda folgt. Also auch das sind dann wieder Dinge, die so ein bisschen an, ja, vielleicht Adrian Newey erinnern. Wenn der wechselt und so ein wichtiger Mann ist, dann geht's halt auch bei Red Bull bergab. Und bei KTM wird das sicherlich auch für weitere Irritationen sorgen. Aber sie haben ganz offenbar jetzt wieder Biss. Sie haben ganz offenbar den richtigen Weg gefunden, arbeiten dran. Und es ist nicht nur Pedro Acosta. Es sind eben die anderen auch, die da jetzt eine Chance haben, vorne mitzuspielen. Das tut, glaube ich, gut auf geschundene Seelen.
Ja. So, und dann lass uns noch einen Abstecher machen. Du hast mir das geschickt zu einer Sportart, wo es so wunderbare Protagonisten und auch ja Sieger gibt wie Kalle Rovempere und vor allen Dingen Jari Latvala. Und es geht um es geht um den Rallye-Sport und Oliver Solberg, hast du mir geschrieben, ein junger Schwede hat erstmals ein Weltmeisterschaftsrennen gewonnen, The Voice, und das in Estland.
Genau so ist es, also sehr, sehr schneller Schotter, und das jetzt vor der skandinavischen Autobahn, die kommt, der Finnland Rallye, die Rallye der 10.000 Sprünge, und das immer fünften, sechsten Gang voll durch den Wald, wo du dann ungefähr 2,5 Millionen verrückte Skandinavier hast, die nicht mehr alle ganz nüchtern sind, um es fein zu formulieren. Da ist also Happening ohne Ende. Das, und da sich einzuschießen auf dieses Mächtigkeitsspringen, war jetzt Estland angesagt. Und da muss man sagen, zwei Wochen vor der Rallye hat tatsächlich der Führende in der zweiten Bundesliga, in der zweiten Klasse, der WRC, das ist der junge Schwede Oliver Solberg, und sein Papa Peter war vor 20 Jahren Rallye-Weltmeister. Und er war im Übrigen auch nicht nur Rallye-Weltmeister, damals im Boxermotor Subaru, unvergessen, in der blau-gelben Lackierung. Er war einer der Hauptprotagonisten in dieser Zeit des Rallye-Sports. Er war extrem populär, ein Norweger, der dann eine sehr schnelle Schwedin geheiratet hat, Pernilla Waldfridsson, die ist tatsächlich Tochter von einem angestammten Rallye-Piloten und galt lange Zeit, Ende der 90er Jahre selbst, als schnellste Frau auf Rallye-Faden weltweit. Und wenn die beiden zusammengehen und dann ein Kind zeugen, kann man sich vorstellen, dass das eine ganz klare Vorprägung der DNA ist. In diesem Fall Oliver Solberg, also zwei Wochen vor der Estland-Rallye, hat er einen Anruf bekommen von Toyota, hat gesagt, du hast du Lust, die Estland-Rallye in der Königsklasse zu fahren. Nicht mehr in der zweiten Division, in einem von unseren Rallye 1 Monster-Autos. Und er hatte zwei Tage Test, er und sein Co-Pilot sind gekommen, Shakedown gleich gewonnen, und dann ging es Schlag auf Schlag. Er hat der gesamten Weltelite die Ohrfeigen gegeben, und zwar jeden Tag. Am ersten Tag konnte man noch sagen, okay, weil er in der Rallye-WM nicht vorne dabei ist und die Startreihenfolge am ersten Tag, die geht nach der Folge in der Rallye-WM. Okay. Das heißt, der Führende in der WM muss als erster starten und hat einen Nachteil, weil der quasi ein Straßenfähiger ist und den obersten Schotter runterfährt für die nachfolgenden Piloten. Also Startplatz 1, 2, 3 am ersten Tag einer Schotter-Rallye ist eher schlecht. Olli Solberg war weit hin. Ich glaube, als Zehnter ist er gestartet. Das war ein Streckenvorteil. Aber er hat tatsächlich dann auch am Samstag und Sonntag sofort nachgelegt, hat die Führung nie abgegeben. Und das gesamte Fahrerlager ist völlig aus dem Häuschen. Die gesamte Weltelite lobt diesen jungen Mann und sagt, ah, ist unglaublich, fantastisch, wie der es uns allen besorgt hat. Es ist gut für die Rallye, dass mal neue Namen kommen. Wir hatten ja Kalle Rovempere auch schon mal als jetzt 22-Jährigen, der ist schon zweifacher Weltmeister. Jetzt kommt ein neuer Junger, wieder in Skandinavier, und Oliver Solberg tut der Rallye gut. Er muss jetzt allerdings in Finnland dann wieder zurück in die zweite Liga, aber ich bin sicher, nach dieser ausnehmend hervorragenden Leistung wird er garantiert im nächsten Jahr dann in einem Rallye 1-Auto sitzen und dann in der Top-Klasse mitfahren. Und der könnte tatsächlich auch in den nächsten Jahren, gehen wir mal davon aus, sein Papa Peter ist über 25 Jahre im Rallye-Sport gefahren. Wir denken dran, dass Sebastian Loeb jetzt noch bei der Dakar-Rallye mitfährt, dass der achtfache Weltmeister Ogier mit Mitte 40 immer noch dabei ist und Rallyes auch in diesem Jahr schon WM-Rallyes gewonnen hat. Also mit 23 hat der Schwede, sagen wir mal, noch eine sehr lange erfolgreiche Zukunft vor sich.
Ich überlege gerade, dafür, dass ich eine langsame Deutsche geheiratet habe, fährt mein Sohn eigentlich erstaunlich schnell mit dem Auto. Allerdings.
Und dann ist es mit der DNA bei dir halt anders gewichst.
Ja, es ist ein bisschen anders gelaufen. Und ich weiß auch gar nicht, ob er sich vielleicht nicht ein bisschen mehr an seiner Mutter orientieren sollte, wenn er mit dem Auto fährt, ein kleines bisschen vorsichtiger. Lass uns, also diese von dir angesprochene Finnland-Rallye, das ist das, was ich als sehr alter Mensch noch als 1000-Seen-Rallye kenne, oder ist
genau.
Das was anderes?
Ah, okay. Genau, das ist genau die. Die heißt jetzt nur nach dem Land. Aber es ist eigentlich für uns Experten, ist es die 1000-Seen-Rallye, völlig richtig.
Ja, als ob ich ein Experte wäre. Gut, darüber wird zu reden sein. Aber ja, da sind wir groß geworden, weil das ist, und das ist jetzt ja wieder so, möchte ich sagen, seit Jahren natürlich, dass im ORF, ORF Sport Plus, sich eben auch um diese Dinge kümmert. Ja, auch zum Beispiel so etwas wie die österreichische Rallye. Meisterschaft.
Die sehr gut ist, fantastisch besetzt.
Ja, Franz Wittmann früher, wer sich erinnert. Mhm. Ich kann mich ja, du kannst ja natürlich auch erinnern, kennst ihn wahrscheinlich sogar persönlich.
So ist es.
Franz, aber das sind natürlich dann, so werden Legenden aufgebaut durch, oder ja.
Franz Wurz, der Papa von Alex Wurz. Rallycross- und Rallyefahrer. Sepp Haider, ganz schneller Mann aus, ich glaube, Kärnten, der auch in den 80er, 90er Jahren mit Opel als Werksfahrer ganz vorne mit dabei war und heute noch, jetzt weit über 70, junge Rallye-Talente ausbildet. Also da sind eine Menge Österreicher auch im Rallye-Sport aktiv.
Opas erzählen vom Krieg. Kurze Pause mit Stefan der Voice Heinrich und dann machen wir weiter mit der Formel 1 und mit Stefan Ehlen.
Servus Leute, das ist der Groovy, ich höre Sportradio 360.
Weiter geht's in der Big Show 719. The Voice ist selbstredend dabei geblieben. Neu dazugekommen ist von Formel 1.de Motorsport Total.com. Stefan Ehlen, servus Stefan.
Hallo.
Es steht ein Klassiker an und nachdem es in Kitzbühel regnet, habe ich keinen Zweifel, dass es in Spa am Wochenende auch regnen wird. Stefan Ehlen, aber wir haben letzte Woche, als wir eigentlich schon off-air waren, haben wir ein bisschen drüber gesprochen, dass diese Strecke in Spa ja auch vor allen Dingen für die Familie Schumacher, und zwar für beide Schumachers, historisch gesehen besonders bedeutend ist. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen, aber auch für Ralf Schumacher, da ist doch was passiert. Bitte hilf uns ganz kurz weiter. Also der weiß nicht, weil der weiß natürlich, aber mir. Ralf Schumacher, für den hat Spa ja auch eine besondere Bedeutung. Warum?
Genau, also wir rollen die Familiengeschichte mal von ganz vorne auf. 1991 gibt Michael Schumacher in Spa sein Formel-1-Debüt im Jordan. 1992 gewinnt er dort für Benetton sein erstes Rennen. 1998 fährt Ralf Schumacher seine zweite Formel-1-Saison und er fährt auch für Jordan. Und dann ist dieses verrückte Regenrennen, bei dem es am Anfang zu einer Startkollision kommt, die das halbe Feld ausräumt. Dann kommt der Neustart und dann Ende ist es so, dass Michael Schumacher sich dann noch in Führung liegend im Ferrari am Heck von David Coulthard das Vorderrad abfährt und auf drei Rädern zurück an die Box kommt. Also Chaos pur an diesem Sonntag. Und dann ist es so, dass beide Jordans auf einmal vorne sind. Also Damon Hill führt vor Ralf Schumacher und Ralf Schumacher ist dann schneller, darf aber nicht überholen. Er kriegt die Ansage Hold Positions. Weil Jordan steht dann vor dem ersten Sieg in der Formel 1, kriegt diesen Sieg auch ins Ziel. Es ist gleich ein Doppelsieg und Ralf Schumacher ist natürlich stinksauer, weil der hätte locker sein erstes Rennen gewinnen können. Und in Spa eskaliert die Situation dann noch. Der Michael Schumacher war ja entsprechend geladen, weil er ausgeschieden ist, weil es ihn potenziell die Weltmeisterschaft kosten könnte und vielleicht auch potenziell gekostet hat. Und der ist also eh auf 180, dann wird also auch noch sein kleiner Bruder hier untergebuttert. Und dann stürmt Michael Schumacher zu Eddie Jordan ins Motorhome und sagt ihm, Eddie, Schluss jetzt. Und er kauft seinen Bruder Ralf aus dem bestehenden Jordan-Vertrag raus. Ralf Schumacher war damals von 97 bis 99 eigentlich bei Jordan unter Vertrag. Aber der Michael Schumacher hat dann gesagt, hier hast du ein paar Millionen, Ende 98 ist Schluss. Und wir alle wissen, das ist tatsächlich so gekommen. Der Ralf Schumacher ging dann für 99 nach Williams. Und von Williams kam dann Heinz-Harald Frentzen zu Jordan. Und Ironie des Schicksals, Heinz-Harald Frentzen hat für Jordan 1999 dann 2 Rennen gewonnen und wurde WM-Dritter. Tja, und ein paar Jahre später ist dann der Mick Schumacher wiederum in einem Benetton von Michael Schumacher in Spa ein paar Demo-Runden gedreht und hatte dann so einen Halb-Halb-Helm. Auf der einen Seite sein Helmdesign, auf der anderen Seite das Helmdesign vom Papa von damals. Und das sah täuschend echt aus. Also das waren auch noch Spa-Momente im Wohnzimmer der Schumachers.
Dieses Verhältnis der beiden Brüder Schumacher, der Voice, was weiß man darüber? Ich meine, waren die extrem super eng oder waren die natürlich irgendwann auch mal Konkurrenten? Sind sie nicht in Deutschland sich gegenseitig mal ins Auto gefahren? Am Hockenheimring, am Start oder bringe ich da was durcheinander? Waren die zwei beste Buddies? Ich meine, das ist natürlich schwierig jetzt die Situation zu beurteilen, aber damals als Rennfahrer, du warst ja relativ nahe dran auch. Sind die super miteinander ausgekommen oder waren das dann am Ende des Tages auch Konkurrenten?
Das waren auch Konkurrenten und der Michael vor allem hat keine Rücksicht auf nichts und niemanden genommen, wenn er im Auto war. Aber Klaas, das war die Familie, es waren Brüder. Außerhalb der Autos haben die sich gut verstanden, auch wenn sie charakterlich nun völlig unterschiedlich waren. Und das hat sich natürlich dann hier und da auch mal ausgedrückt. Es gab auch Phasen, wo sie sich nicht jede Woche angerufen haben. Aber Klaas, es ist Familie. Und auch das müssen wir bei Michael Schumacher sagen, neben seinem Wettbewerbsgeist und seiner beinharten Art und Weise, Zweikämpfe zu führen und eben auch Erfolge zu suchen. Und da war er oft Grenzgänger und ist über die Grenze hinausgegangen. Aber klar ist, Familie ist Familie. Da kannte er nichts. Und insofern ist das ein Beispiel, wie er tatsächlich Ralf auch geholfen hat. Auf der anderen Seite hieß es immer, Ralf ist tatsächlich auch deswegen nur in die Formel 1 gekommen, weil der Michael ihm so geholfen hat, weil er ihm Türen geöffnet hat. Das ist natürlich auch ein bisschen albern, denn am Ende, wenn du in der Formel 1 fährst und dann auch Rennen gewinnst, musst du das alleine machen. Da kann dir der Michael am Ende gar nicht mehr helfen. Es war sicherlich so, dass vor allem in der Formel 3-Zeit es bei der eine oder andere Sponsor war, mit dem der Michael geredet hat und der dann den Ralf auch unterstützt hat. Aber am Ende musst du in der Formel 1 im Auto alleine Entscheidungen treffen mit deinem Team und musst alleine fahren. Also da konnte ihm der Michael nichts abnehmen und man muss sagen, obwohl es tatsächlich ja, Stefan Ehlen hat es gerade beschrieben, man kann es in seinen Büchern ja auch nachlesen, in seinen Büchern, die Geschichte wunderbar wieder aufleben lassen, vor allem für jüngere Zuschauer, die sich nicht mehr selbst wie wir Oldies dran erinnern, muss man sagen, dass tatsächlich der Ralf eben eine Menge Grand Prix gewonnen hat und deswegen völlig zu Recht in die Formel 1 gekommen ist. Der Weg war hier da vielleicht ein bisschen einfacher, aber dann da über Jahre bleiben und solche Verträge bekommen, die hochdotiert waren, das zeigt schon auch die Wertschätzung gegenüber der Fähigkeiten von Ralf Schumacher.
Ja, waren das glorreiche Zeiten, liebe Motorsport, für mich als Wahlmünchner, dass es tatsächlich ein BMW-Team gegeben hat in der Formel 1. Ich verstehe schon, dass es Gründe gab, das dann irgendwann einzustellen, aber es waren Glory Days. So, jetzt ist Spa eine Strecke, die für vieles bekannt ist, Stefan Ehlen, aber ich glaube nicht für Hitzeschlachten. Heißt das also, dass diese Dominanz von McLaren vielleicht nicht so ausgeprägt sein wird oder hat uns Silverstone vielleicht gezeigt, dass egal wo wir fahren, also wir im Sinne von die Formel 1, McLaren halt trotzdem das stärkste Team ist?
So, jetzt muss ich nochmal kurz in die Historie abdampfen und bitte, vom Jahr 1985 berichten, als der frische Asphalt aufgeplatzt ist. Und der hat also nicht gehalten, sonnig. Ja. Und man hat da damals dann das Rennwochenende abgebrochen und es war im Juni, glaube ich, angesetzt und man hat es dann im September fortgesetzt. Also ganz kuriose Geschichte aus der Formel 1 Historie. Es war auch schon mal warm.
Wir hatten ja auch in Zolder hatten wir ja in den 70er Jahren auch mal sowas mit aufbrechendem Asphalt. Also die Belgier scheinen mit dem Asphalt und Hitze scheinen da ihre Probleme zu haben.
War nicht die einzigen. Ich glaube, in Dallas war es auch schon passiert. Also jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es scheint hin und wieder auch mal die Sonne ins Bahn und wird recht warm. Dieses Jahr soll es tatsächlich durchwachsen werden. Temperaturen höchstens so an der 20-Grad-Marke. Das spricht dafür, dass es vielleicht ein bisschen die bevorteilt, die jetzt nicht so ganz gut klarkommen, wenn es brutal heiß ist. Und dass es aber allgemein ja normale Temperaturen sind, dass jetzt niemand irgendwo in Nöte kommt bei Motorentemperaturen oder Bremstemperaturen oder so. es wird für ausreichend Kühlung gesorgt. Also das ist, glaube ich, schon klar. Wem das dann in die Karten spielt, also ich glaube, der Trend der aktuellen Saison, der wird in Spa weiter Bestand haben, nämlich dass McLaren einfach ganz klar die Nummer 1 ist. Und wer denen da in die Suppe spucken kann, also wir wissen ja, Max Verstappen, wenn das Auto einigermaßen passt, dann ist der da schon zur Stelle. Silverstone hat aber auch gezeigt, also wenn es richtig schnell wird, wenn es vielleicht auch zwischendurch mal ein bisschen nass wird, dann sind vielleicht auch andere Leute zur Stelle und können da vielleicht vorne mitmischen. Aber ich glaube, an der Favoritenrolle von McLaren, da gibt es eigentlich gar nichts zu deuteln. Und man sieht alleine schon, wie McLaren da vorgeht mit den technischen Updates. Die probieren die mal im freien Training aus, dann ein paar Rennwochenenden später kommen die dann auch zum Renneinsatz. Die haben genug in der Hinterhand. Die haben den Luxus, dass sie sagen können, hey, ich brauche nicht jedes Zehntel sofort dabei haben. Das deutet für mich schon darauf hin, dass die also sehr souverän agieren und dass die wirklich klare Favoriten sind. Es ist allerdings dann auch so, es gibt in Spa nur ein freies Training, dann kommt das Sprint-Qualifying, dann kommt der Sprint, dann kommt das Qualifying, dann kommt der Grand Prix. Also allzu viel rumtüfteln kann man auch nicht. Es gibt also in diesen Wochen schon ein bisschen Potenzial, dass man es richtig oder dass man es vielleicht falsch machen kann. Dazu kommt dann das sehr wechselhafte Wetter und wir wissen ja, das ist ja auch der Klassiker in Spa. Es kann immer eine Seite der Strecke nass sein, die andere kann trocken sein. Vielleicht trocknet wieder eine andere Stelle gerade ab und die andere wird frisch nass. Also das kommt da dazu. Und das macht es für mich auch ein bisschen aus, dass Spa einfach halt unberechenbar ist. Also es muss nicht sein, dass McLaren hier von A bis Z dominiert. Es kann auch sein, es kommt ganz anders. Und das wäre ja besonders cool.
Man sollte vielleicht auch noch anschließen, dass eine Menge Teams, obwohl es ein Sprintwochenende ist und du nicht freie Trainingssitzung hast, eine Menge Updates, und zwar die letzten in der Saison, die letzten großen Updates bringen. Also Ferrari zum Beispiel, Mercedes, Red Bull hat auch was im Köcher. Red Bull, die natürlich momentan intensiv dran arbeiten müssen, um den Max davon zu überzeugen, dass man weiter Siegerautos bauen kann, dass er bitte bleiben soll. Das ist ja gerade abseits der Rennstrecke das, was am meisten die Medien und die Fans interessiert. Denn diese Gerüchte Max Effenfeld zu Mercedes, die nehmen immer wieder Neufahrt auf, die sind ziemlich hartnäckig. Und Max hat auch wenig getan bisher, um das komplett zu dementieren. Und interessant wird auch sein, Stefan, glaube ich, dass wir auch wieder zwei neue Teamchefs haben jetzt, die tatsächlich in Spa an diesem Wochenende ihre Arbeit aufnehmen werden.
Ja, die Turbulenzen der vergangenen Wochen rund um Red Bull und Christian Horner, die haben es dazu geführt, dass Alain Permain, ganz erfahrener Formel-1-Ingenieur, der früher auch bei Benetton-Renault war, der ist jetzt der neue Boss bei Racing Bulls. Und bei Racing Bulls war es ja bisher Laurent Mekies, der auch sehr erfahren ist, langjähriger Renningenieur zum Beispiel gewesen, Sportdirektor bei Ferrari und jetzt zuletzt Teamchef bei Racing Bulls. Der wechselt jetzt also zu Red Bull, das heißt, wir haben da zwei neue Gesichter, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Und ich glaube, das wird recht interessant, weil die sind eigentlich nicht so streitbare Charaktere, wie jetzt zum Beispiel Christian Horner oder auch nicht so auf Krawall gebürstet, wie jetzt ein Zac Brown. Wenn der mal richtig loslegt, dann wissen wir ja, dann fliegen auch mal die Fetzen. Die sind eher einfach ruhig und deren Hintergrund ist halt einfach anders. Das sind einfach Techniker. Und das ist ein Modell, was in der Formel 1 mehr und mehr Fuß fasst. Ich sehe da auch zum Beispiel Andrea Stella, der war ja früher Schumacher-Renningenieur unter anderem, der ist jetzt Teamchef bei McLaren. Oder wen haben wir noch? Den Ayao Komatsu, der bei Haas lange da leitender Ingenieur war und jetzt Teamchef ist. Also es gibt einen gewissen Trend, dass mehr und mehr Teams einfach sagen, hey, wir brauchen einen, der was von der Technik versteht, der soll vorangehen. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert, weil es sind dann nicht die klassischen Manager-Typen, sondern es sind einfach Leute, die konkret wissen, was es braucht, um ein Formel-1-Team schnell zu machen.
Also Leute wie wir.
Genau. Absolut.
Ich frage auch, warum noch niemand bei mir angerufen hat. The Voice, du hast es schon angesprochen, aber diese Gerüchte, wie du sagst, es entwickelt ja manchmal etwas eine Eigendynamik. Und wenn man jetzt wöchentlich hört, Max Verstappen vielleicht zu Mercedes, dann ist es vielleicht nicht mehr vielleicht, sondern wahrscheinlich. Und irgendwann erreichen diese Gerüchte ja fast den Status einer gewissen Unvermeidbarkeit. Denkst du, dass es überhaupt noch vermeidbar ist, dass Max Verstappen 2026 nicht für Mercedes fährt?
Ja, das glaube ich schon. Ich glaube, dass er noch nicht entschieden ist. Wir wissen nicht, was in seinem und in Papas Jos Verstappens Kopf vorgeht. Klar ist aber, dass die sich natürlich momentan die Optionen offen halten und dass jetzt Red Bull gefordert ist. Das weiß, glaube ich, auch Dr. Helmut Marko, der das ja immer ziemlich deutlich sagt und nicht an der Wahrheit vorbeiredet. Das muss man ihm ja immer lassen. Der Doktor ist da sehr straight und hat jetzt auch klar gesagt, Max kann sich treffen mit wem er will. und mit dem reden, mit wem er will, das ist klar. Jetzt liegt es eben an uns. Viel diskutiert wird auch über die leistungsbezogene Ausstiegsklausel, die im langjährigen Vertrag zwischen Red Bull und Max Verstappen ja eventuell zur Anwendung kommen könnte. Da ist aber nicht ganz klar, bedeutet das, dass er in den Top 4 oder in den Top 3 jetzt Ende August sein muss, um tatsächlich aussteigen zu können. Es liegt aber jetzt so oder so an Red Bull zu zeigen, dass sie reagieren können. Und ich glaube schon, dass die jetzt, Stefan Ehlen, bist du auch der Meinung, tatsächlich intensiv hinter den Kulissen gearbeitet haben, um den Max wieder, vor allem durch technische Entwicklung zu zeigen, bitte bleib hier.
Ja, es ist momentan ja ein bisschen schwer rauszulesen, was genau schaut sich der Verstappen eigentlich an. Also natürlich sagt er ja immer, hey, ich will halt ein schnelles Auto haben. Und solange er ein schnelles Auto hat, gibt's ja auch keinen Grund, dass er weggeht. Aber wir wissen ja auch, es ist ja nächstes Jahr dann Stunde Null in der Formel 1, weil das Reglement neu kommt, neue Motoren, neue Antriebe, da weiß eigentlich keiner, was draus wird. Und deswegen, eigentlich gehe ich davon aus, dass er sagt, okay, das schaue ich mir vielleicht noch an. Jetzt gibt's vielleicht ohnehin nicht die Möglichkeit konkret, dass er zu Mercedes geht. Toto Wolff hat erst kürzlich dann im ORF noch gesagt, so, also Priorität hat's, das aktuelle Fahrerduo zu behalten. Er schließt aber nicht aus, dass trotzdem noch was passiert. Also er stuft es zwar recht gering ein und sagt, es gibt keine große Überraschung, aber lässt sich da so eine Hintertür noch offen. Und ich könnte mir vorstellen, der Verstappen schaut einfach mal, was Red Bull nächstes Jahr auf die Beine kriegt. Die haben ja erstmals dann den eigenen Motor, der in Zusammenarbeit mit Ford entsteht, der aktuell dann im Auto. Und wie steht der dann da im Vergleich zu den Produkten, die zum Beispiel Honda bei Aston Martin platziert oder die Mercedes natürlich im Mercedes-Werksteam hat? Und dann könnte Verstappen nächstes Jahr auch nochmal sagen und neu bewerten, hey, für 2027 geht die Reise dann für mich vielleicht doch woanders hin. Also das wäre so aus sportpolitischer Sicht sozusagen das, was er locker machen kann. Er müsste jetzt also keine überhastete Entscheidung treffen, sondern könnte sich das alles in Ruhe nächstes Jahr anschauen und dann sagen, okay, ich gehe dann zum besten Paket, weil wer das beste Paket haben wird, und das ist immer das, wo der Fahrer natürlich hin will, das weiß man halt absolut noch nicht. Aber die jüngere Formel-1-Geschichte hat auch immer wieder gezeigt, wenn so ein großer Reglementwechsel ankommt und wenn dann einfach dieses neue Reglement da ist, dass dann möglicherweise sich Vorteile erarbeitet werden, die dann über einen längeren Zeitraum hin halten. Siehe Mercedes 2014, die im Prinzip bis 2020, 2021 dominiert haben. Da gab es auch andere, die gewonnen haben, aber Mercedes war im Prinzip immer die Nummer 1. Und die Chance besteht, dass das unter dem neuen Reglement, wie lange das dann gilt, das weiß man ja nicht. Der FIA-Präsident sagt ja ständig, so schnell wie möglich brauchen wir V8-Motoren. Aber grundsätzlich bietet dieser Reglementwechsel einfach die Chance, dass da so eine Dominanz wiederkommt. Und tja, dann will man natürlich nicht aufs falsche Pferd setzen. Ich sage jetzt nicht Fernando Alonso, aber ihr wisst, was ich meine.
Wir denken drüber nach. So, das war's mit dem Motorsport in der Big Show 719. Danke, Stefan Ehlen, danke, The Voice. Wir machen eine kurze Pause und gehen dann von 4 auf 2 Räder und treten da selbst in die Pedale. Oder wir lassen treten, das ist viel angenehmer.
Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
Sportradio 360, die Big Show 719. Wir schalten nach Frankreich. Wir schalten zu Christoph Leuchtenberg vom SED und zu Sebastian Kaiser von der Bild. Grüß euch Männer. Christoph, letzte Woche.
Hallo, grüß euch. Hallihallo.
Hallihallo. Letzte Woche, wir wussten nicht genau, wir haben am Donnerstagvormittag aufgenommen. Das war bevor es in den Pyrenäen richtig spannend wurde. Das war vor dem Einzelzeitfahren, vor dem Bergzeitfahren. Wir wussten nicht genau, wie es Tadej Pogacar geht nach seinem Sturz. Es hat ganz gut ausgeschaut, möchte ich in Retrospekt sagen. Jetzt hört man wieder, er wäre ein kleines bisschen vielleicht krank. Ist das alles nur wieder Gamesmanship? Leuchte, wo stehen wir mit dem voraussichtlichen, mutmaßlichen Tour de France Champion auch 2025?
Also wenn krank heißt, dass man so den Ventoux hochfahren kann, dann möchte ich auch mal so krank sein. Das war dauerhaft. das hat er schon am Ruhetag gesagt. Er hat da wahrscheinlich, dass das ominöse Kratzen im Hals gespürt, die Sauerländer Grippe oder was auch immer. Aber Das hat nicht für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gereicht. Also er war schon mal Montag wieder komplett bester Laune und wenn er überhaupt was gehabt hatte, war es nur ein kleiner Anflug. Und da sind ja Radprofis immer sehr, sehr vorsichtig. Das erzählt auch Florian Lipowitz. Hier muss man natürlich aufpassen. Ne? Es sind große Temperaturunterschiede. Man war gestern im Regen, vorher war man bei fast 40 Grad in den Pyrenäen. Man ist durchgeschwitzt, der Körper ist belastet, dann gibt es Klimaanlagen, da hat man sich relativ schnell mal was eingefangen und da probiert man natürlich dann sehr vorsichtig zu sein und ich glaube, Sergej ist auch keiner, der jetzt irgendwelche Erkrankungen oder irgendwelche Zipperlines vortäuscht. Ich glaube, er hat wirklich irgendwie die Kleinigkeit gespürt, aber das ist kein Thema.
Sebastian, ich habe, und da gibt es dann gleich zwei Fragen dazu, aber die erste Frage betrifft Vingegaard und Pogacar auf dem Weg zum Mont Ventoux, also oben auf den Gipfel dann rauf und oder zum Ziel. Und ich habe in den Podcast reingehört von Lance Armstrong, George Hinkepie, Johan Brunel und Bradley Wiggins, das war separat, aber es ging um die gleiche Etappe und die haben dann immer gesagt, ja, man hat ganz genau gesehen, Jonas fährt ja auf einem Level mit Tadej. Und da sage ich, nein, Burschen, wovon redet ihr? Pogacar muss ja nichts machen. Pogacar, warum soll er auf Etappensieg fahren, wenn er 4 Minuten 15 Vorsprung hat? Sehe nur ich das so, als derjenige, der natürlich nie die Tour de France gefahren ist und Lance Armstrong, der sie 7-mal gewonnen hat, auch wenn ihm das danach aberkannt wurde, aber ich sehe überhaupt keinen Grund dafür, warum Pogacar jetzt am Ventoux nochmal den Vingegaard zeigen müsste, ich bin stärker als du.
Und was wäre jetzt die zweite Frage?
Die zweite Frage, die stelle ich dann Leuchte.
Okay. Wundert mich auch die Einschätzung, weil es gibt eine Drei-Klassen-Gesellschaft. Das ist natürlich Pogacar, der an einer anderen Liga fährt. Das ist Vingegaard, der dahinter kommt und dann der Rest des Feldes. Es ist so, ich weiß gar nicht mehr, wer das jetzt... gab noch so ein paar Aussagen diese Woche, wo man auch Szenen auf der Strecke, wo man genau gesehen hat, dass Pogacar das Ding vollkommen im Griff hatte. Da sagte irgendjemand, ja, er kann nicht mehr und Jens Vogt war es, glaube ich, bei Eurosport. Der sieht schlecht aus, der Pogacar, der kann nicht mehr und der sieht ganz übel aus. Und keine 5 Sekunden später tritt Pogacar an und gewinnt die Etappe. So, und dann gab es noch eine andere Szene. Ja, jetzt sind die beiden da oben und jetzt wird er wahrscheinlich gönnerhaft dem Jonas Vingegaard den Etappensieg überlassen. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hatte. Der hatte den Satz noch nicht beendet. Da trat Pogacar an und überließ dem Vingegaard einen Scheißdreck. Der hat nämlich selbst die Etappe dann auch noch gewonnen. Und ich glaube, wie viele Etappensieger hat er jetzt bei der Tour schon, ne? Also der überlässt niemanden auch nur ein Nanometer. Also das passiert nicht. Der ist so ein Profi, der überlässt nichts dem Zufall. Der würde sich in den Arsch beißen, wenn der dem Vingegaard ein Etappensieg überlässt. Da bekommt er 10 Sekunden Zeitgutschrift. Er bekommt 6 Sekunden Zeitgutschrift, aber hat eben dann 4 Sekunden auf ihn logischerweise verloren. Und wenn der dann um 3 Sekunden, warum auch immer, unter welchen Umständen auch immer, Geröll auf der Strecke und was in den Bergen nicht alles passieren kann, Tour de France verpasst, der würde sich in den Arsch speisen, der würde seines Lebens übertrieben gesagt nicht mehr froh. Also das macht ein Pogacar nicht. Also der hat den Laden hier voll im Griff und man sieht ja auch, wie er für das Team ja auch arbeitet. Also wenn man guckt, da hat ein Valens, hat eine Etappe in Carcassonne war es, glaube ich, gewonnen. Der Polit bekommt sein Ruhm ab, wird überall in den, bis auf Thomas Vöckler, der lobt ihn nicht, aber alle anderen loben ihn in den Himmel und das auch zu Recht, weil der einen mega wahnsinnig geilen Job macht. Das wird auch immer wieder rausgestrichen. Also Pogacar ist der absolute Profi. Also ich wüsste nicht, ich weiß auch nicht, ich habe es nicht gehört, warum die 3 oder 4 Leute da mit Lance an der Spitze zu so einer Einschätzung kommen.
Ja, und noch kurz 2 Einwürfe dazu. Tadej hat ja auch gesagt, er wird bezahlt, um zu gewinnen, nicht hier, um irgendwelchen Leuten Siege zu überlassen. Ja. Er hat eine Verantwortung zu seinem Sponsor, er kriegt ganz gutes Geld für das Ganze und es ist ein Wettkampf und das gibt es auch in keinen anderen Sportarten, dass man da irgendwie dann halt Geschenke verteilt in einem großen Maß. Wenn es ein Teamkollege gewesen wäre, wenn ein Helfer vorne da gewesen wäre, ich glaube, dann wäre es anders gelaufen. Und was dann die Herren Armstrong Crew erzählen, das ist mittlerweile auch mal so ein bisschen, da nehme ich dann teilweise auch leider Gottes auch den Kollegen Vogt mit rein, so ein bisschen Opa erzählt aus dem Krieg. Die Jüngeren entsinnen sich, es gab hier 2000 auch eine Ventoux-Etappe mit Armstrong und Pantani und da hat Armstrong, die beiden waren klar die Stärksten, die sind hier in dieser sehr sauberen Ära des Radsports sich um die Ohren gefahren und dann hat Armstrong dann ganz gönnerhaft mit schöner Geste Pantani den Sieg überlassen und Pantani wollte diesen Sieg gar nicht so, der wäre ihm beinahe an die Gurgel gegangen, weil es dann halt so als Geschenk rüberkam und ich glaube auch nicht, dass Vingegaard hier irgendwelche Siege geschenkt haben möchte. Von daher, die machen sich's richtig, die fahren diese Dinge bis zum Ende aus und dann, wer es dann gewinnt, der hat's gewonnen, da muss keiner irgendwas schenken.
Pantani saß übrigens heute, also natürlich nicht der richtige Pantani, der ist ja schon tot, aber ein zweiter Pantani saß heute an der Strecke. Als ich hier hochgefahren bin, ich weiß nicht, ob Leuchte den gesehen habe, saß auf der rechten Seite einer in rosa, komplett angezogen, wie damals bei Mercatone Uno, dieselbe Frisur, aalglatt auf dem Kopf und sah auch tatsächlich so aus. Es war ein lebender Mensch, also einer, der sich in diesen Pantani geflüchtet hat, aber in Pappel dazu geschrieben. Marco Pantani und saß da in seinem Campingstuhl. Ja. Ein Bild für die Götter.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber ich hatte arge Probleme, Didi Senf, der auf die Strecke meanderte, auszuweichen.
Den habe ich wiederum nicht gesehen.
Da habe ich dann einen kurzen Schreck bekommen. Ja. Ich glaube, dann habe ich es mir endgültig mit Radsport Ostdeutschland verscherzt, wenn ich auch noch die Ära von Didi Senf
beende. Ja, das wäre bitterböse.
Zweite Einschätzung dieses Podcasts war dann auch, dass die gesagt haben, naja, Primoz Roglic hätte auf den Ventoux rauf eigentlich einen besseren Eindruck gemacht und sie gehen davon aus, dass Roglic, wenn er es denn möchte, Florian Lipowitz noch einholen wird, wenn er es denn möchte. Sie waren sich nicht sicher, ob er möchte, weil die auch sagen, eigentlich kann Roglic bei der Kohle, die er verdient, alles Wurst sein. Aber ich habe keine Ahnung, wie sie zu dieser Einschätzung kommen und vielleicht habe ich auch nicht genau aufgepasst bei der letzten Bergetappe. Wer auch immer möchte, Leuchte oder Sebastian, wie schätzt ihr die Gemengelage im Team, dessen Namen hier nicht genannt werden soll, ein im Moment?
Ich probiere es mal, denn das ist eigentlich mein Thema. Ich halte von diesen berühmten Eindrücken bei Bergetappen wenig bis gar nicht. Denn diese ganzen Gesichtsleser, also das weiß man wirklich nicht. Da kann man sich halb bewusstlos drüber spekulieren, man kommt zu keinem vernünftigen Ergebnis. Fakt ist, Roglic machte einen starken Eindruck und er ist auch Profi genug zu wissen, er gewinnt diese Tour nicht mehr. Wahrscheinlich wird es eng mit dem Podest werden, aber er weiß auch, dass das komplett falsch wäre, wenn man jetzt im Team jetzt gegeneinander fahren würde. Das kann man machen, wie wissen wir vor ein paar Jahren bei der Vuelta, als es nur noch um ging, wer von den dreien jetzt, ich glaube Vingegaard, Kass oder Roglic waren es damals, diese Welter gewinnt, dann kann man das im Team gegeneinander ausfahren, aber wenn jetzt Roglic gegen Lipowitz fährt, das wäre komplett unsinnig. Jeder hat mal einen etwas besseren Tag, Lipowitz hätte sicherlich einmal in den Pyrenäen schneller fahren können, eventuell hätte Roglic jetzt hier schneller fahren können, aber nein, das ist, glaube ich, relativ unsinnig. Ich glaube, es geht darum, dass einer von beiden auf dem Podest landet, da hat jetzt Lipowitz mit seinen, ich weiß gar nicht, wie genau ist, 2,5 Minuten, 3 Minuten auf wirklich deutlich besseren Chancen und das sollte man dann nicht mit irgendwelchen Scharmützeln im Team, das ja ohnehin nur aus 2 Personen besteht, wenn man mal gehässig ist, aufs Spiel setzen.
Also er hätte schon am ersten Tag in die Gruppe gehen können, wo die ja schon auf der ersten Etappe 39 Sekunden verloren haben, da hätte Lipowitz theoretisch auch schon mit vorne dabei sein können. Und ansonsten ist ja so wie Leuchte sagt, also man darf nicht vergessen, dass es natürlich, das kann heute passieren. Wir sind ja heute vor der Königsetappe, wo wir das hier aufzeichnen. Es kann schon heute passieren, dass er eben wirklich in der Gruppe hinten drin ist und der Roglic hat heute die besseren Beine und ist vorne drin. Und dann ist dieser Vorsprung, der jetzt nicht keine Welt ist, dann ist dahin und dann ist morgen vielleicht der Lipowitz zwar noch im weißen Trikot, aber nicht mal Dritter der Gesamtwertung, und sondern Roglic ist Dritter der Gesamtwertung. Das kann natürlich passieren, aber rein Also das habe ich ja von das Beispiel genannt. Das zählt hier null. Also wenn der Jens Vogt sagt, der Pokerzer ist nicht, das sieht ganz schlimm aus, und 5 Sekunden später tritt er an und holt sich den Etappensieg. Also wie gesagt, ich glaube, dass oder so einhaft gesehen hat der Lipowitz für mich schon den besseren Eindruck gemacht in den Bergen zuletzt, aber wie gesagt, nach wie vor ist der Roglic dran und die sind zu zweit und das ist natürlich für ein Team erstmal nicht schlecht, wenn du in der Gesamtwertung auf Platz 3 und auf Platz 5 stehst und bei der World haben sie ja schon bewiesen, dass man 200 die Top 10 bringen kann, also bei einer großen Rundfahrt, also das ist bei Red Bull jetzt nicht das erste Mal, dass die zwei Leute im Spitzenfeld haben, aber wie gesagt, Leuchte hat ja zu Recht angemerkt, wenn der Rest des Teams natürlich in vierer Mannschaftszeit fahren im Gruppetto macht, dann weißt du natürlich auch, was möglich gewesen wäre, vielleicht sogar in Richtung Vingegaard, wenn du eine richtige Mannschaft hier am Start hättest.
Und wie Sebastian schon sagt, die Etappe heute, die ist also nicht ist älter als der Podcast von gestern. Wahrscheinlich ist diese Etappe, wenn das hier ausgestrahlt wird, schon durch und Radsport Deutschland liegt in tiefer Trauer. So, das ist ja immer so, dass es sehr schnell in der Begeisterung oben geht und sehr schnell wieder unten gehen kann. Wir haben heute 3 sehr, sehr harte Berge mit Glandon knapp unter 2000, mit Madeleine genau 2000 und mit dem Col de la Loz 2300 Meter. Das sind insgesamt 5500 Höhenmeter. Es ist nicht mehr so ganz starker Regen angesagt, wie es eigentlich prognostiziert war, aber es kann sehr schauern. Es wird empfindlich kalt. Und dann spiele ich mal den miese Redner bei ähnlichem Wetter, hat 1998 der sichtlich unterernährte Jan Ullrich, wenn man so ausdrehen möchte, die Tour verloren, gelb verloren und gelb nie mehr geholt.
Und gegen Pantani.
Und wir haben einen anderen Italiener, Markus Foden. Also Markus Foden ist kein Italiener, sondern der ist Landwirt aus Karst und sportlicher Leiter meines Heimrennens, der Tour de Neuss, die am Mittwoch nach der Tour ansteht, unter anderem mit Nils Pollitt, wenn ich mal ein bisschen Werbung machen darf. Auf jeden Fall hat Markus Foden damals 15 Tage lang das weiße Trikot getragen, derjenige vor Lipowitz, der es dann noch lange getragen hat und dann auch an der drittletzten Etappe, der letzten Bergetappe hier in den Alpen an einen Italiener namens Damian Cunego verloren. Foden natürlich ein anderes Niveau damals, Gesamt 15., nicht Gesamt 3., aber heute kann eine ganze Menge passieren, morgen kann eine ganze Menge passieren und da sollte vielleicht Bora, Red Bull, Hansgrohe, jetzt habe ich die Namen wieder nicht richtig sortiert, das ist auch schwer bei denen, sie sollten schauen, dass sie an einem Strang ziehen und dass Roglic und Lipowitz das zusammen hinbekommen, aber ich glaube, das werden sie, weil auch am Bordeaux haben sie ganz gut harmonisiert.
Rausschmeißer und Abschlussfrage, quasi ein kleines bisschen. Leuchte hat es ja letzte Woche schon angesprochen, dass er das nicht nachvollziehen kann, dass das eben genannte Team permanent nur fertige Fahrer kauft und dass eben jemand wie Florian Lipowitz keinen längerfristigen Vertrag hat. Ganz realistisch gesehen, Sebastian, gibt's überhaupt, ich meine, rufen bei dem jetzt 5 Top-Top-Top-Teams an oder ist Ralf Denk dann am Ende des Tages doch die erste Option für Lipowitz, dass er dem halt dann viel Geld zahlt und dass der nächstes Jahr die Nummer 1 bei Red Bull Bora Hansgrohe ist?
Na, nach meinen Informationen ist es mittlerweile so, dass er Vertrag hat für nächstes Jahr, er also nicht verlängern muss. Das kam dann, nachdem alle möglichen Quellen davon berichtet haben, der ist zu haben, ist ihm praktisch auf die eigenen Füße gefallen, beiden Seiten, dass sie eben Vertragslaufzeiten nicht bestätigt haben. Und selbst die Insider der Insider sind davon ausgegangen, dass am 31. Dezember der Vertrag ausläuft, ist aber nicht so. 5 Top-Top-Top-Teams gibt's nicht. Deswegen sind es aber trotzdem, glaube ich, fast alle Mannschaften, die in der World Tour unterwegs sind und glauben, sich so einen Mann leisten zu können, die bei seinem Berater anrufen und sagen, pass auf, wir würden uns gerne mal unterhalten. Letztendlich, aber das haben wir, glaube ich, auch letzte Woche schon thematisiert, gibt es nur sehr, sehr wenige Alternativen, wo es Sinn machen würde, falls Evenepoel tatsächlich kommt und er wechseln möchte, wo es sich lohnt hinzugehen. Das sind einerseits Lidl Trek, die schon eine sehr, sehr gute Mannschaft haben, die man eben wirklich noch mit 2 Mann eventuell nur punktuell verstärken müsste, die 2 überragende Sprinter haben. Von einem musste man es. Der zweite stellt hier bei der Tour gerade unter Beweis und wird wahrscheinlich im grünen Trikot
nach Paris fahren mit Jonathan Milan und Ineos müssen noch ein bisschen mehr tun, aber haben auch eine sehr gute Mannschaft, die eigentlich fähig sein könnte, eine Tourmannschaft für Lipovic aufzubauen. Und der Rest ist, glaube ich, danke fürs Gespräch, nicht so interessant für die Lipovic-Seite. Aber wie gesagt, wir müssen erst mal gucken, was mit dem Evenepoel dann ist. Wenn ich Ralf Denk wäre, würde ich auf die Karte Lipovic setzen. Ich sehe das immer so ein bisschen wie Telekom damals. Du hast den besten deutschen Sprinter, du hast den besten deutschen Rundfahrer, du warst ein Team mit deutscher Lizenz. Und wenn es jetzt gelingen würde, ein Team mit deutscher Lizenz, also Red Bull, den besten deutschen Rundfahrer zumindest erstmal zu haben, die Sprinter sind ja zurzeit alle nicht so gut drauf, dann wäre das, glaube ich, nochmal ein schönes Zeichen. Aber letztendlich ist es, glaube ich, egal, bei welchem Team Lipovic die Tour gewinnt. Wenn der vorne mitfährt, ist, glaube ich, uns allen das Team erstmal, es nutzt blieb egal, ob das Lidl Trek, Ineos Grenadiers oder Red Bull heißt.
Gehe ich komplett mit. Ein Ergänzung noch, zwei Teams werden relativ viel Geld beieinander haben in den kommenden Jahren. Bei Decathlon steigt ein französischer Logistik- und Schifffahrts-Multi ein. Und will da relativ Geld als Name schon so reinpumpen, auch Intermarché wird nochmal aufgemotzt und bei so viel Geld möchte man natürlich dann möglichst einen starken Rundfahrer haben, Thema, mit dem sich Franzosen immer so ein bisschen schwer tun. Da ist dann natürlich dann, wenn Leute wie Evenepoel oder Lipovic verfügbar wären, ist das natürlich dann für solche Teams natürlich dann auch ein Thema. Ja, weil also sich einen eigenen Rundfahrer ranzuzüchten, ist immer relativ schwer. Ist immer ein relativ unwegbarer Weg. Franzosen haben Talente, aber dann greift man natürlich, wenn sie auf dem Markt sind, an Leute, die sind Mitte 20 und die sind schon starke Rundfahrer. Also da ist ein Markt auf jeden Fall für solche Leute.
Okay, aber das Gesamtpaket wäre natürlich spannend, Florian Lipovic in einem Team mit deutscher Lizenz. Danke Sebastian, danke Leuchte. Kurze Pause in der Big Show 719.
Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 719. Weiter geht es mit einer Runde, die mich nicht in der Runde haben wollte. Was soll ich euch sagen? Axel Goldmann ist nach München gekommen, hat dort mit Tom Heberlein ein Kaltgetränk, selbstverständlich nicht alkoholisch, gehoben und ich war nicht eingeladen oder ich war nicht da. Servus Axel.
Hallo. Hallo. Du hast von dir aus abgesagt.
Jens. Das ist wahr. Ich war nicht da. Tom, grüß dich.
Servus.
Tom, ich lese dir mal vor, was Axel Goldmann alles akzeptieren würde. Und zwar würde Axel akzeptieren eine Niederlage am 24.8. in Mainz, dann eine Heimniederlage gegen Freiburg, dann eine Pleite in Wolfsburg, dann sogar eine Auswärtsniederlage bei Leipzig, dann eine Heimniederlage gegen VfB, gegen den VfB und sogar noch eine Pleite in Hoffenheim, nur um den neuen Trainer des FC, wie sagt man es schön, unehrenhaft zu entlassen, Axel. Ist es wirklich so schlimm?
Ja, es ist eigentlich sogar noch schlimmer. ich glaube, ja.
Der ist ein bisschen komisch,
ist,
oder?
Das ist ein bisschen schwierig in dieser Runde, weil ich weiß ja, dass deine Hörer und ich sag mal, meine Stammhörer von 93 sich wahrscheinlich ziemlich unterscheiden. Und wahrscheinlich. Das heißt, deine Hörer werden jetzt sagen, ist der doof? Was soll das? Es geht doch letztlich nur um die Ergebnisse. Und ich glaube, der Fußball ist hier, jedenfalls bei mir, ich konsumiere Fußball anders. Und ich habe ein anderes Verhältnis zu meinem Verein Priorität 1, sondern meine Priorität 1 ist, dass der 1. FC Köln der 1. FC Köln bleibt. Und das ist etwas, wo ich mich mit Lukas Kwasniok sehr, sehr schwer tue. Also tatsächlich sehr, sehr schwer tue, weil ich ihn für einen, das ist nur meine persönliche Empfindung von ganz weit weg, ich kenne ihn ja gar nicht, sondern ich konsumiere das, was ich höre, lese und was mir erzählt wird von Leuten, die ihn kennen, eine für mich schwierige Gestalt ist.
das nehme ich jetzt nicht von einer Aussage, die er diese Woche getroffen hat. Das kann flapsig sein und das sollte man auch nicht so überbewerten. Aber es summiert sich halt. Und ein Trend, den ich jedenfalls so empfinde und den ganz viele Menschen in meinem Umfeld so empfinden und vor allen Dingen Frauen in meinem Umfeld so empfinden, ist, dass Lukas Kwasniok nicht in diese Stadt passt und nicht in diesen Verein passt. Mit seiner ganzen Art, mit seiner ganzen Herangehensweise an ja an diesen Club. Und ich habe tatsächlich sehr, sehr große Bedenken, dass diese Verpflichtung falsch war. Und zwar in einem Maße falsch, nicht vom Sportlichen her, da kann ich nichts zu sagen, weil er hat ja auch noch nie Bundesliga trainiert. Ich weiß ja gar nicht, ob er in der Bundesliga tatsächlich vielleicht ein guter Trainer ist. Das mag sein. Ich meine, er hat in Paderborn ist er Sechster und Siebter geworden in der zweiten Liga. Er hat mit Saarbrücken auch nichts geschafft. Also der Beweis, dass Lukas Kwasniok ein erfolgreicher und guter Trainer ist, der muss erbracht werden. Ich sehe den noch nicht. Die Herangehensweise, die ja, darüber kann man reden, aber Fakt ist ja auch, dass Paderborn und auch Saarbrücken in der zweiten Halbserie jedes Mal die Luft ausgegangen ist und inwieweit er die Trainingssteuerung von Lukas Kwasniok verantwortlich ist, keine Ahnung, müssen wir sehen. Aber ich sehe es halt nicht vom Sportlichen her, sondern ich sehe es vom tatsächlich, ich will jetzt nicht beleidigend werden, aber für mich ist Lukas Kwasniok nicht der richtige Trainer für den ersten FC Köln. Und wenn du bedenkst, Jens, und ich meine das vollkommen ernst, und wir sind als erster FC Köln ein sehr, sehr mitgliederstarker Verein. Wir haben 140.000 Mitglieder mittlerweile oder über 140.000 Mitglieder. Von diesen 140.000 Mitgliedern haben wir, was einen Fußballverein angeht, einen unglaublich großen Frauenanteil. Wir haben sehr, sehr viele Frauen bei uns im Verein, die Mitglied sind, die engagiert sind, die auch Funktionen haben in unserem Verein. Und ich kenne alleine aus meinem Umfeld eine beträchtliche Anzahl an Frauen, die ihre Dauerkarte ruhen lassen, solange Lukas Kwasniok Trainer des 1. FC Köln ist. Und das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund. Und ich glaube, das, was Thomas Kessler da gemacht hat, ist ein wahnsinniger Fehler, weil die Diskussion, die sich jetzt, und die Saison hat nicht angefangen, die Diskussion, die wir haben hier bei uns im Umfeld und bei uns in den Gruppen des 1. FC Köln, die sind sehr, sehr ungesund. Und die sind in einem Maße ungesund, dass ich sage, das schadet dem Verein. Und deswegen war das ein Tweet von mir, den ich natürlich, du kennst mich ja jetzt auch ein paar Monate, ein bisschen überspitzt formuliert habe. Natürlich möchte ich nicht, dass wir die ersten 6 Spiele verlieren. Aber wenn es so kommt und dadurch sich eine Veränderung ergibt und Lukas Kwasniok ist nicht mehr Trainer des 1. FC Köln, dann akzeptiere ich das, dann bin ich damit einverstanden. Weil, wie gesagt, das Sportliche ist nicht meine Priorität 1 beim 1. FC Köln. Ich meine, ich gehe zum 1. FC Köln, seit ich 6 Jahre alt bin. Und für was steht der 1. FC Köln? Nicht für sportlichen Erfolg.
Moment, ich muss mal kurz zurückrechnen. Du warst noch zu jung. Als du 6 Jahre alt warst, ist der 1. FC Köln nicht deutscher Meister geworden, oder?
Nein, als ich 6 Jahre alt war, ist der 1. FC Köln Pokalsieger geworden und es war mein erstes Spiel im Stadion.
Okay. Oh, ja, okay.
Tatsächlich, ja.
Okay, ist hiermit registriert. Wer genaueres wissen möchte, höre bitte 93, wo Axel sicherlich vielleicht noch ein paar deutlichere Worte gefunden hat, aber inhaltlich glaube ich...
Andere,
okay, gut. Wie schaffen wir jetzt, Tom, und das ist das Schwierigste, denn, und der wurde von dir gefordert, dieser Übergang, zu jenem Team, das tatsächlich, und darauf hätte mal jemand wetten sollen, vor Beginn der Saison, das am heutigen 24. Juli 2025 am meisten Siege in der Major League Baseball gesammelt hat. Und das, Tom, in einer Division, die du vor ungefähr 3 Wochen schon als ganz sicher für deine Chicago Cubs verbucht hast. Was hast du, und du hast sie gefordert, also sag jetzt bitte was Schlaues und Gutes und Tolles zu den Milwaukee Brewers.
Also von Lukas Kwasniok's Brauerei zu den Brewers ist es nicht so weit.
Du, ich habe das ja eigentlich nur gesagt, also dass die Cubs schon durch sind, um Gottes Willen. Ich kenne die Cubs, die haben ja gewisse Ähnlichkeit mit dem 1. FC Nürnberg. Es kann schiefgehen, was schiefgehen kann. Die Brewers sind natürlich schon echt ein Phänomen, muss ich sagen. Ich fange vielleicht mal bei den Cubs an. Die Cubs haben natürlich ein großes Problem. Die sind zwar offensiv natürlich eine der besten Mannschaften. Die haben das größte Run Differential in der Major League Baseball. Aber sie haben halt ein Problem. Sie haben im Moment nur zwei funktionierende Pitcher. Das eine ist der Shota Imanaga, der allerdings auch lange verletzt war. Das andere ist Matthew Boyd, der überraschend stark wirft. Aber danach haben sie halt nichts. Jameson Taillon fällt aus. Javier Assad hat noch kein einziges Inning gepitcht in diesem Jahr. Also die hangeln sich da ein bisschen so durch. Und bislang war es halt so, dass die aufgrund ihrer Offensive halt die Schwächen des Pitching-Staffs ein bisschen überdecken konnten. Und damit zu den Brewers. Die Brewers haben einen sehr guten Pitching-Staff. Der gehört zu den Top 5 in der Major League Baseball. Und die haben jetzt ja von den letzten 12 Spielen, haben sie jetzt ja 11 gewonnen. Und in dieser Phase, also in diesen 2,5 Wochen, die man da gespielt hat, war das Earned Run Average dieses gesamten Pitching Staffs unter 3, was relativ gut ist. Also sprich, sie haben im Schnitt maximal 2,78 Runs pro Spiel zugelassen. Und das ist natürlich schon sehr bemerkenswert. Zugleich ist bemerkenswert, dass wenn man die ganzen Offensivstatistiken der Brewers anschaut, dass die ja eigentlich nur, was die Stolen Bases angeht, unter den ersten 5 sind. Alles andere sind sie ganz weit. Die ist von Kanal. Ja, ja. Also, dann vereinfache ich es, also bei allen offensiven Werten wie On-Base-Percentage, wie Hits, wie Home-Runs, tauchen sie nicht unter den ersten 5 auf. Das Einzige ist, wie gesagt, sie klauen relativ viele Bases. Das ist das, was heraussticht bei der Offensive der Brewers. Was die natürlich machen ist, sie spielen ein bisschen so Small Ball. Also sie legen wenig Wert jetzt auf Home Runs oder auf Doubles oder Triples. Sie versuchen, den Ball ins Spiel zu bringen und ihre Leute dann eben, und deswegen auch Stolen Bases, dann von einem Base zum anderen zu bekommen. Und das funktioniert im Augenblick sehr gut. Und ja, es läuft. Also sie spielen ein bisschen so Small Ball, wie man ja sagt. Und das machen sie im Moment sehr, sehr gut.
Das erinnert ein bisschen an Moneyball, ne? Was die Brewers da gemacht haben. Die haben sehr, sehr klug ihre Positionen besetzt.
Ja, ja.
Und sie haben eine sehr ausgeglichene Mannschaft. Also da kannst du von 1 bis 9 hast du wenig Abfall und also Abfall im Sinne von, ne, dass es sich dass es sich unterscheidet.
Ja. Sie haben natürlich auch, was man dazu sagen muss, sie haben wieder mal einen Pitcher aufgetrieben, den vorher keiner kannte. Das ist ja dieser Jakob Misiorowski, der ja auch beim All-Star-Game war, was relativ umstritten war, aber der natürlich ähnlich wie Paul Skeens in der vergangenen Saison da auf einmal aufgetaucht ist und tatsächlich hervorragende Leistungen bringt, ist ein baumlanger Kerl, wirft regelmäßig 100 Meilen oder schneller. Und was auch dazu gekommen ist, sie haben den lange verletzten Brandon Woodruff zurückbekommen, der, seit er wieder spielt, auch ganz hervorragend pitcht. Also sie haben zwei Leute auch im Pitching-Staff, an denen sich der Rest auch noch so ein bisschen aufrichten kann. Und ansonsten stimmt das natürlich, was Axel sagt, die sind halt sehr ausgewogen besetzt. Das ist ein Team, das nicht von einzelnen Stars oder von zwei abhängig ist.
Ja. Und Freddy Peralta kann man da auch noch mitnehmen. Im Pitching-Staff. Und was die Brewers halt, du hast es ja gesagt, in ihrem Lauf jetzt, wo sie an die Spitze gekommen sind, halt auch noch gemacht haben. Sie haben zwei volle Serien gegen die Dodgers gesweept, ne? Einmal in Los Angeles und einmal zu Hause. Es ist also nicht so, dass die Brewers jetzt nur gegen die Nationals und gegen die Rockies oder gegen die White Sox gespielt haben, sondern da waren auch die zweimal die Dodgers dabei und die haben sie beide gesweept und das ist schon eine Ansage, finde ich. Also ja. Das ist ein sehr, sehr starkes Team.
Wer Axel hat vorhin Moneyball erwähnt, wer das Buch nicht gelesen hat, von Michael Lewis war es, glaube ich, da geht es eben darum, dass man Spieler entdeckt oder nach anderen Kriterien auswählt als vielleicht die großen Teams wie die Yankees, die gerne auch mal auf einen großen Namen gehen, der vielleicht gar nicht mehr so gut ist, aber dass man sich einfach Spieler zusammensucht, die perfekt ins System passen, die einen hohen On-Base-Percentage haben, also die egal wie auch immer auf Base kommen, sei es durch ein Base on Balls, also einen Walk oder mit Hits, und das scheint in Milwaukee sehr gut zu funktionieren. Und dann ist aber Baseball, Axel, dann schon auch wieder ein komisches Spiel, weil bis zum All-Star-Break hieß es ja, also die Detroit Tigers sind ja, glaube ich, seit letztem August sogar das Team, das die meisten Siege einfahren konnte. Und jetzt haben sie 9 der letzten 10 Spiele verloren. Also es ist Baseball manchmal schon so, dass du sagen kannst, es ist nichts vorhersehbar, ist nicht, Axel? Oder wenig vorhersehbar.
Es ist so. Ja, es ist wenig vorhersehbar, das stimmt. Also das All-Star-Break hat den Tigers nicht so gut getan. Vor allen Dingen, weil das Schedule ja eigentlich soft war. Na, Mariners, Tigers, Pirates waren die Serien seit dem All-Star-Break. Und dann hat man schon gedacht, eigentlich müsste das so weitergehen. Aber, Jens, wir haben den 24.07., die Dog Days kommen. Ein Slump ist immer drin, dass du halt eine Phase hast über eine Woche oder zwei, wo halt einfach nichts zusammenkommt. Und ich weigere mich, hier von einer Trendwende jetzt bei den Tigers zu sprechen, beziehungsweise das zu prognostizieren, weil, wie gesagt, es sind 162 Spiele in der regulären Saison der MLB. Und dass du dann mal so eine Serie hast und sagst, okay, die letzten 2 Wochen waren Mist, die Bats sind nicht gelaufen, es gab ein paar Fehler im Pitching und jetzt haben wir halt Serien verloren gegen Teams, wo wir eigentlich in der ersten Hälfte der Saison keine Probleme mit hatten. Für mich ist die Stichprobe da noch zu klein. Ich schreibe es im Moment als Slump ab. Wenn wir in 2 Wochen reden und die Tigers stehen bei 3-28, dann können wir nochmal neu reden. Aber im Moment sehe ich es noch nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich mir die American League Central angucke, so richtig Sorgen würde ich mir nicht machen, ehrlich gesagt.
Ich werde.
Das muss man auch nicht.
Ich werde heute in einer Woche die Kansas City
Royals live sehen. Die Guardians sind 8 Spiele im Moment hinter den Detroit Tigers. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen. Also die haben jetzt in den letzten Spielen, sind sie zwar 1-9, die Tigers. Aber wie gesagt, die haben 8 Vorsprung. Und in dieser Zeit haben die Guardians, die haben die letzten 10 Spiele, glaube ich, 8-2. Also der Abstand ist immer noch brutal groß. Das sollte man nicht vergessen. Und es gibt ja auch noch Wildcards. Also in die Playoffs werden sie es wahrscheinlich schon schaffen.
Ich werde aus der American League Central höchstwahrscheinlich am kommenden Donnerstag live in Toronto die Kansas City Royals sehen und vielleicht sind die Blue Jays dann auch noch immer in First Place. Wir nähern uns jetzt, vielleicht nur ganz kurz oder auch länger eure Gedanken dazu, Tom, aber wir nähern uns jetzt dem, was man die Trading Deadline nennt in den USA, und im Baseball ist das immer besonders spannend. Wenn wir jetzt in der Historie schauen, es gibt jedes Jahr Trades, selbstredend. Es gibt manche Trades, Kevin Brown fällt mir ein, aus dem Jahr 1998, so alt bin ich schon, der nach San Diego, glaube ich, transferiert wurde und dort dann wirklich Großes geleistet hat, aber so richtigen Impact, es kommt halt eher selten vor, dass wirklich ein Spieler den ganz, ganz großen Unterschied macht. Kevin Brown war ein herausragender Werfer. Der hat einen Unterschied gemacht. CeCe Sabathia auch, weil wir vorhin bei den Milwaukee Brewers waren, der von den damaligen Indians nach Milwaukee gekommen ist. Aber ist das ein Konzept? Jetzt haben wir im Fußball haben wir dieses unfassbare lange Transferfenster in diesem Jahr. Und natürlich haben wir kein geschlossenes System, Tom. Ich verstehe schon. Aber rein hypothetisch wäre so eine Trading Deadline, wenn die Gehälter offenlegen im deutschen Fußball, dass auch die Manager getradet werden dürften und dass dann Leipzig sagt, Ole Werner passt viel besser nach Köln. Wir holen den Kwasniok. Komm, und Ole Werner, geh du nach Köln. Wäre das nicht für uns Zuschauer deutlich unterhaltsamer?
Wäre es. Natürlich. Natürlich. Ich meine, in der Major League Baseball reden sie seit 4 Wochen über nichts anderes als über die Trading Deadline. Also wenn du siehst, was die Medien, wie viel Aufmerksamkeit die Medien dieser Trading Deadline schenken. Du hast 30 Teams, was weiß ich, paar verkaufen, paar weiß ja nicht, ob sie verkaufen oder ob sie kaufen. Dann hast du ein paar, die vorne dran sind, von denen glaubst du, dass die jetzt all in gehen müssen. Also es ist für ständigen Gesprächsstoff gesorgt. Und was kann denn einer Liga, noch dazu einer, Entschuldigung, etwas langweiligen wie der deutschen Fußball-Bundesliga, denn Besseres passieren, als wenn du über Wochen hinweg Gesprächsstoff hast. Guck dir doch nur den FC Bayern München und Nick Woltemade an. Seit 4 Wochen, oder ist es noch länger, wird darüber spekuliert, holen die den jetzt, holen sie ihn nicht, was kostet er nichts, bleiben die. Das Lustige ist ja, dass Stuttgart nächste Woche Trainingslager am Tegernsee hat, in Rodach-Egern, das nur am Rande erwähnt, aber ja, warum nicht? Ich meine, du willst doch im Gespräch bleiben. Du willst doch, dass die Leute über dich reden. Und ja, warum nicht? Ist zwar in Deutschland wahrscheinlich unvorstellbar, aber ich fände es lustig.
Es ist halt nicht durchführbar, weil wenn, musst du eine europäische Lösung oder eine weltweite Lösung haben. Ne? Also
ja, die Gesetzmäßigkeit muss man jetzt mal
außen vor lassen. Es ist halt einfach nicht durchführbar. So, dann...
Das ist ein Jammer. So, und eine Frage, ich werde dann nämlich auch nach Boston fahren, aber Pfeil, gerade in den 6 Tagen, wo ich in Boston bin, Axel, haben die Red Sox kein Spiel. Das ist wirklich absolut fucking belastend, dass ich die nicht zu Hause sehen werde. Aber dennoch, die Red Sox sind in das All-Star-Break gerauscht, förmlich. Nachdem Rafael Devers weggetradet wurde. Wir hatten das ja auch, ältere Baseballfreunde werden sich daran erinnern, 2004, Nomar Garcia-Parra, da haben alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Wie kann das sein, dass man den Franchise-Player wegtradet? Das war jetzt so ähnlich. Ich möchte dieses Team in Gottes Namen nicht mit jenem von 2004 vergleichen. Aber wie viel Hoffnung hast du, Axel, dass sie den Yankees zumindest und den Blue Jays lästig bleiben können in den kommenden Wochen?
Ja, das glaube ich schon. Die Yankees schwächeln selbst. Die Yankees sind weit davon entfernt, die Ansprüche, die sie vor der Saison formuliert haben, umzusetzen. Die Blue Jays sind ein bisschen wie die Brewers. Ein sehr, sehr konstant besetztes Team mit sehr klinischem Scoring, mit gutem Baseball, aber halt... Ja, das liegt halt in der Natur der Sache, wenn du in einer Division mit den Yankees und den Red Sox bist, dass du da ein bisschen unterm Radar fliegst, aber das machen sie sehr, sehr gut. Und nach dem All-Star-Break haben wir als Red Sox wurde ja immer gesagt, inwieweit ist der Schedule ein Problem, weil die Red Sox haben den stärksten Strength of Schedule, also sie spielen gegen die Teams, die am stärksten gerankt sind in der Liga, hatten jetzt eine Serie gegen die Cubs, dann gegen die Phillies und jetzt am Wochenende die Serie gegen die Dodgers. Das ist halt, ich sag mal, das sind halt schon Playoffs, die du dann hast. Und wenn du dann gesehen hast, die Serie gegen die Cubs und gegen die Phillies, die haben sie beide verloren, jeweils 1-2, 2 Spiele verloren, 1 gewonnen. Und das war auch leistungstechnisch okay so. Ich würde es beschreiben mit close but no cigar für die Red Sox. Sie können ihnen schon auf den Keks gehen. Aber am Ende über eine Serie wird es wahrscheinlich nicht reichen, um gegen die absoluten Top-Teams dieses Jahr mitzuspielen. Da fehlt vielleicht noch ein bisschen was Vielleicht ändert sich das in den nächsten Wochen, wenn Alex Bregman wieder voll im Saft steht, wenn die Trade-Deadline vorbei ist, weil ich glaube, dass die Red Sox Buyer werden und nochmal nachlegen werden, besonders im Pitching. Klar kann sich da noch was ändern. Im Moment würde ich sagen, sie haben auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance, in die Wildcard zu kommen. Sie stehen ja auch im Moment auf dem letzten Wildcard-Platz in der American League. Und dann in den Playoffs musst du halt gucken, ob, klar, in der Serie kann alles passieren. Ich würde im Moment halt nicht auf die Red Sox als World Series-Teilnehmer tippen. Aber es ist weit davon entfernt, chancenlos zu sein. Das haben auch die Siege gegen die Cubs und gegen die Phillies jetzt gezeigt und die Spiele insgesamt, beziehungsweise die Serien insgesamt. Es ist halt so 95%, weißt du? Wenn die anderen 100 sind, dann sind die Red Sox bei 95%. Und ich bin gespannt, was jetzt bei der Trade Deadline passiert. Ob Ronald Acuna Jr. und Dylan Cease nach Boston kommen. Schauen wir mal.
Nur ist Boston ja nicht der einzige Club, der die zwei haben will.
Ja, wahrscheinlich nicht. Übrigens hier Paul Skeens, bevor es untergeht. Paul Skeens, der erste Spieler seit 1901, der erste Pitcher, der in 44 Spielen, die er jetzt mittlerweile gestartet hat, was war's jetzt? Sub 2 im ERA und über 300 Ks hatte. Gab es seit 1901 nicht. Und seit 1901 sind ganze Kontinente auf dem Mount gewesen in der MLB. Ganz Belgien hat gepitcht schon seit 1901.
Paul Skeens von den Pittsburgh Pirates und ich weiß schon, in 2 Jahren wird er dann, ich hoffe, dass er in Boston werfen wird, aber ich habe meine große Befürchtung, dass er entweder sich den Arm verletzt und irgendwas ist, weil das haben wir öfter bei diesen jungen Powerpitchern gehabt, leider in der Vergangenheit, oder noch viel, viel schlimmer, dass er dann im Yankees-Trikot irgendwann herumturnt. Aber das, ach du liebe Güte,
Mann.
Ja, wir haben mit Kwasniok begonnen, wir hören mit Skeens bei den Yankees auf. Wir brauchen eine Pause und ich glaube, diesmal ein alkoholisches Getränk. Danke Axel, danke Tom, kurze gerne, Pause. Gerne.
Hallo, hier ist Fabian Ambüchen und Sie hören Sportradio 360.
And now for something completely different.
The remains of the week. Da gibt's in dieser Woche gleich ein paar. Das erste wäre the Open Championship Golf mit, aber ich finde, da haben wir letzte Woche so eine wunderbare Vorbesprechung gemacht mit Gregor Bierhardt, wo wir eigentlich alle Themen durchgegangen sind. Und dann hat's mit Scottie Scheffler auch einen Sieger gegeben, der erwartbar war, der jetzt schon mit Tiger Woods verglichen wird, völlig zu Recht, auch immer schwierig, ja, weil das, was Woods damals, weiß ich ja noch, ich war in den USA im Herbst 1996, wo er dann Profi geworden ist, und das war natürlich ein ganz anderer Aufmerksamkeitsschub, den Tiger Woods ausgelöst hat für den Golfsport, also Vergleiche immer schwierig, aber Scottie Scheffler von den Erfolgen her schon ganz, ganz nah an Tiger Woods in diesen jungen Jahren. Der hat also gewonnen, nicht mal knapp. Es gab eine Aufholjagd von Rory am Samstag, und aber der erste Tag war zu schlecht einfach. Und Sepp Straka, Matti Schmidt, die haben halt nichts gerissen, haben beide den Cut geschafft. Und deshalb fand ich, dass wir letzte Woche die Open super vorbereitet haben. Natürlich hätten wir jetzt im Nachgang auch drüber sprechen können, vielleicht sogar müssen, aber das ist in dieser Woche nicht zustande gekommen. Schönes Turnier. Ich habe jetzt auch nicht so wahnsinnig viel gesehen, aber was ich gesehen habe, es ist halt, es ist irgendwie schon das lässigste, naja, okay, kann man so nicht sagen, das Masters ist natürlich schon auch lässig, aber das ist halt wie in echter Natur noch Sport zu treiben, The Open Championship, vor allem, wenn das Wetter scheiße ist. Ja, ein weiteres Thema, das wir nicht angesprochen haben, einfach aufgrund von Terminkollisionen. Ja, im Football, wenn ich über Football rede, egal ob es der Deutsche oder der Internationale ist, ist natürlich absolut sinnbefreit, weil ich von nichts eine Ahnung habe, aber von Football noch viel weniger. Aber wir sind einfach nicht zusammengekommen in dieser Woche, Nicola und Christian, terminmäßig mit mir. Schauen wir mal, ob wir das nächste Woche unter noch härteren Bedingungen vielleicht irgendwie hinkriegen. Ich habe es ja schon gesagt, ich werde am Mittwoch nach Toronto fliegen und dann schauen wir mal, wie wir die Big Show 720 über die Bühne bringen. Aber klar, im Football auf der einen Seite könnte man sich schon langsam Gedanken machen, wie die einzelnen Divisionen zumindest a priori, bevor die ganzen Verletzungen losgehen, in der NFL ausschauen. Und aber in Deutschland und in Europa, in der ELF zum Beispiel, aber natürlich auch in der GFL, da gibt's Dinge und Themen, die wir besprechen könnten und das vielleicht auch noch ganz ausführlich. Ja, und dann lassen wir in dieser Woche auch Österreich aus, was insofern eine fucking Schande ist, weil ich Roman Stelzl zum Beispiel und den Harry Ottawa vom Kurier in Kitzbühel beim Turnier getroffen habe. Jetzt habe ich am Mittwoch aber nach München fahren müssen und am Donnerstag ist kein Österreicher mehr im Feld. Das heißt, die sind alle nicht mehr da. Und den Lukas Zara und den Gernot Bachler, die wollte ich in dieser Woche mal ein bisschen verschonen. Aber gerade der Roman, da hat es in dieser Woche einen Termin gegeben mit österreichischen Skifahrern. Ja, auch Ende Juli kann schon über Skifahren gesprochen werden. Es kann das ganze Jahr über Skifahren gesprochen werden. Ist in dieser Woche, außer jetzt zufällig, und dann nehme ich dieses Segment gleich nochmal auf, aber wenn ihr das hört, dann ist es eben nicht zustande gekommen. Der Roman ist heute noch da. Dann würde ich vielleicht doch noch was Österreichisches aufnehmen. Ansonsten machen wir das auch irgendwie dann in der nächsten Woche. So, weiter im Text. Weiter im Text heißt, wir sind jetzt in Österreich und den Tennisteil in dieser Woche bestreitet noch der Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann, der am Dienstag extra wegen Jannik Hanfmann, wegen Jan-Lennard Struff und wegen Justin Engel nach Kitzbühel gekommen ist.
Hallo, hier ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 719 und ich sitze hier in Kitzbühel mit Blick auf die wunderbare Hauptstraße Richtung Jochberg mit dem deutschen Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann. Servus Michael.
Servus Jens.
Großer deutscher Tag an diesem Dienstag in Kitzbühel, aber wir müssen anfangen mit meiner brillanten Idee, die du wie zu Recht natürlich auch nicht ernst genommen hast, dass ich nämlich in Kitzbühel zu dir, in Wimbledon zu dir gesagt habe, ich finde, dass Junioren Grand Slam Champions für die nächsten vier folgenden Grand Slam Turniere eine Wildcard für das Einzel bekommen sollten, und zwar für das Hauptfeld. Da warst du jetzt kein großer Freund davon, oder habe ich das falsch? Ich meine, du würdest es nehmen natürlich, aber was ist der Benefit, wenn ich ein Grand Slam Turnier gewinne, so wie Nils McDonald in Frankreich?
Ja, ich glaube erstmal die Aufmerksamkeit, die man bekommt. Ich glaube auch, dass natürlich Managementagenturen, die ja auch Inhaber von Turnierrechten sind, das mit,
zum Beispiel, ja.
Genau, oder Octagon, ne, wie jetzt hier in Kitzbühel, oder Star Wings, die, glaube ich, das Turnier in Umag begleiten oder mit unterstützen, wo er jetzt diese Woche eine Wildcard für die Qualifikation bekommen hat. Er hätte sogar auch eine Wildcard für Bostad gehabt, weil er bei Good to Great trainiert und der Magnus Norman da Turnierdirektor ist. Aber also ich glaube schon, dass ein Grand Slam Sieg bei den Junioren dir einiges an Wildcards auch bringt, international vor allen Dingen, weil die Aufmerksamkeit einfach eine andere ist. Bei den Grand Slam Turnieren, glaube ich, spielen halt einfach auch noch andere Sachen eine große Rolle. Also die Ausrichter, Veranstalter, glaube ich, würden die ungerne an ausländische Nachwuchsspieler abgeben. Das ist ein großer Teil der Förderung auch der Grenz-Lem-Nation in ihrem Land. Ist ein Riesenvorteil. Deswegen sagt man ja auch immer, dass andere Tennisnationen es schwer haben, mit den Grenz-Lem-Nationen zu konkurrieren. Erstmal natürlich durch diese Möglichkeiten, jedes Jahr ein Grenz-Lem spielen zu können, aber auch durch die finanziellen Möglichkeiten, die ausrichtenden Nationen da haben.
Also für mich eigentlich eine Schweinerei, dass die Briten alle 8 Wildcards an britische Spieler geben, werde ich so nicht ändern können. Wie ist die Aussicht für jemanden wie Justin Engel, der hier in Kitzbühel spielt, mit der sogenannten Next-Gen-Wildcard? Würde jemand wie der Nils auch schon sich für die Next-Gen-Wildcard qualifizieren? Oder was ist das Teil eigentlich? Ich höre in diesem Jahr das erste Mal von einer Next-Gen-Wildcard.
Ja, also da muss man der ATP schon gratulieren, weil ich finde, dieses Accelerator-Programm, so nennt sich das, also für die...
Sie beschleunigt, ja. Apropos der Zugbeschleuniger, ja.
Für die Nachwuchsspieler, also sowohl im Nachwuchs- als Jugendbereich aus der ITF-Jugendrangliste, dann gibt's College-System auch, wo sie ein gewisses Accelerator-Programm haben und auch für junge Spieler, die relativ früh diesen Schritt zum Herrentennis machen und da erfolgreich sind. Also und diese Wildcard hat hier Justin Engel bekommen. Aber das Programm generell ist, glaube ich, gut für alle Nachwuchsleute, die großes Potenzial haben und dann das auch schon zeigen in jungen Jahren. Sie kriegen überall immer wieder Möglichkeiten, sich zu beweisen und durch diese Wildcards Punkte zu machen, die sie vielleicht mit ihrer normalen Rangsposition nie machen könnten, weil sie bei den Turnieren gar nicht angenommen würden. Aber das Programm gibt's jetzt seit 2 Jahren und es wird immer wieder verfeinert. Also es war zum Beispiel jetzt, glaube ich, in diesem Jahr ist es dann sogar nochmal angepasst worden, wenn du unter 18 bist und erste 250 stehst. Das ist, glaube ich, diese Wildcard, die Justin Engel hier bekommt. Also das hat die ATP auch nochmal vom letzten zu diesem Jahr angepasst. Also da kann man wirklich nur sagen, dass die da schon erpicht sind, den jungen Spielern Möglichkeiten zu geben und sie auch irgendwo nach oben mitzuführen und begleiten.
Jetzt wissen wir von Sascha, der die Australian Open, was 2014, glaube ich, gewonnen hat zu Beginn des Jahres. Und Sascha hat gesagt, okay, das war's jetzt für mich mit Juniorentennis. Ich konzentriere mich jetzt auf die Männertour. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist es bei Nils McDonald, bei Marc Schönhaus, der das letzte Jahr noch spielen darf, jetzt anders. Das heißt, die Jungs nehmen auf jeden Fall noch die US Open 2025 mit und möglicherweise sogar nächstes Jahr auch noch die Juniorenturniere. Da plant man gar nicht so lang voraus.
Ja, also man plant jetzt noch nicht so, dass man sie auf gar keinen Fall spielt. Ne? Es ist durch diese ganzen Programme, die es jetzt gibt, gibt es natürlich auch Kriterien, die du erfüllen musst. Also du musst zum Beispiel für eines dieser Juniorenprogramme musst du Top 10 das Jahr abschließen in der Juniorenrangliste. Dann bekommst du eine gewisse Anzahl an Wildcards bei 25.000er Future-Turnieren oder auch bei einigen Challenger-Turnieren. So, also da gibt's schon auch Kriterien, die du erfüllen musst. Und um diese Kriterien zu erfüllen, musst du halt nicht nur einen Grand-Slam spielen, sondern mehrere, weil ansonsten ziehen andere an dir vorbei. Also insofern macht das schon alles Sinn. Und ob Nils McDonald jetzt eventuell nächstes Jahr auch noch Jugendturniere spielt, sage ich jetzt mal, hängt dann so ein bisschen davon ab, wie gut nutzt er diese Wildcards. Macht er sofort schon große Sprünge auch auf der Herrentour in der Rangliste, dass er dann eventuell von dieser Wildcard nicht mehr so abhängig ist und so muss man das so ein bisschen koordinieren, aber langfristig zu planen ist es nicht. Also da guckst du dann eher kurzfristig, wie die Entwicklungssprünge dann gerade sind und wo er gerade steht.
Du hast mir in Paris mal wieder den Kopf gewaschen, als ich Jakub Menšík in einem Atemzug mit João Fonseca genannt habe, aber das sind natürlich zwei Spieler, die wir haben jetzt heute Lukas Neumeier hier gesehen, aber wenn ich mir den Fonseca anschaue, da wird es halt dunkel, wenn der sich vor den Neumeier hinstellt, weil das einfach so ein Athlet ist und genauso Jakub Menšík und übrigens auch Justin Engel, den ich gestern mal erstmal richtig aus der Nähe gesehen habe. Wie wichtig ist das jetzt wirklich, dass ein Junior, weil Nils McDonald kommt ja über andere Dinge, aber ganz sicherlich nicht über seinen Zehnkampfkörper, aber wie ist die Balance da zu finden zwischen dem, wie baue ich jetzt die Muskeln auf, aber wie verliere ich nicht das spielerische Element?
Das ist die Kunst von die Geschicke, die jeder Trainer in der Hand hält und das koordinieren muss zusammen mit dem Athletiktrainer und das ganze Team. Das ist irgendwo dann die Aufgabe, wie man das am besten zusammenbastelt. Ist ja wie so ein Mosaik dann. Wann ist mal der athletische Bereich im Vordergrund, wann vielleicht auch wieder nur der tennisspezifische Bereich. Aber ich glaube, dass die Leute, die du jetzt genannt hast, sie sind natürlich schon sehr weit. Klar, Nils McDonald, finde ich, hat gerade auch im körperlichen Bereich einen Riesensprung gemacht, also im Gegensatz zu den letzten Jahren. Also und ich glaube, das ist dann halt am Ende des Tages immer wieder die Kunst, das so zusammenzubauen, dass du irgendwann da ankommst, dann auch Best of Five bei einem Grand Slam gehen zu können und das über mehrere Runden. Ich glaube, da sieht man ja jetzt auch gerade, auch Fonseca hat da noch das eine oder andere Problem. Ich glaube, der ist so, also um da drauf einzugehen, was du am Anfang gesagt hast, derjenige, finde ich, der ein Riesenpotenzial hat, aber trotzdem noch viele Sachen verbessern muss, um in den nächsten Jahren so erfolgreich zu spielen, wie wir es alle denken oder wie er es sich wahrscheinlich auch selber wünscht.
So, und jetzt haben wir aber die Situation im Männertennis, dass die letzten beiden Grand-Slam-Finals Sinner gegen Alcaraz waren, dass die beiden, glaube ich, die letzten 7 Grand-Slam-Titel gewonnen haben. Und jetzt höre ich immer, die beiden stehen über allem. Aber wenn man das Wimbledon-Finale anschaut, ich bin Alcaraz-Afficionado und Ultra. Aber man muss es sagen, ich glaube, Sinner macht einfach keine Fehler mehr. Das hat Medvedev 2023 in Wien schon gesagt. Habe ich ihn gefragt, was ist der Unterschied zwischen Sinner vor und jetzt? Und Medvedev sagt zu mir, ja, davor hat man sich darauf verlassen können, dass Sinner irgendwann mal einen Fehler macht. Aber Sinner war im French Open Finale eigentlich der bessere Mann und dann hat das Alcaraz irgendwie rausgeholt. Siehst du die beiden tatsächlich auf mittelfristig jetzt, auf einem Level, weil Alcaraz ist halt auch jemand, der in der zweiten Runde gegen Botik van der Sandschulp verlieren kann bei den US Open. Und das passiert aus meiner Sicht Sinner nicht mehr. Siehst du Sinner drüber oder sind die wirklich auf einem Level? Dass sie im Moment ein bisschen stärker als die anderen sind, agreest du auch da? Oder ist das auch zu krass? Das sind 17 Fragen auf einmal. Fangen wir mal an mit Sinner und Alcaraz. Sind die gleich gut oder ist Sinner vorne?
Also, ist schwierig zu sagen, jetzt so ad hoc. Ich finde generell, ich bin bei dir, dass ich auch finde, dass der Sinner einen Tick vor Alcaraz sehe, weil er einfach ein bisschen konstanter ist und in einem Match nicht so viele Höhen und Tiefen hat. Also beim Alcaraz, auch während des Wimbledon-Turniers, hattest du ja immer mal so das Gefühl, okay, jetzt ist er gerade weg. Also auch im Spiel gegen Jan-Lennard Struff zum Beispiel war er zu Beginn des zweiten Satzes auf einmal kurz weg. So, dann hat er aber Anfang des dritten wieder angezogen. Dann war er im vierten, fand ich einen Struffi eigentlich auch wieder ein bisschen besser. Also der Alcaraz hat irgendwo noch so Schwankungen manchmal drin. Dafür sind seine, wenn er richtig gut spielt, diese Höhen sind halt außergewöhnlich. Und da finde ich ihn dann in diesen Phasen auch gefährlicher und besser als ein Sinner. Aber der Sinner schafft es halt, das konstant über 3 Stunden zu spielen. So. Und die nächste Frage, ob die ein bisschen besser sind als die anderen, aktuell würde ich auch sagen, ja. Also es ist, die beiden stehen halt so ein bisschen vorne an. Djokovic vielleicht, wenn er wirklich nochmal es hinkriegt, seinen Körper topfit hinzukriegen. Und Sascha definitiv, sage ich. Also ist auch einer, der da definitiv die ärgern kann. Ne? Also ob er es dann über ein ganzes Jahr auch so hinkriegt, auf jedem Belag so gut, also so konstant zu spielen, bleibt abzuwarten. Aber er kann sie auf jeden Fall ärgern und auch schlagen. Und dann wird's aber schon schwieriger. So, und dann kann man jetzt natürlich überlegen, was...
Ich finde, Fritz hat in Wimbledon nicht schlecht gespielt gegen Alcaraz im Halbfinale, aber war auch nie richtig nah dran, es zu gewinnen.
Genau, Taylor Fritz, absolut. Ist auch einer, der natürlich, wenn er gut spielt, schon sehr, sehr gefährlich ist. Also so kann Sascha ja auch ein Lied von singen. Also das ist jetzt, glaube ich, einer der Gegner, die er nicht so gerne spielt. So, also es gibt schon ein paar, die sie mal auf dem einen oder anderen Turnier auch schlagen können. Aber so, um so übers Jahr zu sehen und auch die Grand Slams, gerade bei diesen Höhepunkten, wenn es Best of Five geht, was ja dann auch nochmal schwieriger ist, diese Top-Leute zu schlagen, da wird es gerade ein bisschen dünner. Also da sehe ich jetzt nicht viele, die sie schlagen können. Klar, Dimitrov hatte...
da wollte ich dich fragen, was Dimitrov, war da los? Hat das einfach... Ja. Was das Spiel, was das weiß? Was...
Ich glaube, dass man nicht unterschätzen, der Sinner ist da ganz am Anfang hingefallen, ne, relativ früh, hat danach deutlich langsamer serviert. Ich glaube, dass das schon was war, was ihn vielleicht so einfach ein bisschen behindert hat beim Spielen. Er hat ja es gar nicht erwähnt, aber es, allerdings ging es dann Anfang, Ende zweiter, Anfang dritter, hat er sich schon wieder verbessert, fand ich, also, und ist freier geworden. Und klar, kann man jetzt sagen, hätte er verloren, hätte er gewonnen, weiß man nicht, aber solche Sachen können natürlich auch immer mal passieren, aber ja, sind halt in den letzten Grand Slams nicht mehr passiert.
Sascha, neue interessante Situation. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, keine neue Erkenntnisstände. Ich fand's, du hast mir Anfang des Jahres nicht geglaubt, dass er für Start gemeldet hat, wenn ich das nochmal sagen darf. Jetzt hat er Start nicht gespielt, was die richtige Entscheidung war. Er wird Toronto spielen. Als Nummer 1 gesetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, weil Sinner und Alcaraz nicht spielen werden. Bist du oder wie gespannt bist du, wer dann in seiner Box sitzt? Betrachtest du das mit einer komplett journalistischen Distanz, wie wir sagen, und beobachtest nur? Hast du irgendwelche Informationen, die du hier unseren 12 Hörern mitteilen kannst? Was weißt du, Michael? Oder wie gefällt dir die Situation, dass er zumindest mal in der Nadal Academy trainiert hat, mal einen anderen Impuls gesucht hat?
Ja, ich find's eine interessante Geschichte jetzt gerade so, ne? Also ich hatte in Wimbledon dann auch noch mit Jess Green gesprochen lange und mit Basti Arnold, dem Physiotherapeuten, der da war, bin ich aufgrund des Davis Cups immer im Austausch und klar hat man sich ja auch Gedanken gemacht zu den Aussagen, die er erstmal in Wimbledon getätigt hat, so, und fand es auch, so wie du jetzt gerade gesagt hast, erstmal positiv, dass er danach sich eine gewisse Auszeit genommen hat und jetzt einen neuen Impuls sucht oder gesucht hat bei der Rafa Nadal Academy mit Toni Nadal. Sind alles, finde ich, positive Aspekte so erstmal, ne, dass man so das eine erstmal zurücklässt und was Neues jetzt sucht und wie das dann in der Zusammenarbeit mit seinem bisherigen Team aussieht, gut, das bleibt abzuwarten, das muss er ja auch für sich erstmal entscheiden. Ich finde, die wichtigste Person in diesem ganzen Konstrukt ist ja immer noch Sascha. Der Sascha muss ja sagen, was ihm am besten, was er möchte, was für ihn das beste Szenario ist, und so, dann müssen sich die anderen eigentlich danach richten, so, oder beziehungsweise so muss man es aufbauen. Und das wäre immer oder ist auch jetzt meine Position, dass ich das natürlich irgendwo beobachte und abwarte, weil mehr, also tiefer drin, also ich bin jetzt nicht im täglichen Austausch mit Sascha und frage ihn, wie es da ist, sondern ich glaube, dass er schon für sich selber weiß, was er braucht und was er will. Dafür ist er lange genug dabei und ich bin gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt dann in Toronto aussieht und ob das dann was Festes ist oder vielleicht immer mal wieder Impulse für Trainingszwecke Mallorca. Das gibt's ja auch. Also das machen ja auch viele Athleten.
Kaspar Rüth ist ja ab und zu, glaube ich, auch zu Gast bei in der Academy.
Genau, ne? Und ist ein Freund der Academy, so nennt sich das ja, glaube ich, heutzutage. Es bleibt abzuwarten. Aber ich glaube erstmal, dass das eine positive Sache werden kann.
Ich möchte schließen mit einem meiner Ex-Lieblingsspieler, den John Wertheim im Podcast von Andy Roddick neuerdings immer The Always Underachieving Holger Rune nennt. Ich habe heute gelesen, Marco Panici wird sein neuer Fitnesscoach. Aber was ich spannender fand natürlich ist, dass, und ich weiß nicht, wieso was zustande kommt, dass plötzlich Andrew Agassi bei ihm auf dem Court steht und ihm ein bisschen was erzählt. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, dass Agassi tatsächlich den Tourcoach gibt? Weil ich glaube, er hat es ja bei Djokovic versucht und die beiden haben einfach nicht, es hat halt nicht gepasst. Und Rune dünkt mich als jemand, der sich genau überhaupt nichts sagen lässt.
Ja, also ja. Aber also generell kann ich es mir vorstellen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Andrew Agassi der Fulltime Traveling Coach ist, sondern ich könnte mir vorstellen, dass er zu den Highlights, also sprich 4 Grand Slams, vielleicht noch 5 andere Turniere dazu stößt und dass er zusammen mit dem seinem festen Coach sich austauscht und die das dann auch zusammen machen. So ein bisschen wie bei Sinner ja auch, dass der Darren Cahill ja auch immer nur dazu stößt. Der ist ja nicht der 52-Wochen-Coach, so, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich tippe mal, dass das eventuell über Nike passiert ist, weiß ich nicht, weil beide ja auch Nike-Ausrüsterverträge haben. Aber finde ich auch eine spannende Geschichte, weil Rune bisher so wirkte, als wenn er sich schwer was sagen lässt und schon sehr viele Trainer verschlissen hat. Und ich glaube jetzt, Agassi ist ein Typ, so dem man erstmal vertraut, weil man, der hat so viel erreicht und so viel gesehen und so viel erlebt, dass man da erstmal als Spieler wahrscheinlich auch erstmal sagt, okay, das höre ich mir jetzt mal an. So, und ich habe nur eine Aussage gelesen vom Rune, ein Zitat, dass er noch nie jemanden getroffen hätte, der das Spiel so gesehen hat, wie es der Agassi sieht. So, das ist ja erstmal schon mal, hört sich ja auch ganz interessant an und bleibt abzuwarten, ob das auch nur eine einmalige Geschichte ist oder ob das was Längerfristiges bleibt.
Ich hatte bei Rune den Eindruck, dass er auf Boris Becker gehört hat, die 3 Wochen, die miteinander gearbeitet haben. Das hat ganz gut ausgeschaut. Und ich weiß nicht, wie viel du von Agassi bei den French Open mitbekommen hast, aber ich habe ab und zu dann bei YouTube nachgeschaut und Agassi nimmt keine Gefangenen. Der sitzt dann dort und der sagt halt, wie es ist. Der scheißt sich nichts, weil ihm alles egal ist. Der hat mehr Geld, als er jemals verbraten wird können. Ich hätte gern, dass Agassi zurückkommt in den Tennissport, in welcher Kapazität auch immer.
Ja, und ich glaube, so wie du sagst, Agassi hat ja jetzt auch aufgrund seiner Ehefrau auch noch gar keine Probleme finanziell. Also der kann
ein gemeinsames Konto haben, da kann
er das Leute machen, was er will.
Ja, herrlich. So, und jetzt die Abschlussfrage muss zum BVB kommen, der sehr viel Geld verdient hat bei diesem FIFA World Cup. Und wir haben letzte Woche Jürgen Schmieder, und es gab sogar eine böse Publikumszuschrift dann, weil der Schmieder das, wie ich finde, wunderbar in Perspektive gebracht hat. Ja, der sagt, naja, okay, erstens mal hat keiner der eingeladenen Vereine gesagt, da mache ich nicht mit. Und zweitens mal hätten die Bayern und der BVB und wer auch immer, anstelle dieses FIFA World Cups hätten sie dann halt die USA-Tour oder Asien-Tour gemacht. Und jetzt kommen die aber mit, ich glaube, 56 Millionen oder viel auch immer heim. Also im Nachhinein betrachtet, super gespielt haben sie nicht, aber ich meine, der Finanzvorstand vom BVB, der muss doch sagen, Michael, ja, gerne, in 4 Jahren wieder.
Ja, absolut.
Hast du irgendwann mal
ich hab kein, begonnen? Nee, ich habe irgendwie am nächsten Morgen mir dann mal die Ergebnisse angeguckt und sag mal die Highlights, die ich vielleicht im Internet gefunden habe, aber da auch nicht von jedem Spiel. Ist eine schwierige Veranstaltung. Ich glaube, man muss dran teilnehmen, weil es einfach viel Geld ist, aber in diesem vollen Kalender, Fußballkalender, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das die Zukunftsmusik ist, die der Fußball unbedingt braucht, aber das Geld nimmt man natürlich sicher mit.
Ja, aber der Markt wird's regeln. Wir beide sind alt genug, dass wir wissen, es gab mal sowas wie den Comeback Grand Slam Cup in München. Ja, bis es ihn halt nicht mehr gab.
Genau, das ging auch relativ schnell. Ne? Aber ich glaube auch, dass das irgendwie eine Geschichte sein wird, die vielleicht wir noch erleben bis zum Ende, aber unsere Kinder wahrscheinlich nicht mehr. Dann wird es sie nicht mehr geben.
Unsere Kinder. Wir haben 5 insgesamt, der Michael Kohlmann und ich. Das war die Big Show 719, Sportradio 360. Danke Michael, danke an alle anderen, die dabei waren. Nächste Woche schwierig, aber wahrscheinlich wieder.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!